Herzlich willkommen zu Folge 109 der Kack- und Sachgeschichten Marvel's The Avengers. In diesem ersten Teil unseres Double Features fassen wir alle vier Avengers-Filme inklusive Endgame noch einmal kurz zusammen und ziehen ein Fazit zur Infinity-Saga. Wir reiten noch einmal mit Iron Man die Atombombe, wundern uns, warum Ultron so ein Lappen war und gehen mit Thanos auf die Jagd nach den Infinity Stones. Hier sind eure Rächer, Tobi, Richard und Fred. Das ist der Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Wir senden vom Kack- und Sach-Helicarrier, der über internationalen Gewässern fliegt. Kann ich irgendwie Helikoptergeräusche im Hintergrund haben oder so? Ja, herzlich willkommen im Kack und Sach HQ in Hamburg. Mit mir am Tisch sitzt der Tobi.
Moinsen.
Mit mir am Tisch sitzt der Richard.
Hola und hallo.
Ich bin der Fred. Außerdem haben wir zwei Mäusle da. Wir haben heute streng geheim zwei S.H.I.E.L.D.-Agenten, zwei Bekannte von uns, die mal reinhören wollten, die auf der Couch im Hintergrund sitzen. Der Sascha und der Felix. Hallo.
Hallo.
Moin.
Moinsen.
Und wir haben ein Thema heute vor uns, das schon lange, lange und oft und penetrant gewünscht wurde. Wir sprechen heute endlich über The Avengers.
Scheiße, wie ging die Melodie nochmal?
Ich will gerade Jurassic Park machen. Nein,
ja, genau so geht's mir auch jedes Mal.
Warte.
Egal. Wirklich so, der Anfang des Songs klingt wirklich gefühlt genauso wie in Jurassic Park.
Das Avengers-Theme ist super schwierig, sich zu merken. Wenn man es hört, weiß man, ja, das ist es.
Ja,
aber es ist super schwierig, sich daran zu erinnern.
Ich habe auch jedes Mal, wenn ich so eine Szene, also jetzt ja auch eine Vorbereitung, immer wieder irgendwelche Szenen gucke, wo das dann läuft, ne?
Das sind die Avengers.
Das ist eben das Problem, ne? Also, das geht direkt über in den. Na, komm.
Ja.
Naja.
Ja, man ist dann noch musikalischer Kritzer, weißt du, kaum hörst du die Posaunen. Jurassic Park.
Ja,
ich
genau.
Ich kenne das nicht mehr raus. Auch bei jedem Straßenmarsch, wenn da irgendwie Straßenmusiker sind, das ist immer drin.
Ja.
Jurassic Park jetzt oder Posaunen?
Bei Posaunen den Gedanken an Jurassic Park.
Achso, okay.
Ich wette, dass keine einzige Posaune in dem Jurassic Park Soundtrack vorkommt.
Ich habe keine Ahnung, Trompeten, irgendein Blechinstrument.
Gut, liebe Mitpodcaster und liebe Aliens, so wie das bei einer ordentlichen Tagung sein muss, kurz zur Form, zur Struktur, was euch erwartet. Das hier wird ein Double Feature.
Ja,
genau. Erstmal Prost.
Cheers, liebe Gäste.
Also das hier wird ein Double Feature. Das werden zwei Folgen. Wir sprechen über die einzelnen Filme, fassen die kurz zusammen, lassen uns zu launigen Gesprächen darüber hinreißen, geben außerdem so ein kleines A bis Z zu den Items und zu den wichtigen, naja, sag ich mal, Personen. Also was ist der Tesseract, was kann Lokis Stab, was hat Thanos für eine Backstory und viele spannende Sachen.
Yeah,
ich bin
nach dem Plan.
Also,
klingt nach mehr als zwei Folgen, aber
direkt vom MCU abgesegnet.
Tobi und Richard, mal euch beide.
Gleichzeitig.
Mal euch beide gleichzeitig gemeinsam.
Sollen wir jetzt auch wie Zwillinge
unisono. Kommt ein Außerirdischer auf die Erde. Egal ob Chintaure oder
Zentaure.
Aber welche Erde?
Welche Erde? Das ist die Frage. Ne?
Naja, Erde 616,
ja.
Natürlich.
Das ist unsere Erde im
Das ist unsere Erde im Marvel. Wir sind Erde 616.
Okay, kommt ein Alien auf Erde 616. Was sind die Avengers?
Also, die Avengers sind ein Superhelden-Konglomerat, bestehend aus den Charakteren unterschiedlichster Standalone-Filme aus dem Marvel-Comic Universum, die eben ins Kino transferiert wurden. Und gemeinsam bekämpfen sie das Böse in Form von Loki, der irrelevant war, Ultron, der irrelevant war und dann Thanos in den letzten beiden Teilen.
Loki, der irrelevant war, darüber wird noch zu reden
sein. Als Bösewicht, sein, ja. Als Bösewicht.
Ja, naja, darüber wird trotzdem noch zu reden sein. Ja, die Avengers, also je nachdem, was für ein Alien du bist und welche Intention du hast auf der Erde, sind die Avengers entweder einfach nur Earth's Mightiest Heroes oder dein schlimmster Albtraum. Denn sie haben sowohl Zauberer, Spezialagenten, extreme Tüftler und Gottheiten in ihrem Team.
Die, und Hawkeye.
Und Typen, und die Hawkeye, mit Typen, die Pfeile schießen können.
Also, Hawkeye und Black Widow, die in der Schlacht von New York einfach Taschen mit ihnen piu, piu, piu.
Ja, aber ey, Black Widow ist cool, weißt du, die hat wenigstens Pläne und sowas. Aber Hawkeye ist halt einfach, ja,
der ist halt da.
Ja, der ist halt irgendwie der Dad.
Der sieht aber gut aus und hat eine Farm.
Ja.
Und nee, aber jedenfalls sind es die mächtigsten Helden des Marvel-Universums zusammengeschlossen zu einem Team, um die Erde, wenn sie sie nicht verteidigen können, wenigstens zu rächen.
Ja, so das Basketball-All-Star-Team des Marvel-Universums.
Gleichzeitig aber auch die größte Nullnummer in Sachen Weltpolizei, weil also insgesamt im Marvel Cinematic Universe uniten die, also kombinieren, treten die gemeinsam auf fünfmal, einmal sogar gegeneinander, also sagen wir mal viermal als Team. Mhm. Während, weißt du, so krasse Dinge passieren, wie S.H.I.E.L.D. Hat seit 50 Jahren oder 60 Jahren, Hydra hat S.H.I.E.L.D., also diese Organisation S.H.I.E.L.D. wurde von Hydra, dieser Nazi-Operation, 60, 70 Jahre unterwandert und die haben Pläne und die alle zu überwachen und zu erschießen, bla bla. Niemand taucht auf. Der Mandarin, wie bescheuert er jetzt auch in Iron Man 3 war, taucht auf, zerstört Tony Hawk's
Skatepark.
Daraufhin
war er echt pisst, weil er seinen Kickflip nicht mehr richtig machen konnte.
Tony Stark's, keine Ahnung, wo das jetzt herkam. Tony Stark's
das bringt einfach der Name Tony mit sich, dass man immer Hawk hinterher
packen möchte. Ja, vor allem, weil wir es gerade von Hawkeye hatten. Ne? Ja. Also Tony Stark's Haus, die Avengers, scheiß drauf, keiner ist da, ne? So, also das geht ja die ganze Zeit so und da zitiere ich jetzt mal den Honest Trailer: Wenn in irgendeiner Hütte, irgendwo, in irgendeinem russischen Wald eventuell Informationen über S.H.I.E.L.D. sind, die kompletten Avengers treten auf und hauen diesen Wald zu Brei, was in Age of Ultron. Also, was sollte diese Szene, abgesehen davon, dass es diesen coolen Assemble-Shot, wie es das so schön nennt, gab, also als die da so in einer Reihe da aufgehen.
Wo sie alle zusammen in Zeitlupe dann da rumspringen.
Genau, ja. Das sieht mega fett aus, klar, aber ich meine, also das ist so ein Handlungsstrang, da muss ich Kevin Feige, dem Mastermind hinter dem MCU, echt mal ein paar auf die Füße treten, weil, also, nicht weil die Szene scheiße, aber die war ja cool, ne? Die war ja auch wichtig.
Es gibt einen Grund, warum die da sind, das weißt du, ne?
Ja, aber nicht alle.
Doch.
Warum?
Wir kommen noch
alle hin, weil Lokis Stab entwendet wurde und dort ist.
Wir kommen noch. Moment, Leute. Wir kommen noch zu Age of Ultron.
Wir wissen, dass der da ist.
Wir kommen noch zu Age of Ultron.
Ja, da sind ein paar Logiklöcher drin, aber Marvel ist ja zum Glück so.
Das ist ja streng genommen kein Logikloch. Ich finde das nur so, also nicht innerhalb des Avengers-Universums ist es kein Logikloch, dass die da auftauchen. Nur im Vergleich zu dem, was in dem Standalone-Film passiert, das meine ich damit. Ne? Ja. Also das, gerade in Captain America 2, diese S.H.I.E.L.D.-Nummer, die ist ja wirklich krass, was da passiert. Keine Sau taucht auf, nicht mal fucking Tony Stark und der wohnt um die Ecke.
Ja, das ist wie dieses hier, eine Tony Stark könnte unter Umständen tot sein und keiner von S.H.I.E.L.D. rührt sich, aber Nick Fury zeigt sich dann zu Kaffee und Donuts im zweiten Teil dann halt mal.
Ja. Ne, oder taucht auf, während Tony dann Traktor repariert.
Ja, aber trotzdem, die sind ja auch mittlerweile, sie tangieren das ja auch, weil sich ja viele Fans darüber beschwert haben, dass manche nicht kommen. Und in dem neuen Spider-Man jetzt zum Beispiel im Trailer hat man es gesehen, so, was ist mit Thor? Nicht auf dieser Welt. Captain Marvel? Nicht da.
Ja, klar.
Hulk? Nicht verfügbar. Hawkeye hat sich zur Ruhe gesetzt. Ja, warum soll ich damit? Alter, du warst im Weltall, jetzt kack dich nicht ein.
ganz kurz nochmal, welche Helden sind Teil der Avengers?
Das sind Hulk, Hawkeye, Black Widow, also jetzt im MCU, in dem Cinematic
Universe. Ja, wir reden ja hauptsächlich über das MCU.
Genau,
das wollen wir mal kurz feststellen.
Die Filme.
Wir reden hauptsächlich über das MCU, also das Marvel Cinematic Universe.
Zu den Comics kommen wir erst in der zweiten Folge.
Genau. Also Hawkeye, Black Widow, Hulk, Iron Man, Thor und Captain America.
Mhm. Sechs.
Ja, und die Guardians of the Galaxy nachher.
Ja, aber wir reden erstmal von den.
Wir reden von der Stammbesetzung.
Genau, sechs Helden in der Stammbesetzung. World's Finest.
Wer übrigens drauf geachtet hat, sind genau die Stammbesetzung sind genau die nach Infinity War nicht wegvaporisiert wurden. Genau die noch da sind.
Mhm.
Die Stammbesetzung.
Ja.
Also, das ist auf jeden Fall die Grundstruktur in den Filmen. In den Comics sah das alles ein bisschen anders aus. Kommen wir aber nachher gerne noch zu. Gibt's ein paar schöne Sachen, die wir reden können.
Nebula und Ant-Man.
Mhm.
die sind auch dazugekommen und nicht vaporisiert.
Stimmt.
Ja, ey, willst du jetzt wirklich sagen, dass die halt von, die sind ja nicht von Anfang an dabei.
Nee, weil die Stammbesetzung überlebt hat, aber es haben noch Nebula und
ja, Dings überlegt. Ja, alle von der Stammbesetzung, alle anderen sind ja auch mehr oder weniger dazugeholt worden.
Und ja, genau, aber es haben sich nicht alle, die dazugeholt wurden, aufgelöst, das meine ich damit.
Achso, nee.
Und Ant-Man war zu der Zeit ja im Quantum Realm, in der Quantenwelt. Ja,
aber der hätte sich ja trotzdem auflösen können.
Stimmt.
Vermutlich.
Weiß ich vermutlich.
Nicht. Darüber müssen wir mal sprechen, das interessiert mich.
Wissen wir nicht.
Hätte er.
Der war ja quantensicher.
Hätte er, aber trotzdem.
Quantenlocked.
Ja, weißt du, du musst ja einfach nur Quanten davor.
Die Möglichkeit besteht. Kommen wir nachher zu, wenn wir über den Infinity Gauntlet und die Steine reden.
Also ich würde tatsächlich ganz dreist und frech jetzt schon damit anfangen, einfach eine Kurzzusammenfassung der Filme zu geben. Ich habe jeden Film in ein oder zwei Sätzen zusammengefasst. Dann aber nochmal ein bisschen detaillierter, damit wir auch diese Handlung nachvollziehen können. Ne? Ihr könnt gerne dazwischen quaken. Okay. Bei den Zusammenfassungen, wenn irgendwas wichtig ist oder wenn irgendwas Wichtiges vergessen wurde. Ja?
Auch wenn wir wichtige Brainfarts absondern wollen.
Wir sind bei den Kack- und Sachgeschichten, Tobi. Also ich kann euch eh nicht davon abhalten. Kraft meiner virtuellen Macht als Moderator kann ich mich euch eh nicht davon abhalten. Gut. Wir starten mit dem ersten Film, Marvel's The Avengers. Kurz gesagt, Thanos schickt die erste Vorhut seiner Invasionsstreitkraft zur Erde. Die Avengers werden das erste Mal zusammengerufen, um ihn zu stoppen.
Ja, das stimmt ja schon nicht. Die werden ja nicht zusammengerufen.
Nö.
Die werden ja
es kommen alle
wild zusammengewürfelt. Also, ja, weil geht ja eher von Loki aus als von S.H.I.E.L.D.
Ja, wollte gerade sagen, weil wer ist eigentlich mit drin? Also Loki kommt, Thor.
Ja, Loki jagt, ist ja der Böse.
Ja, ja, aber Thor jagt Loki, deswegen kommt der auf die Erde, weil er eigentlich primär Loki haben möchte. Captain America ist bei S.H.I.E.L.D. angestellt, weswegen er hinter Loki
her ist. Aber das ist ja dann die Avengers-Initiative. Sind ja im Prinzip eigentlich nur Iron Man, nicht Tony Stark zu dem Zeitpunkt. Captain America, Black Widow und Hawkeye, der ziemlich schnell dann umgedreht wird.
Genau.
Ja, kommen wir gleich dazu.
Genau, der Rest
okay, also
Hulk. Den suchen sie ja auch aktiv.
Aber okay, also
kommt so dazu.
Ja. Also, zusammengerufen klingt ein bisschen so, als hätten die alle einen Brief mit Siegel bekommen.
Genau.
Wir laden sich hier mit ein, die Avengers zu joinen.
Ein paar Aliens zu verkloppen.
Tauschen wir das mal aus und sagen, sie sind ineinander gestolpert.
Genau.
Gut. Beginnen wir
also,
mit der.
Dass sie im Film wirklich zusammenkommen, hast du recht. Da sind sie mehr oder weniger alle durch einen glücklichen Zufall eigentlich
gekommen. Nein, ich habe mich nur an dem Wort gerufen gestört.
Ja.
Weil sie werden nicht alle gerufen.
Nee.
Marvel's The Avengers beginnt so. Die außerirdische Kriegerrasse, die Chitauren, das sind diese blauen Typen. Ne? Das ist dieser blaue Typ mit diesem komischen, mit diesem Hoodie, mit diesem.
Ach so, nein,
das sind die Eisriesen von Jotunheim.
Genau, und der Typ, von dem du sprichst, ist der sogenannte The Other.
Ja, genau.
Das sind so Handlanger von Thanos.
Das ist ja schon falsch,
genau.
Schon durcheinander gekommen.
Die Chitauri, das ist auch schon Plural.
Ja.
Das ist diese Generic CGI Army,
genau,
wie man das so geil nennt.
Ja.
Also diese Viecher auf den Jetskis, die da auf den großen Drachen.
Ich rede von diesem blauen Motherfucker, der Loki beauftragt.
Ja, der heißt einfach The Other.
Okay, und der arbeitet ja aber im Auftrag von Thanos.
Genau.
Und was für eine Spezies ist das?
Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich habe nur rausgefunden, The Other. Da gibt es mit Sicherheit noch irgendwie deeper was zu, aber der war mir dann irgendwann zu egal.
Okay,
dann noch weiter
also, dieser blaue Kapuzenpulli-Typ, The Other, der ist im Auftrag von Thanos und rekrutiert Loki damit, ihm den Tesseract zu besorgen. Der Tesseract ist eine nahezu unerschöpfliche Energiequelle und im Besitz der Geheimorganisation S.H.I.E.L.D. Loki bringt mit seinem Zepter Hawkeye und einen S.H.I.E.L.D.-Wissenschaftler in seine Gewalt und flüchtet mit dem Tesseract. Nick Fury ruft darauf die Avengers zusammen. Ja, die haben wir schon. Zunächst Iron Man, Captain America, Hulk, Black Widow. Später kommt Thor hinzu und nicht zu vergessen Phil Coulson.
Ja, besser Mann.
Dieser Agent, der Mensch in dem Anzug, der wird immer vergessen. Der ist auch offiziell Mitglied der Avengers. Und
Stimmt,
wir sehen von dem immer nur, wie er telefoniert. aber das ist auch ein krasser Typ in der Marvel-Welt.
Ja, der ist super wichtig. Ja. Genau wie hier Cobie Smulders, wie heißt die Figur nochmal?
Mariah Hill.
Mariah Hill, genau, das sind ja auch alles. Das sind ja auch alles Avengers. Die Avengers sind ja nicht nur die mit den, oder beziehungsweise Teil der Avengers-Initiative, ne? Das sind ja nicht nur da unsere Rockstars, genau, sondern eben auch die ganzen Köpfe im Hintergrund.
Ja. Ja. Also Loki hat diese Leute da umgedreht mit dem Zepter.
Zu vor allem der Gallagher-Mann. Jeder liebt den Gallagher-Mann auf dem Schiff.
Das ist der Gallagher-Mann.
Der im
Zocken ist, ja.
Loki wird daraufhin in Stuttgart gestellt und ergibt sich überraschend einfach und auf den Helicarrier gebracht. Übrigens, jeder, der schon einmal in Stuttgart auf dem Schlossplatz war, ich komme ja aus der Ecke, sieht sofort, dass das eine absolut katastrophale und da stimmt gar nichts. Also, das ist einfach, so stellen sich die Amerikaner den Schlossplatz in Stuttgart vor.
Ach, ist das also, so ein bisschen wie hier James Bond springt aus dem Atlantik-Hotel und landet in der Mönckebergstraße?
Haben die im Studio gedreht und die haben sich nicht mal die Mühe gemacht zu gucken, wie Polizeiautos in Deutschland aussehen. Mhm. Also da stimmt leider überhaupt gar nichts, ja.
Oder du warst schon lange nicht mehr zu Hause.
Vielleicht, ja. Gut, Loki wird auf den Helicarrier gebracht. Die Avengers erkennen, dass der Tesseract geklaut werden soll, um Portale zu erschaffen, durch die die Alien-Invasionsstreitmacht dann auf die Erde kommen soll.
Das sind die Chitauri.
Das sind die Chitauri, die im Auftrag Thanos die Erde wipen wollen.
Genau. Ja? Also die Other erklärt uns und Loki, dass Thanos Loki die Chitauri zur Verfügung stellt. Das war eine Menge Nerdbegriffe in einem Satz.
Ja. Es ist auch sowieso, ey, Alter, nach der Recherche qualmte auch mir auch wieder echt der Kopf, weil alleine diese ganzen Namen und Rassen und Aliensorten dann schwer, oder ich dachte so, boah, also.
Es ist nachher so losgehen mit Eternals und Celestials und so.
Ich bin nur ganz froh, dass die einen damit nicht überhäufen, weil du sitzt irgendwann da so, komm, ich will einfach nur jetzt mal Hulk sehen.
Ja, weil diese ganzen Viecher und auch Gegenstände tauchen da in diesen Filmen einfach so auf und werden sehr unbefriedigend oder nur in einem Nebensatz erklärt. Und deswegen machen wir ja diese Folge.
Ich wollte gerade sagen, das wird doch 1a erklärt. Wie funktioniert der Zepter? Naja, da sind die Infinity Stone drin.
Ach so! Dann ergibt das auch Sinn, ja, natürlich. Warum lebt Tony Stark? Der hat da so ein Magnetteil in der Brust.
Also Loki sitzt im Knast auf dem Helicarrier. Der gehirngewaschene Hawkeye greift den Helicarrier an. Es gelingt Loki mit dem Tesseract zu entkommen. Loki öffnet in New York dann Portale, um die Chitauri-Invasion zu starten. Nächster Plotpoint, die Avengers prügeln sich mit den Chitauri.
Genauso stand es im Drehbuch wahrscheinlich.
Ja.
Oder so. Marvel's The Avengers. Und dann hast du deine Logline. Die Avengers kloppen sich mit den Chitauri.
Ja, also dann gibt's erstmal auf die Fresse.
Das ist ganz geil. So Logline, Age of Ultron. Die Avengers kloppen sich mit Ultron. Mit S. Ultrons.
Ultron. Ja, und das ist
Infinity War, sie verprügeln Steine.
Das ist echt krass. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Der Weltsicherheitsrat feuert dann eine Atombombe auf New York als verzweifelten letzten Akt, um diese Invasion zu stoppen. Iron Man gelingt es, den Kurs der Rakete so zu ändern, dass sie durch das Portal fliegt und am anderen Ende dann das Alien-Mutterschiff trifft.
Da komme ich gleich nochmal zu, oder soll ich jetzt da schon zwischendurch
sagen, warum das wichtig ist? Das war die Handlung des ersten Avengers.
Das ist auch die mieseste. Welche Organisation war das nochmal? Die Weltsicherheitsorganisation,
genau,
ne?
Genau.
Die,
Weltsicherheitsrat.
Der Weltsicherheitsrat, die mieseste Organisation aller Zeiten, die gefühlt nach 15 Minuten sagen, ey, das Ding ist aussichtslos. Lass mal eine Bombe draufwerfen.
Na gut, ey, streng genommen muss man, also abgesehen davon, dass das so eine typisch amerikanische Herangehensweise, zumindest in Filmen ist, okay, keine Ahnung, lass mal Bomben draufschmeißen. Das ist fast ja wirklich in all diesen Filmen, ne?
Terroristen sind in die Twin Tower geflogen, lass mal Bomben draufwerfen. Oh mein Gott, Tschernobyl ist passiert, lass mal Bombe draufwerfen.
Ja, aber ich meine, aber ansonsten, wie gesagt, abgesehen, wie Tony Stark sagen würde, kein guter Plan, da eine Atombombe auf Manhattan zu werfen.
Fällt keinem auf.
Dass die Situation auswegslos ist, das unterschreibe ich. Weil ich meine, die sehen ja, was da passiert und wir sehen ja auch, was da passiert und das ist schon echt enorm.
Ja.
Und die Situation, jetzt muss man dazu sagen, glückliche Fügung des Schicksals, dass die Atombombe gekommen ist, weil er damit das Mutterschiff zerstören konnte und die Chitauri ausschalten konnte, die waren hoffnungslos unterlegen.
Mhm.
Also ohne diesen Move hätten die verloren. Die Chitauri sind viel krasser.
Das finde ich auch immer so schön
an viele den, sind einfach.
Das fand ich auch so schön an all den Avengers-Filmen. Du hast nie das Gefühl gehabt, dass sie jetzt in Gruppe total unbesiegbar sind. sondern dass sie trotzdem halt noch irgendwie ihrem Gegner also, so ein Ticken unterlegen sind. So wie wenn du ein Rollenspiel spielst und du, weiß nicht, bist auf Level 15 und musst aber dein Endboss fertig machen, der ist aber 2 Level über dir und du kommst gerade so gegen ihn an, weil du Skill brauchst.
Ja, aber da widerspreche ich dir in einem Punkt. Also du hast recht, weil das ist voll geil am MCU, aber darüber haben wir ja auch in der Premium-Folge zu Stan Lee schon gesprochen, dass das Marvel-Universum ja so aufgebaut ist, dass es so Outsider sind oder Außenseiter sind, die sich dann halt so durchboxen. Was wollte ich sagen? Genau, in Age of Ultron, ich nehme jetzt kurz einen Kritikpunkt an Age of Ultron vorweg, da ist es nämlich so, da taucht Ultron auf, ist viel krasser als die. Und der verändert sich im Laufe der Geschichte aber nicht weiter. Das heißt, die Handlung ist im Prinzip so, da sind ein Haufen Avengers, die rennen gegen eine Wand. Und der Rest des Films besteht daraus, herauszufinden, wie man diese Wand einreißt. Die Wand verändert sich aber nicht. Und da ist es nämlich so am Ende, die sind da völlig überlegen. Also die, wenn der Klotz nicht runterfallen würde, wäre das ein Spaziergang gewesen, den Platz zu machen, was da am Ende passiert. Und die Problematik oder die in dem Film steht im dritten Akt von Age of Ultron, ist ja nur, dass dieser Klotz da runterfällt. Ja. Das ist nicht mehr Ultron zu besiegen.
Ja, aber
also dafür haben sie halt Mist gebaut.
Dafür sind sie auch zu Recht abgestraft worden.
Genau.
1,4 Milliarden am Boxoffice.
Hör mal. Mit Klotz meinst du die Stadt Kosovia.
Genau.
Ja. Kosovia, die Sokovia. Ja.
Sokovia.
Nicht Kosovia.
Sokovia.
Ja, genau. Was da in Sokovia passiert, also dass ganz Sokovia da wieder runterkommt, das war ja das eigentliche Problem, nicht mal Ultron zu prall zu hauen.
Übrigens ist das echt scheiße, wenn du Civil War geguckt hast, und jetzt Entschuldigung meine Gäste, Spoiler, aber wenn du Civil War geguckt hast, ist es halt wirklich so, ich habe mir auch die Avengers-Filme, und das sind ja 4 an der Zahl, wenn man Civil War jetzt mal nicht dazu zählt, wo ich auch sagen müsste.
Ist ja offiziell kein Avengers-Film.
Ja, wo ich aber offiziell eigentlich auch sagen würde, so, fickt euch, es ist schon einer, ihr wollt es nur nicht so nennen.
Alter, es tauchen einfach mehr auf als in den beiden Avengers-Teilen.
Ja. Tatsächlich kann ich den Age of Ultron kann ich nicht mehr ohne das kritische Auge dann sehen.
Leute, wir waren noch beim ersten Film.
Ja, okay, Entschuldigung. Okay.
Übrigens, habe ich am Anfang gar nicht erwähnt, ne? Spoilerwarnung, also wir sprechen erst darüber, wenn wir dann zu Endgame kommen, aber ihr kommt an Endgame-Spoilern auf keinen Fall vorbei in dieser Folge. Ja.
Black Widow ist übrigens keine echte schwarze Witwe, das ist eine Frau, die kämpft.
Ja.
Ne?
Ja.
Das ist keine Riesenspinne, die da angeheuert haben.
Bruce Willis ist ein Geist, er ist am Anfang des Films gestorben.
ganz kurzes Fazit zu.
Und eigentlich hat Tony Stark nur in der Höhle alles geträumt.
Tony Hawk. Ganz kurzes Fazit zu Tony Hawk und seinen Abenteuern im ersten Avengers. Wie hat euch der gefallen?
Gut, fantastisch, super Film, 1A.
Ja.
Also damals, ich war hin und weg, hatte ich logischerweise noch nie gesehen, sowas. Kino in der Größenordnung, was hätte es davor gegeben? In diesem Bereich, klar, Herr der Ringe, ne? aber es ist ein anderer Bereich. Independence Day 1 vielleicht. Da gab es auch schon so ein Skybeam. Nee, die Größenordnung.
Ach so.
Weißt du, so diese bombastischen Bilder, diese generic CGI-Army.
Die Invasion von New York am Ende. Die Invasion von New York am Ende mit diesen Chitauri-Raumschiffen oder mit diesen Raumschiffen, die aussehen wie so Viecher, wie so
diesen Riesenwürmern in Rüstung halt.
Das sind keine Raumschiffe,
das sind Tiere.
Ja, echt? Die heißen Chitauri Dragons oder sowas.
Boah, so sehen die halt auch aus. Wie so riesige, fiese, aalartige Fische, die in der Luft über New York da so rumwabern und alles zu Brei machen, und die Avengers kommen halt nicht an denen vorbei.
Ist halt actiontechnisch, ist es halt schon so, ja, du siehst halt auch New York, wie es halt wirklich straßenstrichtechnisch wirklich in Schutt und Asche auch phasenweise gelegt wird. Hat mich actiontechnisch phasenweise sehr an den Transformers-Film erinnert. Nur ein Gut halt wirklich, weil Transformers ist ja echt so Blechgemotze halt irgendwie einfach nur.
Ja.
Bei den Avengers, ich find's schon geil, Iron Man zu sehen, wie er zwischen den Häuserschluchten hindurchfliegt und so einen nach dem anderen wegseppt. Oder wie dann halt Thor auch auf der Spitze des Stark Towers halt steht und von dort auch seine Blitze auf die alle halt so runterweilt. Das war schon geil. Das ist coole Action. Das ist Popcorn-Action, das ist Schlachten-Action, das ist jetzt nicht keine coole Choreo oder sowas, aber das ist extrem unterhaltsam, weil es einfach dir Bilder liefert, die du so nicht siehst. Alleine dieser Größenvergleich, wenn Iron Man sagt, ich bring die Party zu euch, kommt um die Ecke, er ist mega klein. Weil alle Filme hier übrigens auch auf IMAX-Format gedreht, er ist mega klein auf der Leinwand, und dann kommt dieses leinwandfüllende Monster hinter ihm halt einfach nur an, wo du denkst, boah, das ist schon fett, Mann.
Ich muss eine Sache noch dem Film ganz hoch anrechnen. Also der war auch nicht perfekt, ne? Aber es war halt der erste. Wenn man jetzt heute drüber nachdenkt, klar, da fallen, also so geil wie wir ihn damals empfunden haben, ist er vielleicht nicht mehr.
Hey, sie haben Shakespeare, Shakespeare zitiert im Film.
Ach ja?
Ja, ja, als Thor auf Iron Man trifft und verarscht ihn, zitiert Shakespeare in the Park.
Mhm. Jedenfalls, was ich denen lassen muss, ich finde das mega, so, dieses geile Plothole, also Handlungsloch, was ist, ja, heute werden eine Menge englische Begriffe fallen. Dass es da ja gibt, so dass Hulk sich dann da hinstellt und sagt, das ist mein Geheimnis, ich bin immer sauer. Und es dann so, oder immer wütend, ne? Also okay, das hätte man vielleicht mal zeigen, erklären können. Theoretisch war das ja im Hulk-Film, der zum MCU gehört, mit Edward Norton, wo das ja so angeteased in der Post-Credit-Scene. Aber so, das kommt so aus dem Nichts. Der Typ kann sich immer in Hulk verwandeln.
Ja.
Aber das sah dann so fett aus, Bruce Banner dann halt da steht, sich umdreht, so in der Drehung sich in Hulk verwandelt und noch in der Drehung einen von diesen Drachen so in die Fresse haut und dieses riesige Teil dann so über den drüber kracht. Das war so geil. Das war ja so ein massiv cooler Shot, den sie da gemacht haben. Das muss man denen echt lassen, ey.
Also ich habe den auch echt gefeiert, den ersten im Kino. Ich muss sagen, wenn ich heute den nochmal gucke, finde ich die erste Hälfte cool, wie die so ineinander stolpern und wie Tony Stark und Thor sich so ein bisschen skeptisch gegenüber, oder auch der Cap und Tony, wie die sich so ein bisschen am Anfang skeptisch gegenüberstehen. Das ist schon geil und witzig anzuschauen. In der zweiten Hälfte des Films, diese Schlacht in New York, muss ich ehrlich sagen, war mir persönlich ein bisschen zu viel Haut-drauf-Action und ein bisschen zu wenig Handlung. Hätte auch gerne ein bisschen mehr Handlung da sein können bei dieser Schlacht, aber ja, mei. Es ist halt ein Superheldenfilm.
Da muss ich aber sagen, ich habe den Film hindurch, aber auch wirklich, weil das ist ja, was sind das, die letzten 20 Minuten oder so, die ganze Zeit vorher hast du Film und Handlung und alles. Und ich saß persönlich, ich sitze bei dem Film heute noch im Kino und denke, geil, jetzt, also du freust dich richtig auf die Action dann, wenn sie losgeht.
Ja.
Das ist ja wirklich, das ist so, okay, Tony Stark fällt jetzt gerade sein Turm runter, sein Anzug kommt noch hinterhergeschossen, schmiegt sich an ihn an, sein System bootet, was übrigens echt scheiße ausgesehen hätte, wenn er Windows benutzt hätte und er einfach jetzt einen Fehler hätte und dann aufgeklatscht wäre. Und er dann einfach wieder nach oben fliegt, sagt, und du hast noch einen beleidigt und er war ein Freund von uns. Bam, die Scheiße geht los, geil.
Ja, es ist so ein bisschen James
Cameron. Mit der besten Gottverprügel-Szene, die ich je gesehen habe.
James, ja. James Cameron hat ja mal gesagt, Spannung durch Handlung und Entspannung durch Action.
Ja.
Und das ist im Prinzip das, was die Avengers halt macht. Was zum Beispiel Transformers jedes Mal vergeigt, weil die versuchen, über Action Handlung aufzubauen. Und das dadurch einfach so ein bisschen beliebig scheiße und langweilig wirkt. Ne? Ich will jetzt nicht groß was vorwegnehmen, aber was Game of Thrones im Moment ganz gerne macht, durch Action Handlung erzählen. Das klappt nicht so gut wie umgekehrt. Nee,
das ist dann eine Aneinanderreihung von Ereignissen immer jedes Mal.
Es kann schon klappen, aber wenn du halt nur Action hast, ist auch nicht geil. Ne?
Genau, ne? Also was Cameron sagt, ist ja im Prinzip nur, bau so viel Spannung wie möglich vorher durch Handlungen auf und lass sie durch die Action entladen. Hm. Weißt du, dass sowohl die Charaktere
wie so als eine Ejakulation.
Genau. Das ist wie was wir hatten mit der Humorfolter. Ist so ein bisschen so, du weißt, worauf es hinausläuft. Und es gibt doch Leute, die sitzen dann da und warten nur darauf, dass jetzt die Leute sich gegenseitig da auf die Fresse hauen. Und wenn es dann endlich kommt und dann auch noch gut ist, ja, dann bin ich zufrieden.
Ja.
Wenn das gut gemacht ist vorher.
Ja, das ist halt,
richtig kommt, ja.
Das ist halt Dynamik. Es gibt so den Spruch in der Musik: Die wichtigste Note ist die Pause.
Ja.
Die wichtigste Note ist die fucking Pause. Wenn du die ganze Zeit nur auf Level 100 bist und ausrastest, wird das irgendwann langweilig und stumpf. Du brauchst auch mal zwischendurch Ruhe und einfach mal einen ruhigen, entspannten Dialog.
Die Dinge heißen übrigens Chitauri Cyborg Drachen.
Alright.
Geiler Name, oder?
Ja, auf jeden Fall. So nenne ich meinen Penis.
Echt, ich nenne den Xol, der Wurmgott.
Der Wurmgott?
So ein Ding aus
Destiny. Für mich ist auch der Chitauri der Cyborg-Drache, wenn ich das komplett auf den tätowiert kriege. Weißt du aber, kennst du das hier, dieses, warum steht denn auf deinem Pimmel Rumbalotte? Du musst du sehen, wenn er ausgefahren ist. Wieso? Es steht dann Ruhm und Ehre der baltischen Rotbannerflotte.
Rumbalotte. Okay, Leute, kommen wir zu The Avengers. Das ist
so dumm, ey.
Teil 2. Das ist scheiße, Alter. Avengers Age of Ultron. Kurzzusammenfassung in zwei Sätzen.
Okay.
Tony.
Guter Satz. Hauptnebensatz und ja.
Tony Stark erschafft aus Versehen Ultron, eine Killer-AI, die Menschheit vernichten will.
Nachdem er 5 Minuten im Internet war.
Um Ultron zu stoppen, erschafft er mit dem Gedankenstein eine weitere AI, Vision, mit dessen Hilfe die Avengers obsiegen.
Oh, obsiegen, wo hast du denn noch? Hast du deinen Shakespeare gelesen?
Ich dachte einfach, das wäre das perfekte Wort, um diesen Satz zu beenden.
Fritz jetzt bei seiner Recherche mal, und besiegen, nein, vernichten, nein. Obsiegen.
Ja.
Obsiegen. Also ich muss, Nina ist obsiegen gut, Nina sagt es gut.
Ich muss zu Age of Ultron, ich habe ja gerade schon das mit der Wand erzählt, was ich hoffe jetzt viral geht, weil die Analogie habe ich mir ausgedacht, erzähle ich seit Jahren, hat noch nie jemand wiederholt, ich finde es genial. Egal. Jedenfalls, ja, das mit gegen eine Wand kämpfen, also wurscht. So. Worauf wollte ich hinaus? Genau. Was ich an Age of Ultron richtig geil fand, war der Anfang. Also weil auch der Moment, wo Ultron zum ersten Mal dann da steht, so diese halb kaputte Maschine und da seine komische Rede hält und dann kommt diese Bedrohung, dass der im Netz ist und praktisch unbesiegbar und dann wird's irgendwie total fahrig. Also dann wird der Film völlig egal. So dann, wie gesagt, also Ultron entwickelt sich nicht groß weiter, sprich der bleibt immer der gleiche Gegner, was einfacher zu besiegen geht's gar nicht, als eine Mauer zu zerhauen. So, ne?
Dabei fand ich Ultron eigentlich so geil. Ich habe mich so drauf gefreut und vor allen Dingen, ich hab mir den ich finde ja den Schauspieler, ich habe seinen Namen leider jetzt gerade vergessen, aber der Schauspieler, der Ultron spricht, ich finde ja, der hat ja so einen unfassbar guten Job gemacht. Im Deutschen ist es die Stimme von Edward Norton.
Ja, auch sehr, ist auch sehr geil.
Der ist auch super geil, ja. Und im Original weiß ich es leider nicht mehr, aber ich finde, die haben mit Ultron haben die so viel verschenkt, weil dieser als Antagonist ist ja so unglaublich gut. Und wer sich ein bisschen,
so geht's ja auch los.
Wer sich ein bisschen mit der Avengers-Lore halt auch auskennt, Ultron ist ein stetig auftauchender Gegenspieler von denen. Also der fickt mich regelmäßig trocken mit seinem Metallding in den Arsch. So.
Also,
das ist. Ich fand einen super geilen Bösewicht in einem leider nicht so tollen Film halt irgendwie verwurschtelt. Und ich finde, das ist der zweite Age of Ultron ist der einzige so richtig irgendwie kindgerechte Avengers-Film. Ich fand ihn sehr kindlich an manchen Stellen, ja.
Da wird einem Typ der James Arm abgerissen. Spader.
Das sieht man nicht, das siehst du nicht mal richtig. Außerdem sind die Helden halt irgendwie so, ey, wenn Iron Man da irgendwas macht in seinem mega geilen, weiterentwickelten Suit, die wirken alle so, als würden die den die ganze Zeit mit Wattebällchen bewerfen.
Ja, das stimmt.
So, die hauen nicht volle Möhre. Du hast niemals die ganze Zeit das Gefühl, dass die richtig volle Möhre halt draufhauen.
Ja, das stimmt. Also das ist ein bisschen so, insgesamt ist der, so ab Mitte zweiten Akt bis zum Ende dann, so wischiwaschi alles. Ja, es ist so,
also was mich
so
halt
halb gar, ne? Also da fehlt so der Clou. So da fehlt der Shot, wo Hulk diesem Cyborg-Drachen auf die Fresse haut. Da fehlt so ein
Boah-Moment. Nicht erst seit unserer kürzlich veröffentlichten Sci-Fi-Tech-Folge zum Thema Roboter und künstliche Intelligenz wissen wir alle, dass das Thema künstliche Intelligenz und besonders die in Anführungszeichen böse wird, einfach ein mega spannendes Thema sein kann. Und ich habe mich, als Ultron angefangen hat, ich fand auch den Anfang des Films echt sehr gut, bis zu dem Punkt, wo Ultron dann erschaffen wird. Und ich habe mich mega drauf gefreut, eine Diskussion in diesem Film, damit meine ich jetzt nicht eine echte Diskussion, wo Leute sitzen und miteinander sprechen, aber einfach so eine Diskussion durch Handlung zum Thema künstliche Intelligenz zu sehen. Ja. Ich weiß, dieser Wunsch war bei einem Superheldenfilm etwas naiv. Ja. Aber das, was man nachdem Ultron erschaffen wurde, gesehen hat, war, also wir sind ja auch sehr kritisch, ne, aber das, was man danach sieht, war halt einfach nur stumpfe Action und Ultron selber als Bösewicht hat im Prinzip, also war im Prinzip eigentlich mega langweilig.
Ja, der war auch ungefährlich, ne? Aber schon, gerade was du sagtest, dass du, also dieses, I was born, also ich bin erst gestern geboren. Das war wieder so ein geiler Moment, weil der so an den Anfang erinnert, wo er da so kaputt steht und dann diese Idee anfängt schon zu spinnen, ne?
Jetzt haben
da
wir.
Das ist halt noch cool und spannend.
Ja. Jetzt haben wir die. Sorry,
nee, alles, beende nochmal. Ist im Prinzip alles gesagt worden jetzt über Age of Ultron. Das ist halt einfach so, man merkt so ein bisschen, es ist leider, es ist der kleine zurückgebliebene Bruder vom ersten Film so ein bisschen. Wie gesagt, ist auch abgestraft worden mit 1,4 Milliarden nur.
Jetzt haben wir die Filmkritik schon ein kleines bisschen vorweggenommen, aber nochmal kurz zur Zusammenfassung, damit wir hier alle über das Gleiche sprechen. Avengers Age of Ultron. Die Avengers greifen eine Festung von Hydra in Sokovia an, um Lokis Zepter zurückzuerobern. Darüber haben wir schon kurz gesprochen. Sie treffen dabei auf die Zwillinge Pietro und Wanda Maximoff. Das ist so interessant, die eigentlich aus dem X-Men-Universum kommen, da die Filmrechte zu der Zeit aber da die Filmrechte nicht da waren, also die Filmrechte für die X-Men waren zu der Zeit noch bei Sony, war es Sony?
Ja, nee, Quatsch. Nee, Fox.
Bei Fox.
Ja,
bei
Sony Fox. Spider-Man.
Ja. Wird konsequent in diesem Film alles vermieden, was auf die X-Men hindeuten könnte. Sie werden nicht Mutanten genannt, sie werden auch nicht mit Quicksilver und
Scarlet Witch
angesprochen, denn das sind die beiden, Quicksilver und Scarlet Witch. Er kann sich super schnell bewegen und sie kann Magic Shit machen.
Ja, wie sie halt im Original sagt. Er verschiebt durch seine hyperkinetische Bewegungstechnik, bla, und sie kann das und das und das. Und jetzt nochmal auf Deutsch. Er ist schnell und sie seltsam.
Ja, und das
und das sind die Kinder von Magneto eigentlich, ne?
Ja.
In dem Film.
Das sind Magnetos Kinder.
Genau, ja. Hört euch nochmal die Magneto-Folge von uns dazu an. Das sind seine Blagen eigentlich. Das
sind seine Zwillinge, ja.
Ja.
Und in Age of Ultron sagen sie auch, dass sie dass die Opfer von Experimenten waren.
Ja.
Also die lassen das nicht nur weg, dass das Mutanten sind, sondern die negieren das auch, dass Mutanten sind. Wahrscheinlich, weil sie es mussten.
Ja,
wahrscheinlich durften die nicht mal so tun, als wären die einfach so, sondern die mussten sagen ganz explizit, das sind keine Mutanten.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist auch Spoiler-Alarm. Sie hatten ja auch, Scarlet Witch ist ja bisher niemals in irgendeiner Art und Weise halt großartig verbraten worden in irgendeinem Superhelden, Mutanten, Bindi-Film, was auch immer. Aber Quicksilver, den gab es schon. Das ist nämlich zeitgleich ist nämlich damals
Days of Future Past
gekommen, wo wir einen grandiosen Quicksilver haben, den ich persönlich super, super geil finde.
Peter Evans
gespielt, man kennt ihn aus American Horror Story.
Ja.
Und die durften tatsächlich den Quicksilver für das MCU nur benutzen, unter der Voraussetzung, dass er nach einem Film stirbt.
Wow,
ja. Echt? Ja, das war Voraussetzung.
Die haben den damals aber ganz geil besetzt, also ich bin ein riesen Fan von, wie heißt er nochmal?
Kick-Ass.
Aaron Taylor Johnson, genau,
Kick-Ass.
Und ich fand's echt scheiße, dass der draufgegangen ist, weil A, hatte ich Days of Future Past halt schon gesehen und ich werde mich weigern, den deutschen Titel zu benutzen, der halt super geil war und Quicksilver war der Hammer. Also Peter Evans war fantastisch und auch Aaron Taylor Johnson ist ein geiler Schauspieler, der hat's auch cool gemacht, finde ich, dafür, dass er das eigentlich, doch, fand ich schon.
Ich fand,
und dann geht er halt drauf und das war blöd.
Zu dieser Frau, zu Wanda Maximoff, Scarlet Witch, die auch noch später dann eine Rolle spielt, auch in Infinity War.
Elizabeth Olsen gespielt. Die kleine zurückgebliebene Schwester der Olsen-Zwillinge übrigens.
Echt?
Ja.
Die ist aus dem Olsen-Clan?
Ja.
Nein.
Ja.
Okay,
das
also
sieht man aber auch.
Das Krasse ist, die ist eigentlich, so wie ich das verstanden und gelesen habe, eine der mächtigsten Figuren des gesamten Marvel-Universums, weil sie die Realität alternieren, also verändern kann. Und das finde ich super krass, sie kann Wahrscheinlichkeiten manipulieren.
Mhm.
Also wenn du, Tobi, hier in Hamburg-Dulsberg über die Straße gehst, dann kann sie Abracadabra machen und sagen, normalerweise ist die Wahrscheinlichkeit, dass Tobi vom Auto überfahren wird, 1 zu 1 Million. Ich mach jetzt einfach mal eins daraus. Tobi wird auf jeden Fall überfahren.
Das ist schon krass, ne?
Ich würde das nicht für solche Sachen nutzen. Ich würde das für irgendwas Cooles nehmen. So, die Chance, dass Tobi sich jetzt diarrhös einkackt, ist viel zu unwahrscheinlich.
Oder sie kann die Realität verändern. Also sie könnte eigentlich theoretisch aus Tobis Kopf eine Möhre jetzt machen.
Ja.
Ja, also im Prinzip, also was sie in Avengers, so, da greife ich jetzt mal in die anderen Filme vor, wo wir sie dann mal machen sehen, da macht sie im Prinzip Druckwellen und Fesseln und Zeug.
Weil Scarlet Witch ist ja auch die einzige, die Thanos Schmerzen zufügen kann.
Genau.
Also das ist echt brutal, so, die wurde halt dann aus verständlichen Gründen ein bisschen downgegradet, weil die Geschichte wäre halt zu schnell vorbei, wenn die ihre wirklichen Kräfte da ausspielen könnte.
Also kann die ja im Prinzip das gleiche wie der Reality Stone, ne? Nur in kleinen.
Ja, nur in menschlicher Form, genau, und halt auch begrenzt. Also ihre Möglichkeiten sind begrenzt, die vom Reality Stone sind unbegrenzt.
Ja. Also wir sehen ja in Age of Ultron auch, dass die ich sag mal so in den Gedanken rumwirbeln kann, um dort halt Realitäten zu erschaffen. Ne? Also, dass sie nicht die Realität an sich verändert, sondern die gefühlte Realität.
Mhm. Ja.
Gut, zurück zu Age of Ultron. Ach so, kurze Korrektur, ne? Die Rechte von X-Men liegen bei
Fox.
Bei Fox, definitiv. Hatten wir nämlich auch in einer Premium-Folge mal falsch gesagt. Bei Fox.
Aber jetzt auch bei Disney.
Ja, also die Avengers haben es geschafft, das Zepter zurückzuerobern. Zurück in New York stellt Tony Stark fest, dass im Inneren des Zepters eine künstliche Intelligenz schlummert. Er nutzt diese, ohne das Wissen der anderen Avengers, um seine AI Ultron zu vervollständigen.
An der er schon eine Zeit lang gearbeitet hat mit Dr. Banner.
Genau. Sein Plan war, Ultron als so eine Art Weltsicherheits-KI einzusetzen. Ja. Ultron macht sich selbstständig und beschließt, die Avengers und die Menschheit zu bekämpfen. Das ist halt dieser Klassiker, ne? Die AI lockt sich ins Internet ein, guckt sich ein paar Weltkriegsdokus an und kommt dann zu dem Schluss, die Menschheit muss gewiped werden.
Ja, beziehungsweise du kannst die Menschheit nur schützen, indem du die Menschheit auslöscht.
Ja, ja.
Ja. Na, obwohl Ultron ja auch so schön sagt, am Ende, ihr könnt kämpfen, ihr könnt schreien, ihr könnt mein Fleisch vernichten, aber am Ende bleibt nur eins, Metall.
Ultron versucht in Südafrika dann.
Das nennst du tiefgründig. Ich habe Bäder genommen, die tiefgründiger waren.
Das nenne ich nicht tiefgründig, das ist MCU-tiefgründig. Ja. Und das ist nun mal, weißt du, Tropfen auf dem heißen Stein und du machst einen Körper drauf.
Ultron versucht dann in Südafrika an Vibranium zu kommen, um seinen neuen Körper zu bauen. Die Zwillinge, die mittlerweile für ihn arbeiten, erschaffen düstere Visionen in den Köpfen einiger Avengers. Der Hulk gerät dadurch außer Kontrolle und verwüstet eine nahegelegene Stadt. Das ist die Szene, wo Tony
den Zahn ausschlägt.
Das erste Mal diesen Hulkbuster. Ja. Aus dem Schrank holt. Das ist so eine Art Mecha, das ist so ein Roboter, ne?
Ey, sorry, aber das ist eine mega coole Szene.
Ja, Mann. Ja.
Die sich da durch diese kleine Stadt prügeln, das war
das ist
so cool.
Das ist so ein heftiges Exo.
Das ist nicht
so
ein Exoskelett, ne? Das ist, glaube ich, Sao Paulo, wo die sich durchkämpfen, ne?
Ja?
Ist das nicht in Afrika?
Nee. Das muss ja, können wir mal gucken.
Ich habe keine Ahnung, wo die da stecken.
In der Story ist das einfach nur südafrikanische Stadt XY. Es wird auch nicht darauf eingegangen, was das für eine Stadt ist. Kurz der Hulkbuster, das ist einfach nur so ein mechanisches Skelett, das Iron Man noch krasser macht, oder?
Ja, das ist halt im Prinzip noch ein Anzug, ja, den er hat. Also wir haben ja davor, also vor Age of Ultron kam, nee, warte mal, Iron Man 3 kam nach Age of Ultron, ne? Vergiss es. Aber in Iron Man 3 sehen wir ja, dass er mega viele Anzüge gebaut hat und da wird er ja schon dran gewesen sein. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, ob der davor oder danach kam. Aber jedenfalls, der hat ganz viele solche Teile und das ist eine noch.
Nachdem diese Stadt völlig verwüstet wurde durch den Ausraster des Hulks, wird das Avengers-Team als eine Gefahr für die Allgemeinheit eingestuft und flüchtet deswegen auf Hawkeyes Farm. Als sich Ultron in einen organischen Körper transferieren will.
Entschuldigung, in Johannesburg sind sie.
Ja. Also diese eine Wissenschaftlerin erschafft so einen organischen Körper für Ultron. Warum auch immer er in diesen organischen Körper möchte. Denn als Metallentität ist er ja viel mächtiger. Ja. Aber könnte ja sein, dass er halt echt leben möchte. Warum auch immer, wird in dem Film nicht wirklich diskutiert.
Pinocchio.
Ja, gibt's auch diese Referenz. I've got strings, but not on me. There are no strings.
Ach stimmt, das singt er, ne?
Mhm. Ja.
Das ist aus Pinocchio,
ne? Das ist aus Pinocchio, ja.
Okay.
I've got no strings on me.
Als Ultron sich in diesen organischen Körper transferieren will, durchschaut Wanda seinen Plan zur Vernichtung der Menschheit und wendet sich gegen ihn. Die Avengers tauchen auf, es gibt auf die Fresse, Ultron entführt Black Widow.
Ach so, er macht Vision, weil er nämlich selber...
Den gibt's ja noch nicht,
Vision. Ja, aber er findet sich ja selber... Ach so, ging das gerade nicht darum, dass er Vision erschafft?
Nee.
Tony
Stark, da sind wir noch nicht.
Also das ist der Körper, in dem Tony Stark nachher Vision transferiert, beziehungsweise erschafft. Aber da geht es nur um den Körper von Ultron.
Okay.
Also Ultron hat den erstmal nur als Körper erschaffen.
Ja, genau. Zurück in New York erweckt Tony wieder entgegen allen Ratschlägen den künstlichen Körper mit Hilfe des Steins aus dem Zepter. Vision entsteht.
Den Mindstone.
Also der Mindstone, Vision entsteht. Eine künstliche Intelligenz, die auf dem Mindstone basiert, die Avengers unterstützt. Warum auch immer die künstliche Intelligenz, die aus dem gleichen Stein kommt, jetzt plötzlich nicht mehr der fiese Terminator ist, sondern plötzlich der liebevolle, ethisch handelnde Vision ist.
Weil Jarvis sie kontrolliert.
Genau.
Weil also Jarvis mit eingespeist wird.
Er transferiert er seine KI, also Jarvis, diese KI, die den Anzug steuert, in den Körper von
Aber als Ultron erschaffen wurde, war Jarvis ja auch beteiligt und Ultron hat Jarvis in den Arsch gefickt.
Genau, aber Jarvis sollte Ultron ja nicht überschreiben, sondern mitprogrammieren. Genau. Und das Ding, was die da programmiert haben, fickt Jarvis. Und bei Dings ist es ja, bei Vision ist es so, dass, also das ist ja Jarvis im Prinzip. Das ist nicht Vision, das ist im Prinzip Jarvis mit Körper.
Ja.
Wird das Ding reingesetzt und eben gepowert, also angetrieben praktisch durch den Mindstone.
Ja.
Also das ist Jarvis, das ist nicht der Mindstone, okay, der da rumläuft.
Okay, erklär.
Ja, also die nehmen den Mindstone eigentlich mehr oder weniger nur als Energiequelle. Genau, also es wird mit der Hilfe von Ultron und von Tony wird ja dieser Android, weil Vision ist ein Android, gefertigt, aus ganz, ganz vielen kleinen Nerventeilchen und Nanoteilchen und Gedöns.
Quantenteilchen.
Quantenteilchen, ja, wenn es wichtig klingen soll, hau einfach Quantum davor, ne?
Ja.
Ja, das ist meine Quantummöhre.
Meine ist das so bei Avengers. Ja,
mein Mittagessen, meine Quantummilchschnitte und so. Nee, aber.
Dann packt er den in seinen Quantum.
Und weil sie eine Energiequelle brauchen, um das anzutreiben, damit er nicht kontinuierlich an irgendwelchen Kabeln hängt, deswegen nehmen die eigentlich den Stein. Und damit der auch ein Gedächtnis hat, kommt Jarvis an das ganze Ding
rein. Na gut, also.
So wird ein Schuh draus.
Also,
Idiot.
Das ist ja praktisch eine Quanten-KI.
Ich akzeptiere eure Quantenerklärung. Nehmt bitte ein leichtes Zähneknirschen zur Protokoll, denn wir haben zwei Gleichungen. Jarvis plus Stein plus KI gleich böse.
Nein.
Beim zweiten Mal ist es genau die gleiche Gleichung.
Das ist doch die KI aus dem Stein, die ist doch raus aus dem Stein. Jetzt ist es ja nur noch Energiequelle. Nee,
ja genau, weil der Unterschied, also deine Gleichung ist falsch. Ultron besteht nicht aus Infinity, oder also aus Mindstone plus Jarvis plus Körper, sondern eigentlich ist es nur Körper plus Dings, plus Mindstone, was von Jarvis gebaut wird. Also die Gleichung wird von Jarvis geschrieben. Und Vision ist Jarvis plus Mindstone plus Körper.
Genau.
Also da ist eine Komponente mehr, nämlich Jarvis. Jarvis ist nicht in Ultron.
Und das,
der arbeitet mit an Ultron.
Genau, und was Ultron ausgemacht hat, das ist extrahiert. Der hat sich ja selber davon losgerissen und omnipräsent gemacht. Durchs Internet dann.
Na gut.
Was eigentlich auch ganz witzig ist, dass er ausgerechnet auf die Idee kommt, einen riesigen Meteoriten auf die Erde knallen zu lassen, weil er hätte im Internet auch, er hätte das gesamte Stromnetz der Welt lahmlegen können.
Ja. Der hätte viel klügere Dinge machen können, als eine fucking Stadt durch die Gegend.
Okay, Leute, wir machen es kurz.
Deswegen fand ich das so spannend. Ich so, oh geil, das ist am Internet. Welches Kraftwerk legt da jetzt lahm?
Ja.
Eins?
Er okay, Leute.
Düsen? Das, okay,
dann wir machen es kurz.
Welche Raketen gibt er zum Abschluss frei? Keine? Okay, welche Pornoseiten sperrt er?
Auch so kann man die Menschheit vernichten. Wir machen es kurz. Ultron möchte ganz Sokovia als riesigen Meteorit missbrauchen und auf die Erde stürzen lassen, um ein weltweites Artensterben auszulösen.
Ja, großartiger
Plan. Avengers halten ihn mit Hilfe von S.H.I.E.L.D. und Wanda auf. Ultron wird zerstört. Am Schluss löst sich das Team, also die Avengers, vorerst auf. In der Post-Credit-Scene beschließt Thanos, es jetzt selbst zu regeln.
Was dann 6 Jahre später auch passiert ist.
Ja.
Oder so,
genau.
Ja.
Wo sich viele dann noch aufgeregt haben, macht er jetzt eigentlich noch irgendwas, außer immer nur auf seinem Thron durchs Weltall zu
furzen? Das waren echt 6 Jahre.
Ja, ja, ne, das Ding ist halt einfach so, es gibt viele Leute, die sich darüber aufgeregt haben, wo macht denn Thanos jetzt erst was? Ja, da gibt es eine Erklärung zu, weil es gab vorher noch in anderen Filmen auch viele Gegenspieler, gegen die auch unsere Helden parieren mussten, die Thanos prinzipiell ganz schön in den Arsch hätten ficken können. Stichwort Odin zum Beispiel.
Ja, aber zum Beispiel Avengers 1 ist ja, also das, was da passiert, ist ein direkter Befehl von Thanos.
Ja.
Der ist halt nur nicht da, ne? Aber das ist ja ein direkter
Wir haben in unserem Premium-Kanal, alle, die uns bei Patreon Minimum $3 im Monat in den Quantumrachen werfen, dürfen ja unseren Premium-Kanal hören. Und da haben wir eine Folge vor einem Jahr über Infinity War aufgenommen, wo wir einfach unvorbereitet und launig darüber gesprochen haben. Übrigens fast exakt vor genau einem Jahr. Ja, und da haben wir darüber schon gesprochen. Sensationelle, interessante Erklärung. Wieso ist Thanos vorher nicht aufgetaucht? Du hast es gerade schon erklärt, Richard. Er hat gewartet, bis all diejenigen tot sind, die ihn hätten fisten können.
Ja, und das sind halt zum Beispiel auch bei Ragnarok, das ist Hela, das ist Odin. Das ist vor allen Dingen halt auch, um die Steine zu kriegen, hat Loki benutzt, damit die Chitauri schon mal so ein bisschen vorwipen, weil er eigentlich die Avengers damit auch schon ausschalten wollte.
Er wollte antasten, was da geht.
Und vor allen Dingen halt auch diese ganze Problematik mit, warum hat er nicht schon früher eingegriffen? Ja, find erstmal raus, wo die Steine überhaupt sind. So, das ist ja auch nochmal eine Aufgabe, das braucht Zeit halt einfach alles.
Obwohl man sagen muss, prinzipiell war er ja gar nicht so weit weg, ne? Ich meine, der kommt von Titan, also so weit ist Titan nicht weg.
verhältnismäßig.
Oh, Moment, zu Thanos kommen wir später noch.
Ja, bitte.
Aber das ist ja so ein bisschen wie mittlerweile bei Game of Thrones, dass die alle Quick Travel haben. Also einerseits sind sie alle am anderen Ende des Universums, auf der anderen Seite fühlt es sich halt aber so an, als ob die innerhalb von 2 Flugstunden dann von überall aus bei der Erde sind.
Aber zum Beispiel alleine der Machtstone, den Chris Pratt hier Dings dann gefunden hat, wie ist er denn hier, Star-Lord. Das war Zufall. Ja, das war mehr oder weniger Zufall, dass die den gefunden haben, weil er ja Ronan damit, nicht Ronan, den oh, ich vergesse seinen Namen immer.
Der ist doch Ronan.
Ist das Ronan?
Der Böse aus
Auf Guardians of the Galaxy, ja. Der ja Ronan damit beauftragt, ihn zu finden und die ja zufällig Glück haben, weil Star-Lord den findet, weil dieser Planet nämlich eigentlich alle 500 Jahre nur trocken liegt, weil eigentlich ist der unter Wasser.
Ronan war der blaue Typ mit diesem geilen Bleistift, den er mit so Pfeif-Kommandos steuern kann.
Das ist der
Fuck.
Tiefer davon von Star-Lord.
Ronan gewesen. Ist der gegen
der Böse,
den,
der mit dem Hammer.
Gegen den Star-Lord ein Dance-Off hat am Ende von Guardians of the Galaxy.
Gott, hab ich bei Guardians of the Galaxy.
Der Typ mit dem Hammer.
Ja.
Der Blaue mit dem Hammer. Die sind immer blau.
Genau, die Kree sind nicht immer blau. Captain Marvels komische, also die Marvel, die ist ja auch ein Kree.
Ja.
Ich weiß nicht, warum der blau ist, keine Ahnung.
Okay.
Der ist Ultra oder irgendwann hat ihm der immer einer so
ein
C abgeklemmt und das Blaue ist in den ganzen Körper gegangen.
Ich hab mich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau um den gekümmert, weil der jetzt nicht so eine große Rolle da im Ding spielt. Aber vielleicht ist er auch ein Deviant. Aber dazu später mehr.
zum nächsten Film kommen wir jetzt, den ich aber nur ganz kurz abhandeln möchte. Und zwar Captain America Civil War. Wie der Titel schon sagt, ist das kein Avengers-Film, sondern der gehört zur Captain America-Reihe, was auch Sinn macht, weil die Story da eher auf Captain America fokussiert ist. Der einzige Film, den unsere Gäste hier auf der Couch nicht gesehen haben, keine Angst, ich gehe nur sehr kurz auf den Film ein.
Ich muss mich ganz kurz korrigieren, er heißt nicht Ronin, ne? Weil das ist ja Hawkeye eigentlich in Endgame, sondern Ronan. Also Ronan mit A. Ronan ist die queersten des MCU.
Also ich gehe auf Civil War gehen wir nur sehr kurz ein, weil der für die ganze Infinity War bzw. Thanos Storyline nicht so viel Bedeutung hat, ja. Bei Civil War geht es darum, dass nach einem missglückten Einsatz der Avengers, wo es viele Tote gab, der Weltsicherheitsrat fordert, dass ab sofort Superhelden registriert und von der Weltöffentlichkeit kontrolliert werden müssen. Und das spaltet die Avengers in zwei Lager auf. Team Tony Stark, der noch ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat, weil er ja aus Versehen Ultron erschaffen hat und der da so ein bisschen, ich sag mal, vernünftiger drauf ist und sagt, okay, das hat schon Sinn. Und Captain America, der sagt, fuck you, Superhelden müssen frei und unabhängig bleiben. Und die weiteren Handlungsdetails des Films sind, wie gesagt, für uns jetzt unwichtig.
Übrigens, warte mal ganz kurz. Nicht Scheiße, die Avengers gebaut haben, sondern wenn wir ganz genau sind, Scheiße, die S.H.I.E.L.D. gebaut hat unter Supervision von Captain America.
Ja, unter anderem. Genau. Genau. In dem Film haben wir übrigens auch das erste Zusammentreffen der Avengers mit Spider-Man und mit Ant-Man. Und
in Düsseldorf. Moment, nee, Leipzig. Aber mega großartiger Moment.
Ach ja.
Im gesamten MCU ist Ant-Man, also wie heißt der nochmal?
Paul Rudd?
Nee, der ist Normalsterblicher.
Oh Gott,
ist egal. Jedenfalls, als er nicht im Kostüm da eben auftritt und in der gesamten Geschichte des MCU und wahrscheinlich der Comicfilm
Scott Lang
einen Jetlag. Und da musste ich wirklich sehr lachen, weil die reisen so viel in der Gegend rum und das scheint niemandem was auszumachen. Nur er sitzt da, boah, ich hab einen Jetlag. Ich hab mich echt kaputt gelacht, fand ich super. Hau dich nicht so um, ne? Also mich hat das mega umgehauen.
Oh. Ich fand's super geil.
Weißt du, die reisen da durchs Weltall und völlig irrelevant, ne?
Ey, ich fand halt auch so geil bei dieser Detailverliebtheit von Marvel. Habt ihr mal drauf geachtet, dass durch die Bank weg in jedem Film Tony Starks linker Arm immer schlimmer wird? Dass er auch irgendwann Spaß draus macht und sagt, mein linker Arm ist taub, hat das irgendwas zu bedeuten. Er kriegt immer auf den linken Arm, seit seinem ersten Angriff. Irgendwie ständig, auch irgendwie, wenn dann am Flughafen Autoteil auf jeden Fall fällt, auf seinen linken Arm. Es lief eigentlich immer darauf hinaus, dass irgendwas mit seinem linken, er fasst sich auch immer ans linke Handgelenk. Sein linker Arm ist ganz, ganz, im Laufe der Zeit, ist mega hart in Mitleidenschaft
gezogen. Hat das irgendeinen Hintergrund?
Foreshadowing auf Thanos, der hat den Infinity Gauntlet auf der linken Hand und wenn Iron Man ihn dann hat,
hat er ihn offiziell auf der rechten Hand, was auch den Wechsel von es ist jetzt ein anderer Armdrücker quasi auch symbolisiert, so ein bisschen so filmsemiantisch, symbolisch betrachtet. Aber es lief immer darauf hinaus, weil er auch die drohende Gefahr halt irgendwie spürt. Halt irgendwie. Das siehst du auch in Spider-Man Homecoming, wenn er Peter Parker seine Standpauke gibt, er fasst sich immer an den linken Arm, weil ihm immer der linke Arm wehtut. Und auch irgendwann wurde das mal bestätigt, dass Tony Stark eigentlich seit dem ersten Avengers-Film Nervenschaden im linken Arm hat. Der fühlt nicht richtig.
Ein kleines Foreshadowing, dass er mit seiner Hand nochmal echt was Heftiges machen wird.
Ja.
Ja. Gut, Leute, es wird langsam spannend. Wir kommen jetzt zu Avengers Infinity War. Eine der am krassest erwartetsten Filme vermutlich aller Zeiten. Der Filmtrailer zu Infinity War hat innerhalb von wenigen Tagen den Rekord mit den meisten Klicks auf YouTube aller Zeiten.
Ja.
Ja. Infinity War in einem Satz. Thanos erscheint, fickt alles und jeden, schnappt sich alle 6 Infinity Stones und vernichtet die Hälfte des Universums.
Ja, danke fürs Zuhören.
Das ist die Handlung.
Das
war die Folge.
Das waren die Kack- und Sachgeschichten.
Das ist tatsächlich die Handlung von Infinity War, ja.
Ja,
alle treffen nochmal aufeinander und sammeln sich wieder zusammen. Und dann
genau. Der Film beginnt damit, dass er schon mal einer der beliebtesten Figuren im gesamten MCU einfach mal eiskaltes Genick bricht und eine zweite halt irgendwie ersticht und eine dritte halt einfach so vermöbelt und es als guten Sport bezeichnet, nämlich den Hulk.
Die Chitauri tauchen wieder auf.
Die Chitauri tauchen wieder auf, genau. Und dann geht es eigentlich echt nur darum, er taucht in New York auf, er macht richtig Stress und alle Avengers sind eigentlich in alle Dimensionen und Planeten verstreut, während er ganz seelenruhig, fast schon seelenruhig, einen Stein nach dem anderen sammelt.
Da muss ich dich korrigieren, er taucht nicht in New York auf. Seine
Handlanger.
Seine Schergen. Der Film beginnt folgendermaßen. Thanos zerstört am Anfang des Films die Flotte der Asen. Die mussten in Thor Ragnarok flüchten aus Asgard.
Der Asgardien?
Asen. Also nennen sich auch in den Comics so und die heißen auch Asen, auch in den Filmen. Also wie die griechischen Götter, die nordischen Götter.
Thanos zerstört die Flotte der Asen, tötet Loki und Heimdall, erbeutet den Tesserakt, welcher den Raumstein enthält, sprechen wir später noch drüber, da er zuvor den Machtstein von den Xandarianern gezockt hat, das sehen wir im Film nicht, hat er jetzt bereits 2 Infinity Stones. Heimdall kann kurz vor seinem Tod noch den Hulk, der auch dabei ist, zur Erde schicken. Dieser warnt in New York Dr. Strange. Dr. Strange kontaktiert dann Tony Stark und erklärt ihm alles, nämlich, wenn Thanos es schafft, alle 6 Infinity Stones zu besitzen, erlangt er kosmische Allmacht. Ja, 2 der Steine hat er schon. Und 2 sind auf der Erde. Einer steckt in Visions Kopf, der andere liegt bei Dr. Strange im Amulett.
Genau.
Ja.
Und ein muss er sich durch ein großes Opfer holen, den Seelenstein.
Ja, Richard, dazu kommen wir doch noch. Meine Herren, ey. Thanos. Thanos entführt dann Dr. Strange, Iron Man und Spider-Man befreien ihn dann aber in dem Raumschiff, das aussieht wie so ein riesengroßer Donut. Mhm. Ja. Thanos Schergen attackieren dann Vision. Der Angriff kann knapp abgewehrt werden. Vision beschließt dann den Gedankenstein in seiner Stirn zu zerstören, auch wenn das sein Tod wäre. Die Avengers suchen verzweifelt nach einer Lösung, fliegen nach Wakanda, da sie sich dort eine Lösung des Problems erhoffen. Währenddessen die Guardians of the Galaxy finden den verletzten Thor. Wir erfahren dann durch Gamora, was Thanos vorhat. Also wir erfahren an diesem Punkt dann erst wirklich, was Thanos Plan ist, nämlich die Balance im Universum wiederherzustellen, indem er eine Hälfte aller Wesen, alles Lebens tötet. Ja. Die Guardians suchen den Collector auf, der einen weiteren Stein besitzt. Thanos hat den Collector aber bereits besiegt und den Stein in seinem Besitz. Thanos entführt daraufhin Gamora und verschwindet. Gamora.
Was holen sie beim Collector nochmal? Ich glaube, den Realitätenstein, ne?
Genau, ja.
Reality Stone, genau, richtig. Ja, genau, da kommen die beim Collector ja an und alles sieht irgendwie noch gut aus.
Noch gut aus, ja.
Und dann wird aber klar, das war alles nur ein Trugbild und alles ist im Arsch und alles brennt und alles ist tot.
Ja.
Ja. Und da benutzt er ja den Reality Stone auch, um da aus dieser Waffe Seifenblasen rauskommen zu lassen.
Also, ne? Das sind keine Trugbilder. Der kann wirklich die Realität damit verändern.
Stimmt.
Ja, ja. Ja. Aber also nur so lange, wie er das möchte. Also er macht auch aus den Guardians dann halt auch irgendwie Streifenkonfetti und solche Sachen halt.
Ja, genau,
also,
der verwandelt Mantis in so Papierstreifen und Drax in so Bauklötze.
Dann kommen wir zu dem, was du gerade schon gespoilert hast, Richard. Thanos fliegt zum Planeten Vormir. Das ist dieser düstere Kackplanet, wo immer Hamburger Wetter herrscht, wo er oben auf diesem Felsen dann auf den Red Skull trifft, den Typ mit dem roten Schädel.
Aus dem First Avenger, Captain America, The First Avenger
Movie. Das wurde mir nicht hinreichend plausibel erklärt, warum der Nazi-Superheld, der bei Captain America noch ein absolut fieser Wichser war, plötzlich nur noch ein weniger fieser Wichser ist und pflichtbewusst auf diesem Felsen dort diesen Stein bewacht.
Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden, das soll.
Das hat mit den Comics zu tun. Er wird dorthin geleitet, nämlich ist er, weil er die Macht, weil er quasi nicht würdig war, den Raumstein zu verwenden und ja mit der bloßen Hand an den Tesseract gefasst hat und dementsprechend, die Infinity Stones können ja nicht einfach so angepackt werden. Die müssen ja von mächtigen Wesen angefasst werden. Sonst zerstören sie dich ja halt auch einfach. Ja. Und er war dessen unwürdig, hat dort rangepackt. Der Infinity Stone, das sieht man auch im ersten Captain America, löst ihn ja so halb auf. Denkst dann, oh geil, der ist jetzt in
alles zerstreut. Das war im ersten Captain America.
Und nicht so tief einatmen, sonst kriegst du eine Lungenembolie von dem und so. Nee, der ist wegteleportiert worden auf diesen Planeten, wo ihm diese als Strafe diese ewig währende Aufgabe auferlegt wurde. Vom Universum.
Also
ist dieses Universum.
Die Infinity-Steine sind das Universum.
Also
die
sind
das Universum. Also die Marvel hat alles einen Namen, auch das Universum. Da gibt es auch einen für den.
Also die Infinity-Steine haben ihn umprogrammiert, sodass er jetzt weniger böse ist und
als Strafe.
Und als Mönch da oben lebt.
Ja, das ist seine Strafe, der muss da leben. Also, der hat keine andere.
Na
so
gut.
Wie Davy Jones bei Fluch der Karibik.
Na gut.
Teil der Crew, außerdem kommt er von den Planeten ja auch einfach mal nicht runter.
Na gut.
Also, da würde ich dann auch die Adaption machen. Es sei denn, jeder, der auf den Planeten kommt, wahrscheinlich so erstmal ein bisschen flashen, weißt du, wenn die dann da hinkommen, er kommt ja dann mit seinem geilen dunklen Robe, erstmal aufmachen. Heute mir zum Seelenstein.
Boah, bist du scheiße.
Warum sollte er ihnen seinen Penis zeigen?
Ey. Alter, weil er seit 70 Jahren da rumhängt. Ja,
man kann sagen, das macht dich auch ein bisschen zu tun. Macht dich ein bisschen kirre im Kopf. Aber weißt du, was ich mir auch gedacht habe bei Endgame? Wenn es dann heißt, die Steine müssen zurückgebracht werden, was ist das für eine unangenehme Situation für Captain America? So, ich würde den gern zurückgeben. Ey, willst du mich verarschen, Mann?
Scheiße,
stimmt. Trifft er wieder auf Red Skull eigentlich?
Stimmt, ja, klar. Warte mal, hat der die alle?
Er hat alle.
Alle
aber
sechs
klar, wenn er in die Vergangenheit zurückreist, ist der Seelenstein im Prinzip eigentlich nicht in seiner Hand.
Ja, genau, dann müsste dann ja weg sein. Aber stimmt, das wäre echt ein schräger Beginn. So, hi, Bro.
Ja, hey, ich würde den Stein zurückgeben. Ey, fuck.
Also, wir sind auf dem Planeten Vormir. Dort sagt der Red Skull Thanos, dass er ein großes Opfer vollbringen muss. Er muss etwas opfern, das er liebt, um an diesen Seelenstein zu kommen. Er opfert seine Tochter Gamora, wirft sie darunter und bekommt dann dafür diesen Stein.
Ja, nicht nur wirft sie darunter, ja, man sieht es halt auch, die stirbt. Er opfert sie nicht, ja nur, er schmeißt sie da einfach einen Berg runter, sie verreckt und deswegen bekommt er dann den Seelenstein.
Das ist alles irgendwie sinnlos. Also warum muss der da jetzt seine Tochter killen, um an diesen Stein zu kommen?
Warum muss ich Geld bezahlen, wenn ich eine Dose Cola möchte? Das ist auch sinnlos.
Ja, hast du recht.
Halt einfach das Maul.
Das ist der Preis, der bezahlt werden muss.
Genau, das sagen die ja sogar. Ne? Du musst dafür einen Preis bezahlen.
Ja, aber warum?
Den ultimativen Preis.
Ja, weil das der Seelenstein ist.
Wem hilft
eine
das?
Eine Seele für eine Seele. Du musst dich als würdig erachten.
Ja.
Dass du krass und also kaputt genug bist, das, was du am meisten liebst, zu opfern, um diese Macht zu bekommen. Also
der Seelenstein möchte sehen, dass du ihn halt wirklich haben möchtest. Der ist so die Bitch unter den Infinity
Stones. Das ist schon sehr märchenmäßig.
Da ist die Grenze.
Ohne Scheiß.
Da ist die Grenze.
Wir haben gerade davon gesprochen, dass der Mantis in Luftschlangen verwandelt und da ziehst du die Grenze.
Ja. Also jetzt irgendwie, was ich liebe, so, der hätte hier, Fred wird wahrscheinlich mit so einer Packung Chicken Nuggets senken und die dann runterwerfen. Dann,
vor allem, wir hatten dasselbe Thema bei Harry Potter schon mal, der Spiegel Nährhegel. Der macht ja genau das Gleiche.
Genau.
Der gibt dir das, was du dir am meisten wünschst. Oder beziehungsweise den Stein der Weisen, wenn du dir wirklich wünschst und verdient hast. Genau das Gleiche. Da hast du dich nicht beschwert. Aber wenn das im Space passiert, ist es unlogisch, oder was?
Ja, Mann. Im Marvel-Universum hat alles irgendeine, und wenn es nur eine super abgespacede und abgefahrene Pseudo-Erklärung.
Ja, die auch. Du musst einen Preis dafür zahlen. Du musst zahlen, dass du den bekommst. Also siehst du,
oh, leck mich am Arsch. Das akzeptiere ich bei Grimms Märchen.
Das Ding ist
aber
halt,
nicht bei Marvel, Alter.
Das Ding ist halt bei Marvel? Wir reden ja, jetzt halt doch mal die Schnauze, Richard.
Ja, aber ich will ihm doch das erklären, weil es ja, gibt doch...
Ich streite mich gerade mit
dem Typen. Ja, aber ich habe vielleicht eine logische Erklärung. Ich will das Ganze hier kurz mal abschließen. Ich bin vollkommen auf deiner Seite. Freddy ist ein Idiot. Das wissen wir jetzt aber seit 3 Jahren, Tobi. Das müssen wir nicht mehr so machen.
Magnet ist voll.
Nee, aber, ja, der Magnet ist leider voll. Der Seelenstein tatsächlich, es gibt die böse Sage darum, weil der Parasit Devondra wohnt ja in dem Teil, dass er sich nur materialisieren kann, wenn er eine Seele bekommt. So, das ist wie, Mann, du bist Satanist, du bist doch der Erste, der irgendwas opfert, um was zu bekommen.
Ja, das stimmt.
Ja,
also. Du bist gar kein Satanist, du Blender. Du wärst gern Satanist.
Scheiß Poser.
gut, gehen wir weiter in der Handlung. Wo waren wir?
Oh, ich bin Fred, ich pinkel auf Grabsteine. Ja, wer hat's nicht gemacht?
Alter, wer pinkelt denn auf Grabsteine? Was stimmt
Fred,
denn
mit der Satanist?
Herr Satanist?
Also, ja, gut, Fred.
Na, ich bin in die Temple of Satan vor kurzem beigetreten. Und nette Leute, auf jeden Fall.
Ja. Cool Rom.
Okay, es geht weiter bei Infinity War.
Tolle Kräutergartentipps.
Thor, Rocket und Groot besuchen Peter Dinklage.
Am Set von Game of Thrones.
Also Peter Dinklage spielt da den Zwerg Eitri.
Den Riesenzwerg.
Den Riesenzwerg.
Eitri.
Und die schmieden da gemeinsam die Axt Sturmbrecher.
Voll geil.
Ja. Wie heißt die nochmal im Original? Thorbjörn oder so in der Art.
Thorbjörn, ja, Stormbreaker halt.
Mega geil. ja.
Das ist doch nicht mein Kind.
Mega geil. Thorbjörn. Also die schmieden da diese Axt, um eine ultimative Waffe im Kampf gegen Thanos zu haben. Ja. Die Avengers und die Guardians treffen aufeinander, bekämpfen sich zunächst, kämpfen dann gemeinsam gegen Thanos. Strange muss schließlich Thanos den Zeitstein übergeben, um Tonys Leben zu retten. Schwierig, ne?
Schwierig, weil der macht das ja, also wir sehen Strange vorher einmal kurz mit so komischen Zuckungen, weil er alle Eventualitäten durchspielt, ja, um zu gucken, in welcher sie es schaffen, Thanos zu besiegen.
14,6 Millionen Mal.
Genau, und einmal davon schaffen sie es, Thanos zu besiegen.
Ja.
Und er übergibt den Stein, ja, um Tony zu retten, aber das Primärziel von ihm ist nicht Tony retten, sondern, oh, geil, Bier.
Sondern eigentlich die Zeitlinie einläuten, danke, in der sie Thanos besiegen können.
Genau. Also das, jetzt wissen wir, weil wir Endgame gesehen haben, dass es Tony ist, der im Endeffekt Thanos besiegt.
Ja.
Wir wissen aber nicht, ob der das jetzt macht, um Tony zu retten oder einfach nur, um dieses Ding in die Wege zu bringen, diese Timeline.
Okay. Ja, ja, ja.
Also es ist Dr. Strange, aber das ist alles ein bisschen kompliziert.
Ja, das hängt halt aber alles auch irgendwie so ein bisschen mit zusammen, ne?
Ja, also, klar, ja, ja, aber es ist kein sentimentaler Grund, warum er es tut.
Nee, Dr. Strange ist einer der gefühlsunterkühltesten Charaktere im gesamten Marvel-Universum. Der macht das nicht, weil er Tony so gerne hat, der macht das, weil es gemacht werden muss.
Ja.
Genau, ja. Bester Mann übrigens.
In Wakanda entschließt man sich, Visions Bewusstsein zu kopieren. Bevor dies gelingt, greift Thanos Armee an. Thanos droht zu siegen, Vision opfert sich, um den Stein zu zerstören, doch Thanos dreht mit Hilfe des Zeitsteins die Zeit zurück, das war echt fies,
ja, Mann,
schnappt sich den Stein aus Visions Kopf und hat damit dann alle 6 Infinity Stones, er schnippt mit den Fingern, die Hälfte des Universums stirbt, Film zu Ende. Ja. Post-Credit-Scene.
Thanos katapultiert sich in seinen Garten, also wirklich in diesen Garten, seinen Garten Eden, in den er sich immer zurückziehen wollte.
Ja. Eine coole Sache haben wir noch übersprungen. Den unfassbar coolen Auftritt von Thor während dieser Schlacht.
Ja.
Als Thor wieder auftaucht und so aus der Luft raus mit seiner neuen Axt so ein Blitzgewitter auf die Chitauri nieder.
Mega gut.
Hat für die Ahnung nichts zu tun, sie waren mega Fan.
Post-Credit-Scene, Nick Fury und Mariah Hill senden ein Signal an Captain Marvel.
Ja.
Ja. Ja, also wir haben ja schon in unserer Premium-Folge vor einem Jahr so ein bisschen Filmkritik gemacht. Also ich muss euch ehrlich sagen, diese Zusammenfassung, diese Kurzzusammenfassung, die ich heute Nachmittag mir zusammengeschrieben habe, als ich sie geschrieben habe, wirkte sie absolut konsistent, logisch, wie ein Kunstwerk. Jetzt gerade beim Durchlesen dachte ich mir ein, zweimal, what the fuck? Was ist denn das für eine abgespacede und wirre Geschichte? Aber die Kunst dieses Films ist, dass du so, du kriegst nur Krankenscheiß präsentiert und ja, nur die ganze Zeit Plot, Plot, Plot. Es passiert das, es passiert das, es passiert das, es passiert das, es passiert das. Das war echt gerade wirklich extrem runtergebrochen, was wir hier, also, aber der Film gibt dir das Gefühl, dass das alles smooth fließt und Sinn macht.
Ich meine, das Ding, 22 Filme so zu erzählen, dass du bei den großen Zusammentreffen, wenn du Track gehalten hast, genau weißt, was gerade Sache ist. Das ist, Alter, das ist erzählerisch Meisterklasse. Das ist wirklich, das ist der Hammer, dass jeder im Prinzip, wenn er die Filme bis dahin irgendwie gecatcht hat, ungefähr mitreden kann, selbst wenn er die Comics nicht kennt. Das ist fabelhaft.
Da bin ich, ich bin da erstmal voll deiner Meinung, klar.
Danke.
Ich wäre nur vorsichtig bei dem Ausdruck Meisterklasse, weil, also nicht, weil ich die Leistung schlecht reden will, das haben die gut gemacht. Mit hier und da ein paar Fehlern und dann umorientieren und so, aber das haben sie gut gemacht. Also nicht Fehler, sondern Dinge, die sie als Fehler herausgestellt haben und dann umorientiert. Was aber auf der anderen Seite ist es auch relativ einfach, wenn man sich halt die Zeit nimmt, 22 Filme zu machen, eine stringente Handlung zu bauen. Das ist praktisch wie eine Serie mit 22 Folgen.
Ah, ja.
Also ist es ja im Prinzip, ne? Und dann geht das. Siehe DC, die das nicht gemacht haben, die versucht haben, alles in drei Filme zu packen, um dann in Ruhe weiterzuerzählen, da funktioniert das überhaupt nicht.
Ich habe also hab den Satz vor kurzem gehört und den finde ich fantastisch. Die serielle Erzählweise kommt ins Kino. Ja. Das ist das, was Marvel gemacht hat. Ja. Das ist eine Serie.
Das ist auch alles, was jetzt, das ist eine große, lange im Kino laufende Serie, hast du vollkommen recht. Und das Ding ist halt auch, die alle Filme bis Endgame jetzt, also alle auch eingeschlossen, das gesamte MCU bis Endgame jetzt gerade, ist betitelt als die Infinity Saga.
Genau. Das meine ich ja. Das ist also die erste Staffel.
Wer jetzt immer sagt, so Phase 3 ist erst abgeschlossen, Phase 4 kommt jetzt noch, also sind noch nicht am Ende. Ja, die Infinity-Saga mit Endgame ist die Infinity-Saga abgeschlossen.
Genau, und jetzt kommt die zweite Staffel. Das ist das, was sie darunter so jetzt verstehen, was ich cool finde.
Gut, Leute, wir machen eine ganz kurze Pause und danach wird's richtig ernst, denn dann kommen wir zu Endgame. Bis gleich.
Kack- und Sachgeschichten.
Yeah!
So, wir haben mit unserem Infinity Gauntlet ein frisches Bier geöffnet.
So aufgefüllt. Nee, wir haben nicht dran geschnipst, wir haben es so dran gehalten. Nur
das ist das, was ich mir wünsche, wenn ich alle Infinity Stones habe. Ah, Bier offen, geil.
Nee, erstmal. Ah, Bier.
Ja, kommen wir zu Avengers Endgame. Und für alle, die den noch nicht gesehen haben, Achtung, ab jetzt pausieren, erstmal den Film gucken und dann diese Kack- und Sachgeschichte weiterhören.
Ja, fickt euch, der läuft fast einen Monat im Kino, guckt den euch an, ne?
Ja, also irgendwann muss das auch jeder mal geschafft haben.
Ja, Mann. Wir leben in Zeiten von Gruppenzwang.
Endgame in einem Satz. Die Avengers schaffen es, mit einer Zeitreise die Infinity Stones aus der Vergangenheit zurückzuholen, bringen alle Toten wieder, müssen sich dann aber dem Vergangenheits-Thanos stellen und obsiegen wieder.
Ja.
Yeah. Großer, größter, wichtigster und coolster Punkt in dem Film, oder nehme ich dir das jetzt vorweg, ich erzähle es einfach, ist, sie töten Thanos zu Beginn in einer relativ bescheuert schnell erzählten 20 Minuten Intro-Geschichte, bla bla, wir sind sauer. Okay, wir brauchen Leute, die ihn finden.
Den Thanos aus Infinity War töten sie, ja.
Ja, genau. So dieses, wo ist Thanos? Keine Ahnung. Hey, du Alien, sag mir, wo Thanos ist. Da und da könnte er sein. Hey, du komische Frau aus dem Vorgängerfilm. Wo könnte Dings sein? Ja, keine Ahnung, da und da. Okay, danke, dass ihr hier seid. Und im Hintergrund erzählt Rocket dann, hey, ich habe vor 2 Tagen eine Energiesignatur festgestellt, die genauso ist wie bei dem Schnipsen. So, ja, Alter, wo soll der denn wohl sein? Da, wo du diese Scheißsignatur... Okay.
Ja, das ist doch plausibel.
Nee, aber warum fragen die denn die anderen? Warum sind die nicht schon seit 2 Tagen unter...
Okay, andere, ja, andere Frage. Das kam dann halt Rocket plötzlich auf.
Genau. Ne? Ja, aber es ist bescheuert. Egal.
Ja, ja. Naja, aber
darauf will ich aber gar nicht hinaus. Was dann passiert? Sie so, die töten Thanos und das rechne ich dem Film hoch an, was dann passiert. Schnitt 5 Jahre später.
Ja. Ja.
Und das ist geil, weil 5 Jahre sind eine lange Zeit.
Wir starten in den Film rein. Die verbliebenen Avengers raufen sich zusammen, um Thanos anzugreifen. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Sie finden ihn auf einem einsamen Planeten. Er hat die Infinity Stones und den Handschuh aber bereits zerstört. Und das fand ich sensationell. Ja. Dass schon ganz am Anfang also wir alle hatten die Erwartung, dass wir jetzt eine 3-stündige Schlacht gegen Thanos sehen. Ja? Und gleich am Anfang des Films wird die Erwartung des Zuschauers dahingehend brutalös gebrochen, dass relativ unspektakulär Thanos einfach so in der ersten halben Stunde getötet wird. Ja. Fand ich sensationell.
Finde ich vor allem super geil noch dazu, weil viele sich beschwert haben, wieder halt irgendwie, die Trailer zeigen so viel. Alter, der Trailer hat, was der Film dann tatsächlich ist, hat absolut nichts offenbart. Das fand ich super geil.
Der Trailer hat die ersten 20 Minuten angeteased.
Ja.
Mega gut.
Mehr hat er nicht gemacht. Der hat nichts von den Zeitreisen erzählt. Der hat
so müssen Trailer funktionieren. Ja, ich hasse es, wenn ich einen Trailer gucke und da die ganzen guten Szenen schon drin waren.
Ja, Aquaman. Danke.
Ja. Gut. Nachdem Thanos zerstört ist und klar ist, die Infinity Stones sind Geschichte, haben wir einen Zeitsprung von 5 Jahren.
Mega.
Ja. Mega.
Bin ich ein Riesenfan von.
Alle leben ein ruhiges Leben auf der Erde. Und ich?
Alle? Nicht alle. Dieser eine Typ von der Farm rennt durch die Gegend und tötet Gangster.
Also ich fand die erste Hälfte des Films wirklich fantastisch. Aus dem einen Grund, das war mal nicht diese krasse CGI-Schlacht, es war mal nicht dieses Alien-Töten im Marathon, sondern das war total ruhig und düster, dystopisch. Wir sehen eine Postapokalypse im Prinzip.
Das ist das, was ich meine mit diesen 5 Jahren später. Das ist genial. Also 5 Jahre sind, weißt du, wenn es jetzt 2 Monate gewesen wären, wären alle noch völlig aufgeregt und scheiße, was ist hier passiert. Aber 5 Jahre reicht, um den Schock vergessen zu haben.
Ja, überleg
dir aber mal. Aber noch nicht überwunden. Ja. Weißt du, das geht ja auch praktisch damit los, dass das Cap mit irgendwelchen Leuten in einer Selbsthilfegruppe sitzt, die immer noch versuchen, das zu verarbeiten, dass einfach die Hälfte der Menschheit ausgelöscht wurde. Ja. Gleichzeitig ist die Wunde aber nicht so frisch, dass alle noch heulen und fertig sind, sondern so, das ist, wir sitzen hier in einer tief sitzenden Depression eines ganzen Planeten und das ist geil.
Und das ist, da hast du vollkommen recht, das ist, diese Entschleunigung halt auch wahrzunehmen, auch Story-Arc-technisch, ist das super geil. Die Avengers haben original halt irgendwie gar keine Aufgabe mehr. Wir haben verloren, wir sind geschlagen. Und man kann es ein bisschen gleichsetzen mit 5 Jahre sind eine ganze Menge Zeit.
Ja.
Und dass die Leute halt trotzdem damit auch nicht klarkommen. Man kann es ein bisschen mit solchen Events wie zum Beispiel 9/11 und sowas halt vergleichen. Überleg mal, wie die Leute 5 Jahre nach 9/11, wie es da trotzdem halt noch irgendwie zuging, gerade in Amerika. Mhm. Also der Schlachtspruch immer noch, never forget. Ne? Mhm. Dass in der Zeit halt auch auf dem Planeten, da wurden Denkmäler aufgestellt für die Verschwundenen und die Leute sind immer noch total fertig damit. Und du kriegst richtig mit, auch bei allen, die überlebt haben, die noch da sind, auch den Avengers, also wirklich unseren knallharten Helden, du bekommst wirklich das Gefühl mit, die haben was verloren. Da ist wirklich das große Gefühl von Verlust halt wirklich noch. Die Leute, die wenigen, die noch da sind, raufen sich halt auch wirklich zusammen, um auch wirklich zusammen zu sein.
Aber mega spannend, wie unterschiedlich die verschiedenen Helden in dieser neuen Welt drauf sind. Also Captain America, von dem sieht man nicht viel. Man sieht nur, dass er so eine Selbsthilfegruppe in New York leitet, wo alle mega depressiv sind. Wir sehen dann aber auf der anderen Seite zum Beispiel Tony Stark, der auf dem Land lebt mit einer Frau und mit einer süßen kleinen Tochter.
Mit Pepper.
Mit Pepper. Und seiner und einer Tochter.
Genau, er hat Pepper Potts eigentlich in den Wind geschossen und lebt da mit Gwyneth Paltrow.
Ja.
Sei mal ehrlich.
Also, der hat praktisch so sein Familienleben dann dort entdeckt.
Er lebt das schönste Leben, was er wahrscheinlich je hatte.
Ganz genau.
Ja, und vor allem löst er sein Versprechen Pepper gegenüber ein. Kurz bevor Infinity War anfing, haben die ja darüber gesprochen, ob sie ein Kind kriegen sollen.
Also, und er hat davon geträumt.
Ja.
Also er hat seine inneren Dämonen besiegt und hat eine Familie auf dem Land. Also lebt das geilste Leben von allen.
Ja.
Dann sehen wir zum Beispiel Bruce Banner, der es geschafft hat, den Hulk mit sich selbst zu merchen, zu verschmelzen. Mhm. Und dem geht's auch mega gut, weil er jetzt berühmt ist und es genießen kann und nicht mehr diese krassen Wutanfälle hat.
Ja, er ist halt ein kluger, ruhiger, also ausgeglichenes Muskelmonster-Genie.
Ich hab mich da so gefreut, als ich das gesehen habe, weil ich habe ja, als ich aus dem Film gekommen bin, ein paar haben es ja auch bei Instagram und so dann gesehen, ich persönlich war ja vollkommen geflasht davon, weil auch dieser ganze Fanservice halt mit drin ist. Und das erste Mal, weil der Hulk kämpfte immer damit, dass er auch mal die Schwierigkeit hatte, dass er in verschiedenen Formen ja auch mal bestand. Und Professor Hulk, den wir da in dem Film sehen, ist ein Teil der Comic-Lore auch. Und das ist so super geil, dass sie den damit eingearbeitet haben.
Ich habe mich totgeschissen
vor Lachen. Ausgerechnet den.
Ja, ja. Also der ist jetzt, weißt du, es gibt ja diesen Grey Hulk und bla bla, so diese ganzen krassen Geschichten und es gibt halt Professor Hulk.
Ja.
So, Hawkeye. So,
kann man sich mal übrigens anhören, die verschiedenen Formen des Hulks auch in unserer Folge Verhalkung.
Ja. Hawkeye, der seine Familie auf dem Land leider verloren hat, ist auf einem brutalösen Rachefeldzug ohne Sinn und Verstand als Samurai irgendwo in Asien.
Ja, überall auf der Welt. Also wird anfangs noch gesagt, dass der, also ich glaube, das erste Schlachtfeld, über das sie sprechen, was er hinterlassen hat, war in Südamerika. Mhm. Und wir treffen ihn dann in Asien.
Und er ist auch nicht mehr Hawkeye, er ist jetzt offiziell, also ist auch eine Comic-Erweiterung, er ist jetzt Ronin.
Okay.
Der Ronin ist ein anderer Superheld tatsächlich.
Ja. Also der kämpft, kämpft ja im Prinzip nicht, sondern der tötet alle die, von denen er glaubt, die es hätten erwischen sollen.
Ja.
Die Bösen, die sich nicht aufgelöst haben. Ist eigentlich ein verständliches Motiv, was der da hat. Das ist offensichtlich irre. Aber
Republikaner.
Es ist so, weißt du, meine unschuldige Tochter und meine unschuldige Frau sind tot, aber Verbrechersyndikat XY lebt noch und die bringt er halt um.
Ja. Captain America und Black Widow versuchen verzweifelt, die Avengers am Leben zu halten, also so eine Rächerinitiative, wirkt allerdings relativ
ausgebrannt.
Sehr gutes Wort, ausgebrannt.
Die wirken sehr erschöpft, ausgebrannt, einfach fertig. Alleine die Romanoff, also Agent Romanoff, Black Widow. Sitzt da in der Hauptzentrale mit Füßen auf dem Tisch und isst ein Peanut Butter Jelly Sandwich während einer Telefonkonferenz, wahrscheinlich mit dem Weltsicherheitsrat. So, die ist.
Nee, War Machine.
Oder War Machine, ist fertig mit den Nerven. Die kann nicht mehr, die hat keinen Bock mehr. So, diese leitende Funktion zu übernehmen, siehst du, ist voll nicht ihr Ding. Nee.
Und Thor hat zusammen mit den Asen.
Bester Mann.
Thor hat zusammen mit den Asen in so einem schönen Fischerdorf ein neues Heim gefunden.
Mit der geilen Intro. A new Asgard priest drives slowly.
Ja. Und Thor hat sich verwandelt in den Dude Big Lebowski. Ja,
nur fett.
Er ist
mit
fett,
Fortnite.
Fett Thor. Da gibt es übrigens auch einen Comic-Hintergrund zu. Können wir aber gleich nochmal kommen, wenn wir über so ein paar Zahlen und Fakten vom Film sprechen. Okay. Aber bitte, wie geil war ZZ Top Thor? Der Fortnite-spielende Thor, der sich an Stormbreaker ein Bier aufmacht, 12-jährige Kinder anbrüllt und das im Prinzip
so geil,
die ganze Zeit dauerblau ist und eine fettere Wampe hat, als ich mir in 5 Jahren jemals anfressen könnte.
Das ist so unendlich lustig.
Geil.
Wie auch besoffen dann nachher bei S.H.I.E.L.D. oder in diesem HQ sitzt und denen dann so eine Geschichte erzählt und alle sitzen da, boah, Alter, außer Ant-Man, der in den Exits und was voll spannend findet, was hier gerade passiert.
Er ist so, Thor leidet an, soll wohl laut Comic-Lore und laut Film-Lore an ganz, ganz krass, erstmal ist er depressiv.
Ja.
Weil er sich selber Vorwürfe macht, dass er Thanos nicht schnell genug hätte getötet hat, obwohl er die Chance dazu hätte. Und er soll, viele kennen es, die uns auch hören, an der klassischen Volkskrankheit unter Superhelden PTSD ganz, ganz stark leiden. Der ist selber vollkommen aus dem Gleichgewicht geraten. Er konnte sein Volk nicht retten, er hat seinen Vater verloren, er hat seinen Bruder verloren, er hat seine Mutter verloren, seinen Planet, seine Schwester Asgard ist komplett zerstört worden. Er ist allein. Er ist allein und dann auch noch das, wofür er eigentlich da war. Dabei hat er dann auch noch versagt. Also der ist vollkommen am Boden zerstört. Und kleiner Sidefact zu Fat Thor. Chris Hemsworth selber war total unzufrieden mit der Rolle seit dem zweiten Thor-Film.
Achso, ich wollte gerade sagen.
Dark Universe. Ja. The Dark World. Und wollte eigentlich Thor an den Nagel hängen.
Ach was.
Ja. Bis er dann mit Marvel halt gesprochen hat und denen gesagt hat, hör mal, ich bin unzufrieden damit, ich will für den nächsten Thor-Film irgendwas Geiles. Und dann haben sie ihm den neuen Regisseur vorgesetzt und der hat dann gemacht, pass auf, wir machen vollkommen Impro-Film, du kannst machen, was du willst. Und das fand der so geil, dass der dann wieder gepumpt und gehypt war für die Rolle selber auch und dann irgendwie zu den Regisseuren, zu den Russos auch kam und meinte so, ey, egal was ihr vorhabt, so, ich bin vollkommen dabei. So, ja, du fandst das bei Thor Ragnarok ziemlich witzig, was du machen konntest, oder? Ja, war geil. Ey, wir haben was viel Besseres, Mann. Und als er dann erfahren hat, dass er Fett-Thor spielen wird, war seine Reaktion darauf nur, geil, wie fett kann ich werden?
Ja. Ich hab auch ein Interview mit ihm gesehen, dass er das mega gefeiert hat, weil das zum ersten Mal in der Comic-Geschichte von ihm halt war, dass er bei Einstellungen, wo er halt oben ohne rumläuft, nicht vorher pumpen musste wie ein Wahnsinniger, den ganzen Tag nicht trinken durfte, damit sein Bauch nicht, damit man bloß jeden Muskel sieht und so. Er konnte sich benehmen, wie er wollte. Er musste nicht pumpen für die Rolle, gar nichts.
Ja,
er konnte ganz normal. Ja, genau, er hat einen Fettsuit gekriegt. Hugh Jackman hat das auch mal erzählt, dass ihn das bei X-Men am meisten genervt hat, dass er vor jedem Dreh vor jeder Szene nochmal pumpen musste, damit man ja im Alltag nicht aus. Ne? Ja. So sieht es halt frisch gepumpt aus. Und er das halt nicht mehr machen musste. Er konnte ganz, der hatte wahrscheinlich wirklich einen Bauch. Der rennt ja auch nicht, also zumindest nicht jetzt nicht so viel wie in dem Film, aber halt nicht mehr dieses krass definierte Sixpack, was wir so kennen. Weil der konnte ganz normal,
ja,
als ganz normaler Mensch zum Set gehen.
Mhm. Ja.
Mega geil.
Also ich hab ein Interview gelesen mit einem Filmkritiker, den das angekotzt hat, der gesagt hat, dass ihm diese ganze Fett-Thor-Nummer too much war und dass das viel zu viele Gags darauf beruht, dass er jetzt fett ist. Ich fand das mega lustig. Ich konnte mich mega da nicht dran, Alter, satt sehen.
Ich musste ganz ehrlich, das hat Thor, das muss man sich mal verallgemeinern. Also das musst du dir mal geben. Thor ist ein Gott. Thor ist ein fucking
Gott.
Thor ist ein fucking Gott.
Und der ist der scheiß Quarterback der nordischen, der nordischen Mythologie. Ja,
und der scheiß Quarterback der nordischen Mythologie, der jede mythologische Cheerleader nach dem Spiel halt irgendwie kriegt, der kriegt das Menschlichste auf der Welt eine Scheißdepression, weil er selber mit sich unzufrieden ist und sich selber hasst.
Ja, das fällt dann an zu zocken und trinkt Bier.
Ja. Bam. Und vor allen Dingen, das ist Charakter, das ist nicht mehr übertrieben. Sowas passiert.
Ja.
Sowas
ja
passiert Menschen. Es gibt Menschen, die im Leben halt einfach so viele Rückschläge hinnehmen müssen, dass sie entweder der Joker werden oder der fette Thor.
Also ich finde das
dazwischen genial. Gibt's nichts.
Nee. Nee. Ich hab auch die ganze Zeit während ich in Endgame saß, gesagt, wie kriegen die jetzt noch die Kurve? Die können denn doch jetzt nicht, weil mir das nicht gefallen hat, sondern ich dachte so, ey, das kann nicht sein, dass der Film jetzt abgeschlossen wird damit, dass Thor am Ende fett ist. Weißt du, so normalerweise gibt man denen dann ja noch so einen Schmankerl mit, dass sie am Ende noch mal so geil aussehen wie noch nie zuvor, ne? Nee. Der ist auch am Ende des Films noch fett.
Ich hab so ein geiles Presseinterview auch mit ihm gesehen, wo er dann auch meinte, so, ja, sie haben einen Satz haben sie noch gefilmt am Ende des Films. Spoiler, Thor geht am Ende mit den Guardians of the Galaxy mit. Der es aber leider nicht in den Film geschafft hat. Wo sie dann nämlich auch, wenn sie dann aufbrechen, ihn nur einen endlichen Weiten, dann meinte, ja, wer weiß, wann wir wiederkommen. Vielleicht bin ich das nächste Mal als Frosch unterwegs.
Oh, echt?
Und das ist aber rausgeschnitten worden.
Nein.
Das haben sie nicht mehr. Ich gelacht. Froschtor anzuteasern in einem Avengers-Film. Ich glaube, ich hätte mich totgeschmissen, ey.
Gut, also zurück zur Handlung. Ant-Man kehrt aus
Ant-Man. Es ist nicht, Tantenmann.
Scheiße, stimmt.
Ant-Man. Ich bin halt heute British unterwegs.
Ant-Man.
Also gut, Ameisenmann kehrt aus der Quantenwelt zurück, in die hat es ihn ja aus Versehen verschlagen, bei Ant-Man 2.
In seinem Quantentransporter.
Und es könnte daher in der Marvel-Logik möglich sein, eine Zeitreise zu machen. Tony lehnt erst ab, kriegt dann aber doch Bock und so wird der Plan geschmiedet, die Infinity Stones aus der Vergangenheit zu holen.
Das hast du sehr schön zusammengefasst. Tony kriegt dann doch Bock, weil das ist ziemlich genau das, was wir in dem Film sehen.
Ja.
Er kriegt doch Bock.
Ja, ganz genau. Das ist übrigens der Laster,
Du meinst den Quantentransporter?
Pims, genau, der Quantentransporter, wo das Quantum Realm drin ist, steht übrigens in der Tiefgarage da auf Stellplatz 616. Erde 616. Und tatsächlich, der eigentliche Held des Films, seien wir mal ehrlich, ohne den ginge gar nichts, ist die Ratte, die auf das Schaltpult tritt,
stimmt, damit
Scott Lang da wieder rauskommt.
Stimmt.
Ohne die wäre das alles nicht passiert.
Stimmt.
Aber man muss auch dazu sagen, Ant-Man ist der Schlüssel zu allem in dem Film.
Ja, ja.
Jo.
Naja, und
genau, so sieht es um unsere Helden halt auf jeden Fall aus.
Und das kriegen wir in dem Film nur in einem Nebensatz erklärt, wie das da mit den Zeitreisen funktioniert. Das erklärt der Hulk, aber wirklich nur so in einem ganz kurzen Nebensatz. Und zwar ist es in der physikalischen Realität des Marvel-Universums wohl so, dass man, wenn man in die Vergangenheit reist, nicht die Gegenwart beeinflussen kann. Weil in der Marvel-Welt wohl die Viele-Welten-Theorie, gerne unsere Rick-and-Morty-Folge nochmal dazu anhören, wohl ganz krass gilt, sprich, wenn ich in die Vergangenheit reise und da irgendwas verändere, passiert hier in der Gegenwart gar nichts.
Genau.
Es ist nicht. Was passiert ist, dass ich in der Vergangenheit eine parallele Realität aufsplitte. Ja?
Im parallelen Zeitstrahl, glaube ich, ne?
Also ja, sowohl als auch.
Inklusive Realität. Genau, es ist nicht Back to the Future Zeitreise-Logik.
Und
worüber sich Ant-Man noch beschwert.
Ja.
Soll das heißen, Back to the Future ist Schwachsinn?
Ja, und wo sie dann die ganzen Filme halt aufzählen. Ja.
Und ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz spannend und ganz geil. Es wird in dem Film leider echt von Bruce Banner so in einem Nebensatz weggelabert, aber gut, für den 0815 Kinozuschauer, der checkt das alles sowieso nicht. Wir als die Kack- und Sach-Hörer kennen das natürlich alles. Wir konnten uns das schon denken. Okay, also alle sind zufrieden.
Ich hab tatsächlich auch die ganzen Diskussionen, die danach so, ja, aber das macht überhaupt keinen Sinn mit den Zeitreisen. Ich saß da wirklich die ganze Zeit, hä, wieso? Der hat doch alles gesagt.
Ja.
Das war doch klar. Und zur Not kam ja noch Tilda Swinton nachher. Swinton.
Tilda Swinton. Nachher.
Also diese komische, glatzköpfige,
super. Ja. The Ancient One.
The Ancient One, genau. Erklärt das ja auch noch. Also ich meine, wo ist das scheiß Problem?
Ja. Nee, aber ich saß phasenweise aber auch wirklich da, diese ganze Zeitreise-Logik vorhin, als es dann erklärt haben und ich saß da, ja, okay, fuck it. Ich will jetzt kurz den Film weitersehen. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin.
Also ich finde, man hätte sich gerne noch eine halbe Minute oder auch eine Minute Zeit nehmen können, um das nochmal genauer zu erklären. Aber das schlucken wir mal. Gut, die Avengers kehren dann per Zeitreise in ihre alten Filme zurück, um dort die Infinity Stones zu besorgen.
Kann man das vielleicht anders sagen? In die Geschehnisse der Vergangenheit, in denen sie zusammen agierten.
Sie kehren in ihre alten Filme zurück.
Die kehren in ihre alten Filme.
Also,
das klingt halt wie so Hot Tub Time Machine.
Ja, aber so ist es doch. Alter, genau so ist es.
Ja.
Ich meine, also die kehren ja nicht in so tiefe Handlungsstränge zurück oder so. Na, also ich meine, die tauchen da auf, bauen da Blödsinn und verschwinden wieder, machen noch Arschwitze zu Captain America in seiner Hose und dann hauen die wieder ab. Ne? Also,
das ist America's Ass. Ja.
Also ein Team kehrt in Avengers 1 zurück, um dort das Zepter und den Tesserakten zu holen.
Nach 2012.
Und auch den Zeitstein, der damals bei Doctor Strange war. Also die wollen drei auf einmal holen. Die waren beim Ancient One.
Ich dachte, der wohnt hier drei Blocks weiter.
Ja.
Oder vier.
Ein Team kehrt in Thor 2, Dark Kingdom, zurück. Thor und Rocket, um den Äther zu holen. Ja.
Um einen furchtbaren Scheißfilm doch nochmal cool aussehen zu lassen?
Ja.
Ja, furchtbarer Scheiß übertrieben.
Ein Team, der
war aber schon blöd.
Ein Team kehrt in die Zeit von Guardians of the Galaxy 1 zurück, um den Stein zu holen.
Den Seelenstein.
Den Seelenstein zu holen, den dort wer hatte? Das war
Red
noch
Skull.
Nicht... Red Skull. Nein, Red Skull war das andere Team.
Ach so, stimmt.
Die kehren zu Guardians of the Galaxy 1 zurück, unter anderem mit Nebula, um dort einen Stein zu holen.
Ach so, den Raum, nicht den Raumstein,
den Machtstein.
Den Machtstein.
Genau. Und zwar von,
Star-Lord. Wenn er
ach ja, klar, Guardians der Anfangs sein. Von Guardians of the Galaxy, in dem Tempel
stimmt.
Noch.
Genau.
Und,
da holen sie den.
Und
da holen War Machine und Nebula sehen. Ja.
Ja, und ein Team kehrt nach Vormir, diesen Schlechtwetterplaneten, zurück, um vom Red Skull den einen Stein zu holen.
Also Hamburg.
Alle bis auf der Tesserakt können besorgt werden. Weil es nicht gelingt, den Tesserakt zu besorgen, reist Tony noch weiter in die Vergangenheit, um den aus einem Shield-Stützpunkt zu klauen. Dabei begegnet er seinem Vater, Howard Stark.
Mhm. Ja? Wunderbar. Wunderschöne Szene.
Ja. Oh. Black Widow stirbt, da sie sich auf Vormir, dem Regenplan, dem leicht bewölkten Planeten, opfert. Ne? Also wie in Infinity War, jemand muss geopfert werden, um diesen Stein zu bekommen.
Oh, das fand ich leider ein bisschen lächerlich, als ich das gesehen habe, wo ich mir dachte so, ja komm, natürlich stirbt nicht Hawkeye.
Ja, so, das habe ich auch gedacht.
Also jetzt macht man nicht so eine Szene draus. Wir wissen alle, er stirbt nicht, genau, weil er Familie hat. Ja,
genau das habe ich auch gedacht. Also,
das war für mich nicht so offensichtlich, muss ich
doch,
ehrlich
doch,
sagen.
Doch, weil er Familie hat. Und also Black Widow hat nichts zu verlieren. Also die hätten niemanden, außer Hawkeye.
Ja, und
was wäre das Größte, was sie machen könnte, wäre sie für Hawkeye zu opfern. Aber was ich dachte so, weißt du, er soll ja, ich weiß nicht mehr, wer anfangen soll, da runterzuspringen. Jedenfalls twisten die dann ja immer die ganze Zeit so hin und her. Und ich fand, es war so ein Twist zu viel.
Ja,
so, die hätten einmal weniger sich prügeln sollen und dann
springt sie halt. Oder viermal ist es so, dass jeweils der andere irgendwie die Oberhand hat. Das fand ich auch einen Ticken zu viel.
Ich finde auch nur einmal. Ja. So, das war cool gemacht, das war auch super emotional. Es war ja keine Action-Szene, das war ja einfach nur emotional. Aber es war einmal zu viel.
Ja.
Dann haben sie alle, sie haben es dann tatsächlich geschafft, alle sechs Infinity Stones wieder zu sammeln. Bruce, beziehungsweise Professor Hulk, legt den Infinity-Handschuh an und holt alle Toten wieder zurück und wird dabei schwer verletzt. Ja. Eigentlich könnte die Handlung jetzt an diesem Punkt vorbei sein. Denn sie haben es geschafft, wieder die ganzen Opfer von Thanos wieder zurückzuholen.
Wichtiger Punkt übrigens, entschuldige, dass ich unterbreche, aber das muss man mal kurz sagen, die haben nicht, und zwar mit Absicht, nicht die Zeit zurückgedreht. Mhm. Das ist ein, finde ich, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir immer noch 5 Jahre später sind. Das heißt, all die Menschen, die noch leben, haben 5 Jahre ohne die, die zurückgebracht wurden, gelebt.
Was höchstwahrscheinlich total das Chaos ausgelöst
hat. Genau. Ja. Und das haben die hauptsächlich gemacht, damit Tony seine Tochter nicht verliert. Mhm. Das ist ein Punkt, über den wir, finde ich, später nochmal sprechen müssen.
Die Handlung geht aber weiter, denn es geschah eine Panne. Und zwar, Nebula wurde mit ihrem bösen früheren Ich ausgetauscht und holt Thanos und seine Armee aus der Vergangenheit. Es droht mal wieder die Apokalypse. Dann gibt es eine... Fand ich übrigens tatsächlich ganz clever... Als die mit Nebula in der Vergangenheit sind, schafft es Thanos auf Nebula, weil Nebula ist ja ein Cyborg. Ist sie ein Androide oder ein Cyborg?
Nee, sie ist eine normale Person, die, weil Thanos das Kriegertum so verherrlicht, immer wenn irgendwas ihr abgeschlagen wurde, sie verletzt war oder was auch immer, er das durch Roboterteile ersetzt hat.
Also ist sie ein Cyborg. Oder auch direkt, also der hat ja auch Teile amputiert und die ersetzt.
Also sie ist ein Cyborg. Genau. Also sie hat ein technisches Gehirn. Ja, was sie hat, sie ist halt.
Nee.
Also auf jeden Fall schafft es Thanos.
Sie ist ein kybernetisch perfektioniertes Wesen.
Ja, das und Thanos schafft es deswegen über sein Thanos-Internet auf sie zuzugreifen ihren Plan zu erfahren.
Naja, weil die beiden Nebulas wie so ein schlecht geeichtes Bluetooth-Signal oder wie so zwei Fernbedienungen, die auf dieselbe Infrarotfrequenz beide das gleiche sehen, was die andere jeweils
sieht. Das ist ein ganz guter Vergleich. Und diesen Twist fand ich tatsächlich ganz spannend. Weil ich habe den null vorhergesehen. Ja. In dem Moment denkst du aber, ja stimmt, die Frau ist doch teilweise Roboter. Natürlich kann der mit seinem Bluetooth auf sie zugreifen.
Und natürlich kommen die Signale durcheinander. Ne? Das macht nur Sinn. Also da haben sie echt was zu Ende gedacht. Ja. Das ist echt ein guter Gedanke.
Ja, gut. Thanos Flotte aus der Vergangenheit kommt dann dorthin.
Mit Hilfe der Pimp Particle, die Nebula Thanos gegeben hat. Und der, seien wir mal ehrlich, der ist ein sauschlauer Typ, der es hundertprozentig geschafft hat, davon genug zu machen für seine gesamte Flotte. Das ist nämlich so ein großer Kritikpunkt. Wie hat er genug Pimp Particle für seine gesamte Flotte
gehabt? Mal zu.
Dann gibt es eine gigantische Schlacht. Der Captain kann plötzlich Mjölnir tragen. Ohne ersichtlichen Grund eröffnen sich Portale und einfach alle MCU-Charaktere tauchen auf.
Ohne ersichtlichen Grund öffnen sich Portale.
Das sind die Zauberer.
Das sind die von Doctor Strange, die Zauberer.
Genau. Ja, das
können die alle. Ja.
Das hat man schon irgendwie vermutet, aber auch das wäre gerne einen Halbsatz wert gewesen.
Das kannst du doch sehen. Das ist genau das, was wir hatten. Das MCU setzt einfach voraus, dass du die Filme gesehen hast. Das siehst du an der Form der Kringel.
Ja.
Das sind diese brennenden Kreise.
Wunderstabkringel, ja.
Die Zauberer da machen.
Das sieht aus, als würdest du so eine Wunderkerze nehmen und ganz schnell im Kreis drehen.
Ja. Das heißt, die Zauberer haben in der Zwischenzeit alle informiert, ey, da geht gerade eine heftige Schlacht und wir bringen euch dahin.
Der Strange ist wieder da, der würde auch wissen.
Der hat das durchgesponnen, der weiß doch, was passiert.
Ja.
Der hat 14 Millionen Dinger durchgerechnet und der wusste, dass. Also, der sagt übrigens am Ende von Infinity War 1, ne? Sein letzter Satz ist: We're in the Endgame. Also das ist das Letzte, was er in Infinity War sagt. Ja. Er weiß ganz genau, was passiert. Ja, wenn die das nicht verkacken, wird es genau so laufen, wie er es vorausgesehen hat. Also taucht er wieder auf in seiner Hood, ist wieder Zauberer, sagt allen Bescheid, Leute, da und da sind die, weil ich hab's gesehen. Und dann tauchen die halt eben auf.
Ja, okay.
Und Cap kann auch, gut, das ist auch wieder Comic-Lore, Cap kann nicht plötzlich Mjölnir halten. Mhm. Das kann er nämlich eigentlich schon in Age of Ultron. Er entscheidet sich aber dagegen, um Thors Ego nicht anzukratzen.
Das sehen wir allerdings nicht, dass er sich dagegen entscheidet, aber wir sehen, dass Mjölnir sich bewegt.
Nee, genau. Er könnte ihn hochheben, er merkt auch, dass das kann. Das ist von dem Regisseur bestätigt worden. Er merkt auch, dass das kann. Entscheidet sich aber aktiv dagegen, um Thors Kampfgeist nicht zu brechen, weil er so mega gehypt ist, dass alle anderen nicht worthy sind.
Ja. Das war eine sehr geile Szene in Age of Ultron.
Als sie besoffen da.
Der Captain den Mjölnir anheben will und er wackelt zu kurz und du siehst im Hintergrund Thors Gesicht, wie er so denkt, fuck. Ja. Oh, okay, Gott sei Dank, er hat es nicht geschafft.
Ja, als sie da alle besoffen um diesen Tisch rumsitzen und so ein Game draus machen, wer es schafft, Mjölnir hochzuheben. Das ist so lustig.
Ja, Thanos wird besiegt. Iron Man bedient den Infinity-Handschuh und zerstört so Thanos und seine Armee. Achtung, Spoiler. Das ist jetzt der Major-Spoiler. Iron Man stirbt dabei. Am Ende des Films...
Oh Gott, hab ich geheult.
Am Ende des Films wird Tony Stark beerdigt. Mit einer sensationellen Planeinstellung. Also sprich, die Kamera, es wird nicht geschnitten, sondern der Kameramann läuft einmal komplett da an diesem See entlang und wir sehen alle Figuren bis hoch zum Haus, wo dann der Nick Fury steht.
Ja. Wer sich wundert, wer der Teenie ist, das ist der aus dem dritten Iron Man.
Ja.
Der ihm geholfen hat, seinen Suit da wieder auf Vordermann zu bringen.
Fand Mann, ich ja mega schön, dass der da
ist. Was hab ich geweint? Wirklich, also bei Endgame, ich hab bestimmt sechs Mal oder so kam mir richtig, richtig
fett die
Krokodil. Ja, mir kam wirklich sechs, sieben Mal wirklich richtig fett die Krokodilszenen drehen und was hab ich geheult am Ende. Wirklich, da ging's mir echt im Kino. Der Typ, der neben mir saß, der muss ich auch gedacht haben, scheiße, ich wollte nur einen Film sehen und jetzt sitzt da die Heulboje neben mir. Mir ging's echt nicht gut, Mann.
Das wird uns im Film nicht detailliert gezeigt. Die Steine werden dann wieder in die Vergangenheit gebracht.
Von Cap.
Der Captain bleibt dann auch in der Vergangenheit, um das Leben zu führen, das er eigentlich führen wollte mit seiner Geliebten. Und in der Post-Credit-Scene, die es nicht gibt, also tausende Fans sind im Kino gesessen und haben gewartet und es kam nichts, aber ganz am Schluss ist es schwarz, man sieht nichts, aber man hört das Geräusch eines Hammers, der auf Metall trifft.
Das ist das Geräusch, als Tony den Mark I gehämmert hat.
Ja.
Aus Iron Man.
Wissen wir, was das zu bedeuten hat?
Abschluss. Fertig. Vorbei. Aus.
Also entweder das oder, also da gibt es eine Menge Theorien zu im Netz. Da waren spannende Theorien zum Teil auch bei. Zum Beispiel, dass dieser kleine Bro, dass der deswegen auch am Ende da mit drin stand. Weil, also Iron Man 3 wird im MCU praktisch ignoriert. Die Tatsache, dass es diesen Film gibt.
Da passiert auch nichts Wichtiges.
Doch, der lässt sich sein Implantat rausnehmen. Am Ende von Iron Man. Der wird nicht, also der ist
sein
dann nicht.
Sein Arc-Reaktor.
Der lässt sich seinen Magneten rausoperieren. Also da passiert richtig was. Mhm, okay. Was auch passiert ist, Pepper Potts kriegt Superkräfte.
Stimmt, die wird zur Iron Maiden.
Ja, sie wird zu Iron Maiden.
Ne? Ja, die Figur heißt ja wirklich so. Ja, ne?
Nee, ich meine, bei Iron Man 3 bekommt sie ja am Ende in dem bescheuertsten Drecksplan, den ein Bösewicht jemals hatte, spritzt er dieser dann seiende Mandarin doch dieses Zeug in seinem Hauptquartier. Okay, das muss ich nochmal kurz ausführen. Ich hasse diese Szene. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in irgendeiner Kack- und Sachgeschichte.
Ja, ja.
So, der Bösewicht bei Iron Man 3 hat folgenden Plan mit Pepper Potts. Er bringt sie in sein Hauptquartier und spritzt ihr dieses Serum, was er all seinen Leuten spritzt. Dadurch passieren entweder zwei Dinge. Das macht er, um Tony Stark zu erpressen. Entweder Pepper Potts explodiert in so einer großen Explosion, dass sein ganzes Hauptquartier weg ist. Oder sie bekommt Superkräfte.
Ja.
Wo zum Geier war die, also
warum?
Warum tut der das?
Es gibt einen Grund, warum Tony mit ihm keine Geschäfte gemacht hat. Also.
Ja, also ich meine, ich bitte dich, wie dumm als Superheld muss man sein? Okay, entweder du bringst mich um, weil du explodierst, oder du bringst mich um, weil du Superkräfte hast. Also wo ist denn da der Hebel? Egal. Jedenfalls, also das, wie gesagt, Iron Man 3 wird weitestgehend ignoriert, weil sonst wäre Pepper Potts nämlich unkaputtbar und könnte Feuer schießen, Feuer spucken. Tut sie aber alles nicht. Sie kriegt da diesen Iron Maiden-Anzug. Und worauf ich hinaus will, ist, Iron Man 3 wird hauptsächlich ignoriert, abgesehen von dem kleinen Jungen. Mhm. Dieser kleine Bastler aus Iron Man 3, der ja auch so ein kleines Tech-Genie ist, zumindest im Rahmen seiner Möglichkeiten, dass das Hämmern bedeutet, dass das der neue Iron Man ist.
Ja, das könnte es.
Das könnte es sein.
Das könnte es theoretisch sein. Auf der anderen Seite hat Iron Man aber auch eine Tochter und derzeit im im Marvel-Comic-Universum, ist ja Tony Stark auch tot.
Mhm. Ja.
Und es gibt seine Nachfolgerin Iron Heart. Und das ist eine Frau.
Ja,
stimmt. Ist aber nicht seine Tochter im Comic auf jeden Fall. Und sie ist schwarz.
Ja, und im derzeit im MCU kann das aber, also passt das nicht, dass es seine Tochter wird, weil die einfach noch viel zu jung ist. Die ist 5.
Ja, ja, ja.
Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Fantheorie stimmt, dass der Boy da aus Iron Man 3, dass er deswegen da steht, nicht nur aus rein nostalgischen Gründen, weil das war ja das Einzige, was die Menschen an Iron Man 3 mochten, war die Beziehung zu dem Jungen. Mhm. Sondern auch, dass er der neue Iron Man wird. Dass das dieses Schmieden bedeutet.
Das finde ich gut. Ja. Das
aber
find
auf
ich
der
gut.
anderen Seite ist es halt auch einfach so, wie gesagt, die Infinity-Saga ist abgeschlossen, Iron Man beendet ist, so wie es angefangen hat, I am Iron Man. Und am Ende ist halt auch diese Schläge, damit fing es an, dass du, dass das erste Mal, dass er seinen Mark I in dieser scheiß Höhle geschmiedet hat, ist der Originalton, wie er das erste Mal zweimal auf diesen Amboss haut und seine Maske nämlich fertig schmiedet.
Ja. Funny Side Fact, an all meine Arbeitskollegen da draußen, an all die Cutter dieser Welt, die Idee, dass er am Ende noch sagt, I am Iron Man, ich bin Iron Man, und dann schnippt, kam vom Cutter. Und zwar erst am Schneidetisch, die haben Robert Dirty Juno nochmal rangeholt, um die Szene da in der Greenbox nochmal zu drehen, weil der Cutter meinte, wie geil wäre es, wenn er jetzt Ich bin Iron Man gesagt hätte.
Ja,
Mann. Und die Brüder dann da saßen, also die Russo-Brüder da saßen, scheiße, stimmt, fuck,
ja, okay,
das machen wir nochmal.
Interessant.
Also, noch viel, danke an den Cutter.
Ja, warte, noch viel geiler. Robert Downey Jr. hat sich geweigert. Anfangs. Die Russo-Brüder haben ihm das vorgeschlagen und er hat gesagt, nee, finde ich nicht geil. Und ein Freund von ihm saß dabei und meinte, bist du bescheuert, dass der geilste Satz in deiner gesamten Karriere,
das musst du sagen.
Die waren beim Essen, die haben versucht, ihn zu überreden und Robert Downey Jr. so richtig, also nee, und er sieht das so richtig nee und irgendwie findet er das doof, ist zu kitschig, ist zu viel halt irgendwie. Und sein Kumpel, der einfach nichts mit dem Meeting zu tun hatte, saß da und meinte so, bist du bescheuert, du musst das sagen.
Das unterstreicht so seine Rolle als der eigentliche Anführer der Avengers, scheiß auf Captain America, das unterstreicht so seine Rolle als der eigentliche Chef von dem Puff.
Ja, und halt derjenige, der alles losgetreten hat. Ne? Ich meine, jetzt nicht handlungstechnisch, es gab Captain Marvel und so, die sind ja theoretisch alle älter, aber halt der erste MCU-Film. Der schuld ist, dass wir seit fast 10 Jahren ausschließlich Comicfilme im Kino sehen. Das war ja auch nicht, DC macht das ja auch nur wegen Marvel. Mhm. Weil Marvel, beziehungsweise eigentlich ja Peter Singer mit X-Men und dann Marvel
Brian im großen Singer.
Ich nenne ihn immer Peter Singer, ne? Mhm. Weißt du, wer Peter Singer ist? Der ist Utilitarist. Der wurde vor vielen Jahren mal als meistgehasster Mensch der Welt ausgezeichnet.
Ah, ziemlich egal. Was Neues.
Okay.
Ja, ist egal. Jedenfalls, ist ein Philosoph ist der.
Der ist
Utilitarist ist so einer, das hatten wir mal bei der Watchmen-Folge vor 3 Jahren.
Ja, das Thema Utilitarismus wird ja später bei Thanos auch noch eine Rolle spielen.
Stimmt. Ja, komm, definitiv. Dann erzähle ich dann, wer Peter Singer ist. Also Bryan Singer hat es ja vorher schon bewiesen, aber dann eben mit Iron Man, der große Coup. Und da war ja der Satz, ich bin Iron Man.
Ja.
Dieses Ende, das war ja der Hammer.
Ja.
Also das musste der sagen. Ich meine, ich fand es im Kino schon kitschig, aber auf meinem linken Arm hatte ich Gänsehaut, weil es so eklig ist. Mhm. Und auf dem rechten Arm hatte ich Gänsehaut, weil es so geil ist.
Yeah.
Und da hatte der Cutter recht, weil Cutter sind voll der Wahnsinn und viel wichtiger als Regisseur.
Alright, ja, der Film ist shit im Schnitt. Ja, Leute, hast du damit
gesagt, der Film ist shit im Schnitt?
Der Film entsteht im Schnitt.
Der Film ist shit im Schnitt. Geil.
Ja, der Film kann auch im Schnitt zerstört werden, das geht auch.
Ja,
Leute, damit sind wir praktisch mit unserer Kurzzusammenfassung der 4 Avengers-Filme durch. Aber das war auch wichtig, glaube ich, dass wir uns da mal wieder alle auf den gleichen Stand bringen.
Und
viel,
macht doch Bock.
Viel vergisst man halt auch so, auch über die Zeit und über die Jahre, weil in diesen Filmen passiert so viel. Also da ist echt, wie schon vorhin gesagt, da ist echt Plot, hier magisches Artefakt hier und dort und dann passiert jenes, Figur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da kann man echt, selbst wenn man die mehrmals gesehen hat, die ein oder andere Kleinigkeit nicht mehr richtig auf die Kette kriegen oder auch durcheinander bringen. Jetzt haben wir die 4 Avengers-Filme absolut kongenial und zu 110% befriedigend zusammengefasst.
Ja, auch 100% korrekt, da war bestimmt nicht ein Fehler drin.
Genau. Ja. Wer was anderes behauptet, lügt und schubst kleine Enten in den Teich.
Und hat an der 8. Staffel Game of Thrones mitgeschrieben.
Trinkt Kamillentee ohne Zucker.
Aber jetzt können wir über so die Filmreihe vielleicht nochmal so ein bisschen allgemein schnacken. Ich hab mir speziell zu Endgame verschiedenste Interviews und auch Podcasts angehört, wo verschiedene Filmkritiker darüber sprechen und das Ding polarisiert mega. Also manche Leute feiern das abnorm, andere Leute sagen, das ist pure gequirlte Scheiße. Da muss man aber sagen, dass die Leute, die sagen, das ist pure gequirlte Schifferscheiße, normalerweise Menschen sind, die mit dem MCU allgemein nichts anfangen können und eher sehr kritische Filmleute sind, sag ich mal, ne?
Also ich hab da, bevor wir jetzt die großen Kritikerstimmen vorlesen, weil Richard zückt gerade schon sein Tablet.
Alles gut, ich habe nur 3. Ich habe eine positive und 2 negative, über die wir uns unterhalten können.
Also kurz so, würde ich sagen, unsere Meinung. Meine Meinung ist, stimmt. Endgame ist nicht der beste Film in dieser Reihe. Im Gegenteil, der ist von der Handlung her eher schwach.
Mhm.
Der ist total wirr gebaut, prinzipiell. Also, ne, wenn man den jetzt als alleinstehenden Film betrachtet, der ist wirr gebaut, der hat relativ schwache Plotpoints. Er hat keinen großen Wendepunkt, der irgendeine Rolle spielt. du hast kaum Charakterentwicklung, bist keine eigentlich. Mhm. Also er ist als Film an sich nicht sonderlich gut. Was man aber, oder beziehungsweise nicht herausstechend gut, so, es ist halt ein Actionfilm. Was man allerdings, oder was, glaube ich, zumindest so wie der Film sich schaut, auch überhaupt nicht die Intention des Films war. Der Film guckt sich wie ein einziger riesiger Fanservice. Es ist ein Tschüss-Sagen der Fans an die oder ein Tschüss-Sagen der Charaktere.
Ach, der Charakter hat gesagt, du sagst, der Fans an der Kack- und Sachgeschichten.
Nein, der Fans an die Charaktere, aber das stimmt nicht, sondern die Charaktere sagen Tschüss. Hm. Das ist es. Und wir gucken uns nochmal ein Best-of an. Wisst ihr noch das? Weißt du noch hier? Weißt du noch da? Und damit wird der Film, finde ich, als Serienabschluss, weil haben wir ja gerade schon besprochen, was anderes ist es nicht, das macht ihn halt genial. Und es ist ein Fanservice, es ist reiner Unterhaltungswert. Der legt überhaupt gar keinen Anspruch. Der tut ja auch nicht so, als hätte er eine tiefschürfende Handlung. Also der spielt ja auch keine falschen Tatsachen vor oder so. Der Film ist dafür da, damit die Leute sich verabschieden können von ihren Charakteren. Und das macht er fantastisch. Mhm. Also es ist ein bisschen zu sagen, dass der gequirlte Scheiße ist, weil er keinen Sinn ergibt und weil hier und da Plotholes oder Plotpoints nicht anständig miteinander verbunden sind, stimmt, ist aber auch überhaupt nicht die Intention des Films. Ja. Da kannst du auch sagen, A Wreck Attack war ein beschissener Horrorfilm. Ja, weil es eine Komödie war.
Ja.
Weißt du, so.
Ja, ne? hat Tobi vollkommen recht. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber ich maß mir kaum an, über den Film halt wirklich ein Urteil zu fällen, weil ich selber als extremer Comic-Fan viel zu nah an der ganzen Sache halt dran bin.
Ja, aber genau das ist es ja. Genau das will der Film.
Ja, ganz genau. Und deswegen gebe ich dir da auch vollkommen recht. Er hat definitiv seine Schwachstellen, aber was ich dem Film zum Beispiel hoch anrechnen muss, ist aufgrund dieses Aufbaus der 21 vorhergegangenen Filme, ist dieses, und das kreide ich dem Film, wenn man ihn jetzt wirklich als reinen Filmaufbau technisches Medium betrachtet eigentlich auch. Lack of Heroes nennt man sowas. Also es ist eine Story ohne einen Protagonisten eigentlich. Und wenn man sich das wirklich nochmal zurückruft, worum es in dem Film geht. Der Film hat keinen Protagonisten. Er hat keinen Helden. Also es ist witzig, bei einem Heldenfilm zu sagen, der Film hat keinen Helden. Das Fehlen einer Charakterentwicklung, das hast du vorher schon sehr, sehr schön gesagt. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich aber auch selber sagen, für mich als Fan, mein Herz ist fast explodiert vor Freude bei diesen ganzen Sachen, die ich da gesehen habe. Der Film ist super easy auseinanderzureißen. Auf jeden Fall. Wenn du diese Person sein möchtest, die da jetzt, also du kannst wirklich Nitpicking und Cherrypicking bei dem Film betreiben, noch und nöcher. Wenn du diese Person sein möchtest, dann kannst du das tun und vor allen Dingen vollkommen zu Recht.
Absolut.
Ich gebe dir vollkommen recht, wenn du sagst, du findest den scheiße, weil er ergibt keinen Sinn für dich. Kann ich verstehen, akzeptiere ich vollkommen. Ja. Aber du bist nicht die Zielgruppe.
Genau, weil ganz ehrlich, wenn jemand vor mir steht und sagt, sorry, der Film ergibt keinen Sinn oder der ist total schwach aufgebaut, ich habe gelogen, es gibt eine Charakterentwicklung, Tony Stark macht eine Charakterentwicklung durch und zwar wieder zurück.
Ja.
Also
ja,
würde ich jetzt, also mit viel Augenzwinkern ist es eine Charakterentwicklung, die irgendwie 4 Minuten dauert.
Ja. Er entdeckt das Familienleben auf dem Land.
Ja, genau, und dann wieder zurück.
Genau.
Also, das kann man nicht als Charakterentwicklung bezeichnen.
Ja.
Streng genommen geht auch Hawkeye durch eine Entwicklung, aber die ist so minimal, weil die so reversiv ist, dass es überhaupt keine Rolle spielt.
Ja.
Und genau solchen Leuten, die vor mir stehen und sagen, Endgame war ein Scheißfilm, weil er das alles nicht hatte, ganz ehrlich, dann kriegst du von mir einen ganz großen Mittelfinger ins Gesicht mit, du bist nicht Zielgruppe.
Ja,
so, ne, weil man muss ihn jetzt nicht geil finden, man muss ihn auch als Fan nicht geil finden.
Jeder hat das Recht, Dinge toll oder scheiße zu finden.
Genau, nur ihn objektiv zu zerpflücken.
Genau.
Dafür ist das der falsche Film, weil das nicht die Intention des Films gewesen ist.
Um Joko Winterscheid zu zitieren, ja, wenn du scheiß Kunst machen willst, dann geh doch zu Arte. Das hat einem seiner Redakteure mal gesagt. Ja, wenn du Kunst machen willst, dann geh halt zu Arte.
Ja. Also ich finde den Film übrigens auch, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, ne? Ich finde den fantastisch. Ich finde den großartig, aber ich bin auch ich bin Zielgruppe, ich bin Nerd, ich liebe den Scheiß und ich wollte genau das sehen.
Genau, also
ich wollte keine neue Storyline, ich wollte nur eine beendete Storyline.
Ich wollte gerade sagen, für mich als Fan war es auch der bestmöglichste Abschluss, den ich mir hätte vorstellen können. Wie gesagt, es gibt einen Grund, warum ich 6 bis 7 Mal in diesem Film wirklich geheult habe. Einfach nur, weil er mich selber auch gepackt hat. Nicht, weil die Story so toll war, sondern weil ich mich als großer Fan dieser Sache extremst bestätigt
habe. Ich habe ihn auch schon 2 Mal im Kino gesehen. Ich werde ihn nächste Woche nochmal gucken, weil ich habe ihn noch nicht in IMAX gesehen.
Die große Leistung des Films ist im Prinzip nicht die Leistung des Films selbst, sondern dieses Universums, dieser Serie, ja, die da aufgebaut wurde. Ja. Also ja, der Film ist ja im Prinzip nur so ein Appendix, so ein Abschluss zu einer 10 Jahre lang ausdauernd und liebevoll aufgebauten Serie. Kurzer, ja, ich vergleiche Endgame tatsächlich ganz gerne mit der letzten Doppelfolge von Star Trek Deep Space Nine. Keine Angst, ich rede nur ganz kurz über Star Trek.
Witzig, es gibt sau viele, die ihn damit vergleichen.
Ernsthaft?
Echt? Ja, es gibt auf Reddit wirklich sehr, sehr viele Leute, die das auch reingeschrieben haben, dass sie finden, es erinnert sie an Deep Space Nine.
Das
finde ich gerade richtig krass, dass du das ansprichst, weil das hat mich immer gewundert. Jetzt erzähl mir davon.
Das Serienfinale von Star Trek Deep Space Nine ist eine Doppelfolge, What You Leave Behind, wo der Dominion-Krieg beendet wird und wo dann am Ende alle Figuren sich verabschieden und von der Raumstation Deep Space Nine dann weggehen. Und die ist rein objektiv gesehen auch nicht so wirklich stark. Der Dominion-Krieg wird super überraschend und eigentlich viel zu kurz und schnell beendet. Aber die letzte Folge, Alter, wenn du mit dieser Serie, wenn du die Serie liebst und mit der gelebt hast, da heulst du Rotz und Wasser am Schluss, wenn Commander Worf, Bashir und die anderen die Raumstation verlassen. Miles O'Brien hat einen Lehrauftrag von der Sternflottenakademie bekommen und verschwindet. Meine Fresse, ist das traurig. Und in dieser letzten Folge passiert nichts. Eine Dreiviertelstunde passiert nichts, außer dass die verschiedenen Figuren Tschüss sagen. Aber es war einfach nur herrlich. Ich habe es damals auf VHS aufgenommen und so oft angeguckt, bis das Magnetband beschädigt war.
Echt?
Geil. Ja.
Geil.
Ich kann ja mal ganz kurz mal die Überleitung machen. Wir können uns ja mal von den Meinungen, können ja die Meinungen anderer mal auseinandernehmen, weil ich glaube, ich hab ein paar sehr, sehr schöne Sachen rausgesucht.
Oh, sie uns anhören. Sie uns anhören.
Ich wollte gerade sagen, nicht sagen, sie uns anhören, sondern auseinandernehmen.
Ja. Wir hören uns die Meinungen anderer an.
Vielleicht sogar bestätigen, wer weiß, was passiert. Das ist
man
hört den Ü-Ei-Podcast.
Ey, man muss Meinungen auch mal stehen lassen.
Ja, natürlich.
So, jeder hat das Recht auf eine Meinung.
Ich fange mal an mit einer Negativkritik aus dem New Yorker, nämlich von meinem beliebten Richard Brody, der übrigens fast nur negative Kritiken schreibt, weil er ist ein Kritiker und damit ein Arschloch. Er ist wirklich, der ist alte Garde, der Typ. Ja. Ey, der macht alles kaputt, Alter. Echt, ich will
die
mit
Leute,
dem...
Die ins Kino gehen, um Kino zu hassen.
Ey, ohne Scheiß, Alter. Ich hab eine Zeit lang seine Kritiken sehr, sehr aufmerksam verfolgt und irgendwann habe ich aufgehört, weil ich gesagt habe, ehrlich gesagt, tut mir seine Frau, glaube ich, leid.
Aber es ist doch irgendwie auch, es macht mir oft Spaß, Verrisse zu lesen. Ja. Auch wenn ich anderer Meinung bin. Ja, hau mal raus.
Also, laut seiner Kritik, ein sehr, sehr schöner Satz, den ich mir rausgesucht habe. Was Endgame total fehlt, ist das freie Spiel mit der Vorstellungskraft und Spekulation des Zuschauers. Der Verlust von Logik und Wundern.
Ja, aber das ist doch genau das.
Ja.
Sorry, was wir gerade gesagt haben.
Ja.
Genau das wollte ich nicht in Endgame. Ich wollte ein Ende. Keine Spekulation, keine neuen Theorien. Ich will das, weil dafür war Infinity War da.
Genau.
Weil das ist genau das, was Infinity War gemacht hat. Und zwar grandios gemacht hat. Infinity War war ein toller Film, finde ich. Und das hat Infinity War alles gemacht und dafür war Endgame nicht zuständig. Also im Prinzip, der Typ hat den Sinn des Films nicht verstanden. Scheinbar. Oder er gibt einen Fick drauf, weil er dafür bezahlt wird, sowas zu schreiben. Aber das ist die Meinung eines Menschen, der nicht Zielgruppe ist.
Ganz genau. Sehe ich nämlich auch so. Jemand, der einfach nur auf das Medium Film guckt, hätte, das unterschreibe ich auch, hat sowas geschrieben.
Genau. Und er hat auch recht. Ne?
Also, genau. Und deswegen, er hat recht. Auf jeden Fall, er hat recht, definitiv, ob man das jetzt annehmen möchte oder nicht, aber er hat recht.
Ja.
Mhm.
Aber es ist trotzdem die falsche Kritik, weil es ist so das, wo Lehrer früher gesagt haben, 6 und 6, Thema verfehlt.
Ja, genau.
Das ist es halt, ne? Das war nicht Sinn der Sache.
Ja.
Okay.
Ja. Ja.
Aber er hat recht.
Ja, stimme ich zu, ja.
Und dann habe ich noch eine schöne Negativkritik auch nochmal von Tim Brighton von Alternate Ending. Die schreiben sehr, sehr gute Kritiken immer zu Filmen. Kleiner Tipp, wer sich dafür interessiert. Mit einer spektakulär ungerechtfertigten Laufzeit von 182 Minuten findet der Film trotzdem Raum, um genug Tonalität jeglicher Art eines Marvel-Films jemals einzubauen.
Oh, interessant.
Nee, stimmt nicht. Thor The Dark Kingdom war nicht drin. Also der Film ja, aber nicht die Stimmung.
Mhm. Also er wirft dem Film im Prinzip vor, dass er künstlich aufgeblasen wurde, um sämtliche Story-Formeln, die Marvel über die Jahre so etabliert hat, und Story-Arcs einfach nur stumpf da rein zu knallen nochmal. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, hat er nicht recht.
Ich finde, er hat schon ein bisschen recht. Das ist halt so ein bisschen Best-of, sag ich mal.
Auf jeden Fall. Aber natürlich. Er lässt es so aussehen, als wäre der Film reines Mittel zum Zweck gewesen. Und das unterschreibe ich einfach nicht.
Hm. Nee, also warum ich gerade ja, nee gesagt habe, oder nee, ja, ja, du siehst zwar alles, also du siehst ein Best-of, aber die Tonalität innerhalb des Films verändert sich nicht. Also du hast im MCU, klar, bei 21, 22 Filmen, hast du natürlich verschiedene Tonalitäten. Ja, also zum Beispiel, also das beste Beispiel dafür sind zwei, das ist einmal die Captain America-Reihe, die sich völlig im Tonus verändert hat und ganz krass Thor. Ja, also Thor 1, der so eine kleine Handlung irgendwo in so einem Kaff war. Thor 2, der so ein Epos sein soll, was ein bisschen in die Hose. Der Film ist nicht schlecht, aber er ist langweilig.
Ich finde den ganz furchtbar langweilig.
Ich
finde den unfassbar langweilig. Ja. Der ist also der schlechteste MCU-Film ist ja
Captain America 1.
Nein. Ist, also kommerziell jetzt betrachtet, ja, zum Beispiel, ist der schlecht bewertendste MCU-Film ist Hulk. Mit Edward Norton.
Ach so, stimmt, ja. Gibt's ja auch noch. Ja. Aber den fand ich cool.
Und den fand ich fucking langweilig. Der hat mich tierisch genervt irgendwann. Mhm. Und da muss ich sagen, das Thor The Dark World ganz, ganz nah dran.
Ja, also ich fand den furchtbar.
Also der hat
okay, Leute, lasst uns mal nicht so sehr verstricken in Meinungen zu allem und jedem.
Nee, aber was ich zu Ende bringen wollte,
ihr Wichser. Beispiel,
die Tonalität, also wie gesagt, die hat sich verändert im Laufe der Jahre und Endgame bringt jetzt, obwohl er The Dark Kingdom zeigt oder The Dark World, ich glaube, der hieß in Deutsch so und in Englisch so, ne, total bescheuert. Der bringt die Tonalität aber nicht auf. Hm. Der bleibt in dieser Russo-Tonalität, nenne ich es mal, ne? Was die beiden Brüder da eben mit Winter Soldier aufgebaut haben. Lustig, aber geil. Mhm. Und da bleibt er halt die ganze Zeit drin, auch wenn er die anderen Geschichten zeigt. Also zum Beispiel die Szenen, die wir in Avengers, also aus Avengers 1 sehen, also wie Loki abgeführt wird, dann diese Geschichte mit dem Tesseract, die fühlt sich ja auch nicht an wie Avengers 1. Mhm. Also das ist jetzt nicht auf einmal ein Joss Whedon-Film gewesen. Das waren immer noch die Russo-Brüder, die einfach nur die Handlung wieder
aufgreifen. Ja, aber wir haben bei Endgame schon ich fasse es mal zusammen wie ein Radiomoderator eines Rentnersenders. Ein bunter Blumenstrauß. Wir haben ja schon ein buntes Potpourri. Ein buntes Potpourri aus Stimmungen. Wir haben so
Edelstudentenfutter.
Wir haben das düstere, fast schon postapokalyptische. Wir haben das super künstliche. Wir sind einfach Superhelden und hauen allen auf die Fresse. Wir haben diesen super albernen Humor, wie wenn sich die Guardians of the Galaxy, wie wenn sich Star-Lord mit Thor darum streitet, wer jetzt Captain des Raumschiffs ist. Diese Art von Humor, der Fat Thor zum Beispiel und sowas. Ja, ja. Also was Infinity War wie auch Endgame finde ich sehr gut machen, ist jonglieren mit dem Düsteren, mit der apokalyptischen Vorahnung, aber auch mit diesem typischen albernen Marvel-Humor.
Ja, aber Hoffnungsschimmer vor allen Dingen. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, aber es ändert nichts daran. Also die werfen ja vor, dass der Tonus sich, ich nenne es mal den Duktus, dass der, weil das ist das bessere Wort, fickt euch Kritiker, dass der Duktus des Films nicht durch die Zeiten springt.
Genau.
Der Duktus des Films bleibt die ganze Zeit der gleiche. Ja. Auch wenn wir unterschiedliche Settings sehen, auch wenn wir unterschiedliche Stimmungen haben, bleibt der Duktus des Films immer der gleiche. Mhm. Und das haben die durchaus konsequent durchgezogen.
Okay. Ja.
Also, ja. Ja. Fred macht schon wieder so ein Dings, ich darf nicht weiter darüber sprechen.
Okay, und eine Sache, ein letztes haben wir noch von Matthew Norman vom London Evening Standard. Von daher, ich versuche mal so gut wie ich kann, einen deutschen, britischen Akzent hinzukriegen. Das Einzige, was ich an Endgame zu kritisieren habe, ist, dass es die Messlatte so hoch angelegt hat, dass es unwahrscheinlich ist, dass ein anderer Superheldenfilm das jemals wieder erreicht.
Interessant.
Also der hatte relativ lange Kritik geschrieben, wo er sehr, sehr viel Lobpreisung und Co. halt angelegt hat. Und das war so ein Satz, den ich mir draus geschrieben habe, wo ich dachte so, oh, das ist was ich selber jetzt mal objektiv betrachtet als Fan vollkommen außer Acht lasse. Ja, stimmt. Alles andere, was jetzt erstmal die nächsten Jahre kommt, kann im Prinzip nur bald sein.
Ganz ehrlich, sehe ich anders.
Findest du,
ja? Das ist für mich eine Kritik zu Infinity War. Weil Infinity War hat die Messlatte für Superheldenfilme mega hochgelegt. Endgame.
Ich finde immer, man muss das mal, man muss das im Kontext sehen. Ich finde nämlich Endgame und in, Infinity War und Endgame, wenn du das als einen Film machst, weil die wurden ja auch am Stück gedreht, ja, so, ne? Das ist ja ein langes Epos dann auch einfach. Dann finde ich, hat er vollkommen recht, weil das ist unerreichbar, Alter. Ey, das dauert noch eine ganze Weile, bis wir das wieder sehen werden. So.
Dann
ich,
ja, aber wenn du die splittest, also er spricht ja über Endgame, er spricht nicht über die zwei Infinity War-Teile. Und Infinity War hat einen Standard für Comic-Filme gesetzt, der wirklich brutal ist.
Ja.
Also, weil der Film ist ja wirklich krass.
Ich persönlich finde, man sollte die auch so sehen. Ich persönlich finde, man sollte Infinity War und Endgame als ein Werk sehen. Mhm. Als einen mega krassen, fetten, heftigen Film, den die Produzenten freundlicherweise für uns in zwei Teile
für unsere Blasen
und auch für
unseren Geldbeutel, weil das so schwer ist, zum Klo zu tragen immer.
Freundlicherweise in zwei Teile aufgespalten haben. So, ne? Das kannst du auch in einem Stück weggucken, wenn du eine Iron Blase hast.
Ja. Eine Iron Man-artige Blase.
Ja, kein Mensch kann einem fünfstündigen, es gibt ja in der Geschichte des Films so einen kranken Scheiß von so vier, fünfstündigen Filmen, also dem kann kein Mensch folgen.
Dazu ein Tango von Belatar, der geht 7,5 Stunden.
Ja, vergiss es, kann kein,
wie gesagt,
den Film kann sowieso kein Mensch gucken.
Ich hab 4 Stunden geschafft, danach habe ich gesagt, ich gehe nach Hause.
Ich habe eine halbe Stunde geschafft.
Ich habe es versucht, Mann.
Alter. Mit was Filmstudenten halt so gefoltert werden.
Ja, Mann, weil es angeblich der Film, bla bla.
Ungarische Regisseure haben einfach einen an der Waffel.
Genau, pauschal. Alle Regisseure aus Ungarn.
Offensichtlich ja. Da kommt echt eine Menge her und die sind alle so. Es gibt Leute, die holen sich einen drauf runter. Ich fand ihn grauenhaft.
Ich weiß auch nicht, was die Ungarn da. Irgendwie sind die komisch. Naja. Ja. Wir haben noch
die
ein paar.
Athos-Regisseure, nicht der Ungarer an sich.
Genau. Wir haben noch ein paar Zahlen und Fakten zu Endgame, da wir jetzt ja da angekommen sind. Was ich sehr schön finde, er hat ein IMDb-Rating von 8,8, was ich ziemlich krass finde. Rotten Tomatoes, 94% der Kritiker und 88% der User mögen ihn.
Das ist viel.
Ja. Und jetzt kommen wir halt, jetzt kommen die Hartgeldnoten. Also Endgame produziert für sagenhafte, das ist echt ein krasses Budget, 356 Millionen US-Dollar.
Alter,
ein Spielergebnis bisher. Und überlegt mal, der Film läuft noch nicht einen Monat in den Kinos. Der ist jetzt 3 Wochen drin. Bisheriges Einspielergebnis 2,53 Milliarden US-Dollar. 1,7 Milliarden davon alleine im Ausland.
Ja. Stand Mitte Mai 2019.
Und er ist noch keinen Monat im Kino bisher. Der ist auf Platz 2 der erfolgreichsten Filme. Avatar hat derzeit 2,7 Milliarden. Avengers Endgame ist dahinter. Nach einem Monat mit 5 Milliarden, Alter.
Da fällt mir übrigens was Spannendes. Erzähl ich gleich. Erzähl mir erstmal weiter. Danach.
Krass, ey, das ich hab halt noch eins. Er hat ja mehrere Rekorde auch gebrochen. Ich habe mal einen kleinen Auszug davon gebracht. Also er ist Platz 1, so kommerziell erfolgreichsten. Platz 1. Kleiner Auszug davon. Time-Travel-Filme, Superheldenfilme, Comicbuch-Adaptionen. Platz 1 der weltweiten Premieren, Platz 1 der Weltliste, Einspielergebnis pro Einspieltag. Er ist auf Platz 1 der Top-Einspielergebnisse von Tag 3 bis 10 der Einnahmen, die gemessen werden. Das ist, glaube ich, was nur für den Film eingeführt wurde.
Was?
Er ist der schnellste Film in allen Kategorien von 100 bis 500 Millionen Dollar Einspielergebnis. Er hat die 500-Millionen-Marke in 8 Tagen geknackt.
Das ist, also sowohl Infinity War wie auch Endgame, war wirklich ein planetarer Hype.
Ja.
Ein planetarer Hype.
Und jetzt mal ganz blöde gefragt, so, ja gut, Tobi und ich haben jetzt ein bisschen mehr Ahnung, aber ich frage mich mal beide, was glaubt ihr, wie lange haben die an Endgame und Infinity War gedreht? Ich will mal Tage hören.
Also da wir hier ja von absoluten Superlativen sprechen.
Reine Drehzeit, ne?
Reine Drehzeit, also ich würde mal, für beide Filme würde ich tatsächlich mal schätzen 7, 8 Monate so um den Dreh.
Sind wie viele Tage? Summa summarum?
210 Tage.
Brech mal runter, halbes Jahr, 150, 200 Tage.
Ja.
Naja, vergiss es, ist viel zu gering geschätzt wahrscheinlich.
Ich würde sagen, 150 Tage sagen.
Na? Krass, Fred hat recht. Gerade mal, für beide Filme, Infinity War und Endgame, reine Drehzeit, 200 Tage.
Mhm.
Auf den Punkt. 200 Tage
ist
total
krass. Das ist aber, also,
ich hätte mir ein bisschen weniger gerechnet, weil sehr viel CGI drin ist.
Das Ding ist halt, Post-Production zählt da jetzt nicht mit rein, aber reine Drehzeit mit Schauspielern und
so. Deswegen habe ich halt wenig, von der Drehzeit abgezogen, logischerweise.
Also, wir sind ja alle drei rollkragende ehemalige Filmstudenten und ich kann mich daran erinnern, dass einer unserer großartigsten Dozenten, Norbert Skrovanek, gesagt hat, Faustregel, Drehzeit im Fernsehen ein Drehtag für 10 Minuten Spielzeit.
Ungefähr.
Fernsehen. Ja.
Ja. Das war fast schon großzügig.
Und er meinte, Faustregel Kino, ein Drehtag für eine Minute.
Mhm. Ja, ein bis drei Minuten, je
nachdem, was du machst. Wenn du diese Faustregel anwendest, ist die Drehzeit tatsächlich relativ gering.
Ja, vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass alleine Endgame 182 Minuten hat.
Ja.
Ja, aber es ist halt, das ist das, was ich vorhin meine, die Filme bestehen halt aus sehr, sehr, sehr viel CGI.
Ja, ja, ja,
das
ja.
musst du halt nicht drehen, ne? Beziehungsweise, also wenn man sich jetzt zum Beispiel die Ich bin Iron Man Szene anschaut, das ist halt Robert Downey Jr. in einer Box.
Ja.
Ja, das ist ein grüner Raum, da sitzt der drin, macht den hier in seinem Kostüm. Klar, Make-up und so ist dann klar aufwendig, keine Frage, aber der Dreh geht schnell. Der kniet da, sagt Ich bin Iron Man und macht so. Und das sind zwei Takes, bis er es cool gesagt hat, vielleicht drei, ja. Aber wir reden ja von einem Profi, also sagen wir mal zwei Takes, weil beim einen vielleicht eine Lampe umgekippt ist und dann war's das, ne? Ja. Das ist ein Drehaufwand von einer Viertelstunde, so, das ist...
ja, dafür, ne? du bereitest das Ding halt natürlich ein, zwei Tage vor.
Genau, aber es ist ja nicht reiner Dreh.
Ja, genau, ja. Klar, ja, klar. Ja,
insgesamt, wir können ja mal, ich kann es ja kurz mal runterbrechen. Der erste Avengers-Film, 4 in der Zahl sind es. Ich habe Civil War jetzt einfach mal mit reingenommen.
Ja.
Wir hören mal ein paar Zahlen. The Avengers, Einspielergebnisse 1,5 Milliarden. Ultron 1,4 Milliarden. Civil War 1,1 Milliarden. Mhm. Infinity War 2 Milliarden und dann Endgame 2,5 Milliarden. Insgesamt mit Civil War jetzt mal eingerechnet. Haben die ein Gesamteinspielergebnis, das muss man sich auf der Zunge zergehen, dass manche Länder haben nicht so ein Bruttoinlandsprodukt. 8,6 Milliarden US-Dollar, 1,8 Milliarden im Durchschnitt.
Das ist schon einigermaßen brutal.
Das ist wirklich das Heftpflaster trocken von der Haut runtergerissen, Mann.
Ja.
Ich möchte kurz zum Thema Boxoffice. Das ist ein bisschen off-topic, aber es ist gerade aktuell, deswegen will ich das kurz einwerfen. Ein Arbeitskollege hat mir eine Liste geschickt von boxofficemojo.com, die haben vor kurzem eine Liste veröffentlicht, wo sie durchgerechnet haben, wie die Boxoffice-Ergebnisse nach Abzug der Inflation aussehen.
Ja.
Das heißt also, wie realistisch, wie nah beieinander die Dinger sind. Und wo würdet ihr, das war letzte Woche, ne? Also Boxoffice, erstes Spielwochenende. Wo würdet ihr da Avengers Endgame schätzen? Auf welchem Platz? Also, der erfolgreichsten Filme mit Abzug der Inflation, also der
Abzug, nicht nochmal Draufrechnung, so wie bei
anderen. Ja, also Draufrechnung, ne? Also so hochgerechnet.
Interessant.
Genau, was wäre das Boxoffice von zum Beispiel vom Winde verweht, wie viel wäre das heute?
Ach so, ja.
Da muss man natürlich andere Faktoren noch berechnen, ja. Aber jetzt geht's nur um Geld.
Ey, keine Ahnung, Alter, ich glaube, das ist immer noch unter den Top 5.
Nee.
Sau schwierige
also,
Frage.
Also wenn man dann so solche Sachen, wenn ich jetzt so denke an Apocalypse Now oder der Pate oder solche Sachen, ich schätze mal jetzt unter den Top 20 auf jeden Fall noch.
Beide falsch. Also laut Box Office, ne? Also erstes Wochenende, Platz 24.
Oh. Erstes Wochenende.
Ja.
Wer ist denn da auf der 1?
Winde verweht. Mit 1,8 Milliarden umgerechnet, 1,8 Milliarden Dollar.
Krass.
Wir rechnen dann natürlich von einer Zeit, wo es keine andere Möglichkeit, Filme zu gucken, gab. Es gab ja nicht mal Fernsehen
flächendeckend. Ja.
Ne? Also Kino war das einzige Mittel überhaupt, Filme zu gucken. Also sind die Leute ins Kino gerannt. Auf Platz 2 ist übrigens Star Wars, der erste.
Ja. Oh, krass.
Umgerechnet. Cool. Ja, total irre. Also wollte ich kurz mal einwerfen, weil ich das total spannend finde. Also die Liste geht weiter. Das sind auch so Filme wie Dr. Chivago auf Platz 8 und sowas. Das ist total abstrus. Jo. Kann ich nur mal empfehlen. Also boxofficemojo.com. Ja.
Kriege ich auch immer viele Daten her, ist ziemlich geil.
Ja, die ist mega, die Seite, aber diese Liste darin ist super.
Alle MCU-Filme zusammen, ich habe es einfach mal aus Gag auch mal nachgeguckt. Was schätzt ihr, was haben alle 22 MCU-Filme zusammen, was haben die so verdient, Gesamteinspielergebnis?
Um die 30 Milliarden, 20, 30 Milliarden.
Ja, würde ich auch sagen, so 22 Milliarden.
21,2 Milliarden.
Ah, oh, wir sind gut.
Ja. Im Durchschnitt irgendwie, ich glaube, 800 Millionen Durchschnittswert. Also da sind doch die großen Flops halt mit drin, wie Hulk mit 200 Millionen und so.
Ja, ja, ja.
Ja, das ist total krass, ey. 22 Filme und 21,2 Milliarden. Dass Disney den Scheiß gekauft hat, war echt das Richtige für die, glaube ich, ey.
Ja, wir haben in unserer Premium-Folge.
Das sind Zahlen, überleg dir das mal, Alter. Wie wir, früher war es krass, wenn irgendwie, ich dachte früher eine Million wäre viel, wenn ein Film eine Million eingespielt hätte oder so. Und jetzt in Milliardenspektren reden.
Wir haben ja in einer Premium-Folge bei uns im Premium-Kanal über Stan Lee gesprochen und das Marvel Cinematic Universe im Allgemeinen und seine Geschichte. Und kurz vor Iron Man 1 hat Marvel sich einen Bankkredit von einer halben Milliarde US-Dollar, 500 Millionen Dollar aufgenommen, um dieses MCU aufzubauen. Der Banker, der denen damals den Kredit gegeben hat, der sitzt heute auch da und sagt, boah, hat sich gelohnt.
War eine gute Entscheidung. Gute Entscheidung. Der hat wahrscheinlich jetzt auch seinen eigenen Jet.
Ja, höchstwahrscheinlich,
so, ja. Allein als Dankeschön.
Ja. So unter der Hand halt.
Der Laden war ja pleite. So. Ja. Also, das war ja der letzte Strohhalm, an dem sie sich gegriffen haben, war dieser scheiß Iron Man-Film. Ja. Und das völlig zu Recht.
Ich habe noch ein bisschen witzige Trivia. Jetzt meistens tatsächlich nur auf Infinity War und auf Endgame bezogen. Aber ich fand es ganz witzig, das nochmal irgendwie zu erwähnen. Da haben wir zum Beispiel einen schönen Punkt. Robert Downey Jr. war der Einzige von der gesamten Crew, der Einzige, der das komplette Skript jedes Mal bekommen hat. Und das Fertige. Alle echt, anderen haben Fake-Scripts bekommen und sowas. Ja, Mark Ruffalo hat ja eine sagenhafte Historie, Spoiler bei Interviews rauszuhauen. Deswegen hat Mark Ruffalo.
Weil er seinen Maul nicht halten kann,
Mark Ruffalo hat sage und schreibe für Endgame, hat sage und schreibe 6 falsche Scripts bekommen, damit er Scheiße erzählt, die nicht stimmt am Ende. Ja,
das hat er bei Infinity War war das. Hat er 2-3 Dinge gebracht. Und das war vorher in den Filmen auch schon so, der Typ kann seinen Maul nicht halten.
Ja,
das ist ganz schrecklich.
Ja. Das ist wirklich, das floppt einfach so aus ihm raus. Er dachte auch irgendwann mal, ich weiß nicht mehr, was für ein Spoiler es war, den er gebracht hat, aber da dachte er eigentlich, jetzt ist er raus aus dem MCU, das verzeiht ihm Disney nicht. Ja,
das war bei
Was hat er denn
War.
Da gesagt?
Da hat er erzählt, so sinngemäß von wegen, ja, so ziemlich jeder geht ja auch drauf in dem Film. Also
krass.
Von wegen hier, ne, Snap und die Hälfte löst sich auf. Also das war schon. Weil wenn, also sinngemäß hat er das gesagt, und wenn man den Trailer gesehen hat und die Story ein bisschen kennt, weißt du, dass das bedeutet, dass Thanos schafft, gewinnt, dass er snappen kann.
Es gibt eine sehr, sehr schöne Interview-Situation mit Mark Ruffalo, und neben ihm sitzt Don Cheadle, also der
wer weiß das?
War Machine.
Ah ja, okay,
Und Mark Ruffalo erzählt halt irgendwas, und du siehst, wie er nur plötzlich da sitzt und wirklich ihn anguckt, wie, Alter, das hast du gerade nicht gesagt.
Ja,
hast du gerade wirklich nicht gesagt. Wir sind vertraglich dazu verpflichtet, das hast du gerade nicht gesagt. Der ihn wirklich anguckt und wirklich von oben bis unten tadelt mit, Alter, Mark, halt die Fresse, Mann. Das ist echt nicht cool, ey.
Das muss ich mal YouTube angucken. Interviews mit Mark Ruffalo, wo er seinen Maul mal wieder nicht halten konnte.
Ja, diese Wirks sind sagenhaft lustig. Das ist total geil.
Sehr schön. Er ist sowieso ein total lustiger Typ einfach.
Ja, er ist das totale Gegenteil von Hulk. Der ist ein Yoga-Experte, der Typ. Ist er wirklich übrigens. Hashtag.
Ja, ist echt so. Also kennst du den Film The Kids Are Alright?
Ja, ich liebe ihn.
Ja, da spielt er im Prinzip sich selbst.
Ja. es gibt 2 schöne Entwicklungen, die Filme so bei uns in der realen Welt dann noch vorangetrieben haben, und zwar die Hashtags Thanos Demands Your Silence und Hashtag Don't Spoil Endgame waren wochenlang Trending Topic, bevor der Film überhaupt rauskam. Das war ein offener Brief der Regisseure, die darum gebeten haben, alle, die ihn schon in der Premiere oder was auch immer sehen, Hashtag Thanos Demands Your Silence. So, halt die Fresse. So, bitte nicht spoilern. Da waren sie ganz, ganz groß mit dabei. Der berühmt-berüchtigte Satz I love you 3000. Ich liebe dich 3000.
Das ist so geil.
Ist nicht nur eine perfekte Analogie auf die Laufzeit aller bisherigen gezeigten MCU-Filme, denn die sind genau 3000 Minuten lang.
Ach was,
ja,
das hat Tony Stark zu seiner Tochter gesagt.
Aber das ist ein ganz, ganz nettes Gimmick auch. Und zwar kommt es tatsächlich von Robert Downey Jr., der den Russo-Brüdern gesagt hat, das hat wohl eines seiner Kinder irgendwann mal, als sie klein war, zu ihm gesagt. Und die fanden den Satz so perfekt, dass sie es eingebaut haben.
Nice.
Das finde ich so super geil.
Sehr schön.
Das ist so süß.
Ja. Robert Downey Jr. hat einen Rekord aufgestellt in der Zeit, der er Iron Man gespielt hat. Und zwar hat er in nur 11 Jahren, in deren er Iron Man spielte, öfter einen Superhelden verkörpert als Hugh Jackman Wolverine.
Nein!
Wolverine hat das nämlich in 17 Stimmt. Jahren erst geschafft.
Stimmt, ja, er hat 17 Jahre lang den gespielt. Ja.
Das ist nicht passiert. Niemand überflügelt Hugh Jackman.
Nein, nein, das stimmt auch nicht, weil er hat ihn 17 Jahre gespielt. Egal wie oft, aber er hat ihn 17 Jahre gespielt. Er hat es halt nur knappe 9 ausgehalten.
Ja. Awesome. Tickets von der Opening Night für Endgame gingen tatsächlich bei eBay für knappe $15,000 weg. Also echt ein Schnapper.
Für ein Ticket?
Für ein Ticket. Für die Opening Night mit den Stars.
Halt dein Maul.
Also die wurden eingekauft und dann bei eBay weiterverkauft für 15.000.
Also mit den Stars zusammen?
Ja, ja, die Opening
Night. Okay. Ich dachte schon, irgendwelche Spacken zahlen $15,000 für die Premiere in Kino XY.
Nee, nee, das war die Opening Night, halt wirklich die große, das große Event halt.
Krass.
Der ZZ
weißt Top, du, wo das stattgefunden hat?
Im Chinese Theater in L.A.
Ah, okay. Mhm. Ich finde es total faszinierend. Voll oft finden solche Premieren in Berlin statt, aus irgendwelchen kryptischen Gründen. Das habe ich noch nie begriffen. Ja. Also auch beim MCU gab es schon einige Premieren in Berlin. Ich verstehe nicht, wieso. Aber okay, weiter.
Ja. Der ZZ Top Tour ist eine Mischung aus zwei Comic-Arcs, und zwar die von Jason Aarons Tor, und zwar
der Was meinst du mit ZZ Top Tour?
Na, der Fett Tor. Ach der so. Aussieht wie ein Mitglied, das sehr Schinkenbrötchen-Mitglied von ZZ Top.
Entschuldige, aber wie geil war die Nummer, wo er da steht? Sich konzentriert und der Bart sich flechtet. Ja. Beste Superkraft
ever. Zwar, na, für die jüngeren Hörer, ZZ Top ist diese Rockband, die dafür bekannt sind, dass sie Bärte haben.
Zurück in die Zukunft 3.
Und zwar habe ich mal nachgeguckt, und zwar der fette Thor, wie gesagt, ich habe es tierisch abgefeiert, der basiert ursprünglich auf zwei Comic-Arcs, und zwar einmal der von, ich muss das mir selber auch nochmal aufschreiben, von Jason Aarons Thor, und zwar hat der eine komplette Reihe geschrieben, die heißt Unworthy Thor, wo es darum geht, dass er Mjölnir nicht mehr heben kann und deswegen in eine Depression verfällt. Er wird dabei nicht fett, sondern er ist einfach nur in der Comicreihe selber ein totales Wrack und immer betrunken. Kann ich nur empfehlen. Ist unfassbar lustig und super, super gut. Cool. Und die von J. Michael Straczynskis Thor, und zwar die Version, in der Thor ein neues Asgard nicht wie im Film da in der Nähe von Norwegen halt irgendwie aufbaut, sondern in Oklahoma nach Ragnarok. Im Bundesstaat Oklahoma baut er da sein neues Ragnarok.
Okay.
Auf. Genau. Warte mal, und wie gesagt, wie fett Thor sein sollte, aber wie gesagt, in der Original-Comic-Lore ist er gar nicht so fett. Dass er wirklich so fett ist, ist Chris Hemsworth geschuldet, weil er vertraglich kreative Freiheit mit Thor zugesichert hatte.
Ja.
Hey, ohne Scheiß, das Beste, was im MCU passieren konnte, war der Regisseur von Ragnarok, der gesagt hat, mach, was du willst. Also, sorry, aber ich weiß, wir sollen nicht so viel über Einzelfilme sprechen, aber wie geil war bitte Thor Ragnarok?
Ja, ja. Mann.
Ey, ich habe selten im Kino so viel gelacht wie in Thor Ragnarok. Der war so skurril, dieser
einer Film. Einer der besten MCU-Filme, Mann. Ja,
absolut.
Der ist also, so witzig und geil, ey.
Ey, die haben diese bescheuerte Thor-Reihe so gerettet durch diesen Film. Das war so geil.
Thor 1 fand ich geil.
Ja, Thor 1 war auch geil.
Thor 2 war bläh, und Thor 3 war what?
Ja, ich habe echt mit einer Menge gerettet, weil der Trailer ja schon so ein bisschen abgespaced war, ne, mit der Musik hier, mit wer ist denn
I know him from where? Ja, hier. I came from the land of the ice and snow.
Ja, genau, wie heißt der Song noch?
Hammer of the Gods.
Nein.
Ich komme gerade nicht mal auf die Band.
War das nicht Led Zeppelin?
Led Zeppelin
mit
ja.
Passenger?
Immigrant Song.
Was mit dem Immigrant Song? Weißt du, diese geile 80er-Jahre-Intro-Schrift, die dann da kam, die hat schon so, okay, der Film wird ein bisschen abgespaced, aber damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, und da gibt's halt auch diese Textzeile, Hammer of the Gods,
ja, genau,
und genau während dieser Zeile siehst du Mjölnir.
Ja, mega gut.
Hammer.
Fand ich auch super, super cool. Was haben wir noch Schönes? Genau, Iron Man ist mittlerweile in in Endgame, wer sich das mal gefragt hat, mittlerweile bei Anzugversion 85. Der Mark 85 ist das.
Warte mal, der hat einen Namen, ne? Mark L. irgendwas. Also der hat die irgendwann umbenannt. Die heißt dann nicht mehr Mark 45 oder so, sondern der hat dann verschiedene Versionsnummern mit so Buchstaben
er
noch
hat
markiert.
Griechische.
Ne? Stimmt. Nee, er hat römische.
Römische, genau.
L ist 50.
Ja. Ja. Okay. Aber ja, der Mark 85 ist das mittlerweile. Übrigens, warum sich viele so aufgeregt haben, so Nanosuit, voll kacke, ist ja wie Magie. Ja, den hat er gemacht, nachdem in Civil War Ant-Man in seinen Anzug steigen konnte. Deswegen ist jetzt der Nanosuit, damit da keiner mehr reinkrabbeln kann.
Alright.
Ja. Und, sorry, ja, das sieht aus wie Magie, aber es ist auch einfach geil. Fehler.
Ja. Naja, es wird ja, es hat ja mal wieder eine pseudowissenschaftliche Erklärung.
Die ist aber ein bisschen drüber. Also der kann, weißt du, Nanotechnologie, ja, stimmt, okay, lass ich mir gefallen, aber so, okay, pass auf, dann bringe ich ihn halt um und auf einmal hat er so eine fette Strahlenkanone am Arm. Wann wurde dieses Ding einprogrammiert? So, ja. Wieso können die das, diese Teile?
Ja, das ich ist halt, mal so, Tony
es
Stark,
ist ein bisschen übertrieben, aber, nee, aber es ist
Tony Stark hat auch in den Comics immer daran gearbeitet, dass er und der Anzug irgendwann mal eins werden. Das ja. hat er mit den Nanoteilchen nein, geschafft, nein, das ist dann auch im Film übernommen
worden. Ich rede nicht davon, dass die so intuitiv reagieren, das lasse ich mir locker gefallen. Ich lasse mir alles gefallen, was die mir zeigen, aber so, weißt du, dass die diese Nanoteilchen in der Lage sind, eine so komplexe Maschine mit dem Strahlenaufbau und so weiter innerhalb von einer Sekunde zu bilden. So, das finde ich so krass.
Tja, ich sage,
das ist so, wo kommt diese Energie her? Okay, ja, aus seinem Ding. Ja, wie gesagt, ich lasse mir alles gefallen, was die mir
Ding,
zeigen.
Genau. Die Energie kommt aus seinem Ding.
Aus seinem Ding, ja. Aus diesem großen, leuchtenden Ding. Was Pepper so mag.
Boah, nee.
The proof that Tony Stark has a heart.
Yeah. And a dick. Yeah. ja, aber da könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen mit angeben, wer jetzt sagt, irgendwie, ich finde den. Ich persönlich bin ja Team Mark III. Ich finde den Mark III total geil.
Das ist der aus.
Aus dem ersten.
Aus Avengers
der erste. 1, ne? Nee, der erste aus dem Iron Man. Der erste fertige. Mit ach, Lackierung. Stimmt, das ist der Mark III.
Weißt du, der beschissenste ist? Team
Mark III.
Der Mark 45.
Ja, aus.
Dieses Kackgerät hat immer kaputt geht.
Jo. Ich mag den auch nicht. Naja, egal. Eine ganz schöne Sache habe ich, oder ich habe noch ein paar schöne Sachen, aber eine sehr schöne Sache ist hier, der Schauspieler von Falcon, Anthony Mackie, hat tatsächlich, am Ende von Endgame ist es ja so, dass Cap ihm sein Schild gibt und Anthony Mackie ist ja dann, soll ja dann höchstwahrscheinlich der nächste Captain America werden. Mhm. Was übrigens lore-technisch nicht ganz hinhaut, weil Bucky Barnes war auch lange Captain America und dann später ist es erst Falcon geworden, also die überspringen eine Person, aber der Vertrag vom Winter Soldier läuft halt leider bei Marvel aus. Aber jedenfalls, die haben original, der hat es in einem Interview erzählt, die haben zu Hause er und Chris Evans haben bei ihm gesessen und haben einfach gesoffen und sich unterhalten. Und Chris Evans guckt da dann irgendwann total freudestrahlend zu ihnen rüber, so, na, wie, bist du aufgeregt eigentlich? So, wie aufgeregt, bist bescheuert? Und Chris Evans ist wohl daraufhin aufgesprungen, in sein Schlafzimmer gerannt, hat das Skript für Endgame rausgeholt, hat ihm das rausgesucht, hat die Stelle aufgeblättert, ihm gezeigt. Die haben das gelesen, haben beide geheult, haben danach gesoffen, haben sich unterhalten und gelacht. Und er sagt im Nachhinein, ey, ganz ehrlich, dass ich erfahren habe, dass ich Captain America werden soll im Film. Das Schönste der Welt ist es, das von Captain America zu erfahren, also von Chris Evans selber. Keiner hat ihm das erzählt, er hatte das Buch nicht gelesen, er hatte das Skript nicht komplett und Chris Evans hat es ihm gesagt, weil er selber deswegen mega aufgeregt war. Finde ich eine super schöne Geschichte.
Das ist schön. Süß.
Ja.
Aber da sieht man auch wieder, wie tief Schauspieler in so einer Rolle drin sein können, ne? Dass sie sich emotional so damit, ich meine, mir wäre es genauso gegangen und ich bin nur Fan, ne? Aber Schauspieler muss ja noch krasser sein, dass wenn ein Schauspieler zum anderen sagt, du wirst jetzt Captain America und die beiden anfangen zu heulen und sich mega freuen, weil im Prinzip ist es ein Job, ne? Aber wie tief
die
da drin
steht. Ey, es gibt die einen und es gibt auch die anderen. Es gibt mal wieder Beispiel Star Trek, es gibt manche Schauspieler, wenn du die bei so Conventions irgendwie siehst, merkst du, ja, okay, die haben eigentlich keine Ahnung. Die haben jahrelang diese Figur gespielt, aber haben nur ihre Texte vorgelesen und haben eigentlich keine Ahnung von dieser Welt.
Ja, gut.
Aber dann gibt es halt auch noch andere, wie Patrick Stewart, also Picard, also ich freue mich mega auf die neue Serie, oder LeVar Burton, der Geordi LaForge gespielt hat, den Chefingenieur der Enterprise bei The Next Generation. Da gab es mal so ein Werbevideo für so ein VR-Game, Star Trek Bridge Crew. Da haben die den zum Dreh geholt und haben gesagt aus Spaß, okay, wir spielen jetzt mal diese Situation auf der Raumschiffbrücke vor. Und die alle haben so ein bisschen gestottert, aber LeVar Burton, Geordi LaForge, hat den Techno-Bubble rausgehauen und hat den Warp-Core neu geladen und die Tachyonenstrahlen rumgeballert. Und ja, Mann, also es gibt die einen und es gibt die anderen.
Ja, gut, auf jeden Fall. Was hatten wir denn noch Schönes? Ach ja, genau. Das Ende von Captain America, in dem im Prinzip dann rauskommt, dass er eigentlich in die Vergangenheit gereist ist und sein Leben gelebt hat, das er immer leben wollte. Das ist auch basierend auf einer Comicreihe. Und zwar, wer sich dafür interessiert, wer das lesen möchte, die heißt House of M. Und zwar zeigt die nämlich alle Superhelden aus der Avengers und Marvel-Lore, naja, eigentlich mehr aus der Avengers-Lore, und zwar wie sie gelebt hätten, wenn sie selber die Vorstellung eines perfekten Lebens gehabt hätten.
Oh, das ist interessant.
House of M kann ich nur empfehlen. Ich habe es gelesen, es ist es ist wunderschön. Es ist einfach nur schön zu sehen, wie halt wirklich Captain America zum Beispiel sein Leben mit Peggy verbracht hat, wie sie Kinder gekriegt haben, Tony Stark, wie er sein Leben verbracht hat, wenn es wirklich in der idealen Welt gewesen wäre, wenn sie ihr Leben so gelebt hätten, wie sie es eigentlich gewollt hätten. Tony sagt ja auch selber immer, ich glaube in Age of Ultron, ist es nicht eigentlich der Sinn, den Bösen bekämpfen und nach Hause gehen wieder? Das wird in diesem Graphic Novel, wird das vollkommen einmal ausgeschlachtet. Das ist absolute Leserempfehlung. House of M.
Geil.
Guckt's mal, wer es findet, kaufen auf jeden Fall. Was haben wir denn noch? Produziert wurde der wurde die gesamte Infinity War und Endgame-Reihe unter dem Arbeitstitel Mary Lou und Mary Lou 2.
Ja, stimmt, das habe ich auch schon mal gelesen. Ja, finde ich
mega. Super geil. Und tatsächlich, der Film Thanos ist ja.
Als Tarnung.
Der Film Thanos ist ja ein bisschen anders als der Comic Thanos. Charakterlich. Und zwar ist der Film Thanos, und das finde ich ziemlich geil, das haben die Russos auch wieder, da sieht man mal, wie gute Regiearbeit funktioniert. Der Film Thanos ist angelegt an einer ganz berühmten historischen Figur, und zwar Genghis Khan.
Ach ja. Was, okay.
Finde ich super geil. Wenn du das ein bisschen, wenn du dich mit der Geschichte von Genghis Khan so ein bisschen auskennst und dann Thanos halt dahinter halt irgendwie siehst, super gut. Super, super gut. Finde ich mega gut.
Okay. Weißt du da noch irgendwelche Hintergründe? Ich spreche von Details.
Genghis Khan als großer asiatischer Eroberer, der fast es geschafft hat, die gesamte Welt eigentlich zu übernehmen und dabei sie halt auch halb zu wipen halt irgendwie. Ja, halt einfach sein kriegerisches, logisches Herangehen an die Dinge. Dass er logisch seine Motive argumentieren oder nicht argumentieren, vortragen kann und im Zuge dessen aber trotzdem total, wie sagt man so schön, kriegstreibend eigentlich ist, um sein Ziel halt zu verwirklichen.
Der kühle, logische Krieger.
Ja, genau, der kühle, logische Stratege, der nicht davor Halt macht, dein Leben auszulöschen für sein Ziel. So.
Mhm.
Ja, aber wie gesagt, der Film Thanos in Zusammenarbeit mit Josh Brolin ist angelegt an Genghis Khan.
Interessant.
Ja. Finde ich ja super gut irgendwie. Genau, diese ganze Heil-Hydra-Geschichte von Captain America, das ist erst ein Story-Arc, der tatsächlich erst vor 2-3 Jahren erst aufkam. Da gibt es ein schönes Video, wie Chris Evans dieser Comic gegeben wird und er ihm vollkommen alle Gesichtszüge entgleisen, als er das liest, als Captain America nämlich Heil Hydra sagt.
Das hattest du in der Premium-Folge auch mal erzählt.
Ja, das ist nämlich die Secret Empire-Storyline. Da kommt nämlich raus, dass Captain America ein Doppelagent ist von S.H.I.E.L.D. und Hydra.
Krass.
Der gebrainwashed und gefuckt wurde, halt irgendwie auch sehr, 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 sehr lesenswert. Und ich habe für euch mal zusammengefasst, wenn ihr, da wir jetzt schon fast am Ende von Avengers eigentlich sind, wer sich dafür interessiert, Comic-Lore-technisch, welche Comics ihr mal lesen solltet, um die Avengers eigentlich wirklich auch komplett zu verstehen. Das ist einmal Demon in a Bottle von 79, um Tony Starks Arc so richtig zu verstehen. Der Infinity Gauntlet von 91. Ultimate Spider-Man von 2000, The Ultimates, auf denen basieren fast die neuen Avengers von 2002, Iron Man Extremis von 2005, Captain America Winter Soldier, natürlich auch von 2005, The New Avengers von 2006, Planet Hulk von 2006, Civil War 2006 auch, dann die Thor-Comic-Reihe von J. Michael Straczynski, wie gesagt, Unworthy Thor, kann ich nur empfehlen, ist super geil. Hawkeye, My Life as a Weapon von 2013, Black Panther, A Nation Under Our Feet, auch super geil, und Avengers Earth 616. Das sind die Comics, und das klingt jetzt so runtergelesen, da habe ich mir echt Arbeit gemacht, das sind die Comics wirklich, die ich euch empfehle.
Geil.
Wenn ihr Avengers verstehen möchtet, wenn ihr das MCU verstehen möchtet, dann müsst ihr diese Reihen lesen. Ich kann selber von mir sagen, ich habe tatsächlich eins davon nicht gelesen. Und find sie alle toll. Und zwar das Hawkeye, My Life as a Weapon.
Richards Lese.
Das klingt mit am spannendsten.
Richards Leseecke.
Oh.
Finde ich schön.
Wir müssen mal ein Format machen, wo wir Richard filmen, wie er Comics liest. Wir zeigen die Comics nicht.
Ja.
Nur Richard, wie er die Comics liest. Und immer so.
Ah.
Was?
Oh. Also.
Und dann fährt die Kamera kurz runter, weil Black Widow mal wieder kurz da war.
Also ich habe.
Man hört ein Geräusch mit.
Also diese es gibt ja im Marvel-Comic-Universum so richtige Events, also so Ereignisse, die sich über verschiedene Comic-Hefte hinwegziehen. Ich hab nur relativ wenig gelesen, ich habe Civil War ein paar Ausgaben gelesen und habe auch so mal quer gelesen, Zusammenfassungen, was es so für andere Events gibt. Eines davon ist echt ein bisschen rausgestochen, und zwar The Age of Ultron, wir haben ja über den Film schon gesprochen und auch ein bisschen gemeckert. Das Comic-Event bei Age of Ultron ist relativ anders als das in den Filmen. Und zwar ist das da wohl so, dass es Ultron geschafft hat, fast die gesamte Menschheit zu versklaven. Mhm. Und und so eine dystopische, von dieser bösen AI kontrollierten Welt zu schaffen. Und dass es ein paar wenige Superhelden geschafft haben, ihm zu widerstehen und dann so aus dem Schmutz von unten heraus so eine Resistance zu bilden.
Ja, das wäre halt auch The Age of Ultron und nicht die knapp 2 Wochen von Ultron, die der Film halt zeigt.
Ja, da gibt's echt einen Haufen spannender und abgespaceder Comic-Events bei Marvel.
Oh, ich hab noch 2 vergessen. Warte mal, von den ja doch, ist wichtig. Wer mal sehen möchte, wann Cap das erste Mal den Hammer von Thor gehoben hat, der muss Fear Itself lesen. Und dann gibt's noch diese ganze Thematik mit dem Zeitsprung, weil die ist auch aus den Comics, das ist die What-If-Reihe.
Mhm. Die muss man, klingt spannend.
Auch mit Ant-Man?
Mhm.
Mit welchem?
Mit Scott Lang, glaube ich, sogar auch, ja. Aber das ist die What-If-Reihe, wo sie halt auch sich wirklich mit so, was ist 5 Jahre danach irgendwie, ja. Das Ganze nach dem Snap von Infinity Gauntlet halt auch mit auseinandersetzen.
Mit dem cool. Snap.
Mega. Aber was ich euch sehr ins Herz legen kann, ist die Unworthy Thor-Reihe. Die ist unfassbar gut.
Geil.
Die klingt fast nice. Gut wie die Frosch-Thor-Reihe.
Ja, Frosch-Thor kommt nichts ran, Mann.
Werde ich tatsächlich mal danach Ausschau halten und damit kommen wir tatsächlich schon zum Ende dieses ersten Teils unseres epischen Double Features zu den Avengers und kommen jetzt zu dem Hörerfeedback.
Jetzt hast du schon eine neue Ukulele und klingst immer noch wie ein gedroschener Hund.
Wie ein gedroschener Hund, Alter.
Gedroschener Hund.
Manuel schreibt, hallo Kakis. In der Sci-Fi-Tech-Folge gab es unter anderem ja die Thematik der schnellen Entscheidung über Leben und Tod. Dazu wurde der Vergleich gezogen mit dem Notarzt, der an Einsatzstellen mit mehreren Verletzten entscheiden muss, wer zuerst behandelt wird und wer eventuell gar keine Behandlung mehr bekommt, obwohl er noch lebt. Kurzer Einwurf von mir. Da ging es ja um dieses Klischee, dass wenn du 2 Schwerverletzte reinkriegst und du hast aber nur die Ressourcen, um einen zu behandeln, dass du dann denjenigen behandelst, der die höheren Überlebenschancen hast. Also dieser Gedanke, ich rette lieber einen safe, als dass ich vielleicht 2
verliere.
Ja? Manuel schreibt, ich arbeite selbst seit 11 Jahren im Rettungsdienst und kann euch sagen, dass diese Entscheidung heute auch noch getroffen werden muss, wenn ein sogenanntes Großschadenereignis eintritt. Ab welcher Anzahl von Verletzten das gilt, ist von Region zu Region unterschiedlich, aber es gibt kurz gesagt folgende Kategorien. Rot, lebensbedrohlich verletzt mit Behandlungen und Transportpriorität. Gelb, schwer verletzt ohne vitale Bedrohung. Grün, leicht verletzt, / betroffen, schwarz, tot. Und, das finde ich interessant, es gibt noch die Kategorie blau, schwer verletzt ohne Überlebenschance. In Klammer, braucht auch die Bestätigung aus der Politik, ist aber so schnell in der Regel nicht greifbar. So etwas ist zum Glück äußerst selten und habe ich glücklicherweise auch noch nicht miterleben müssen.
Also das heißt, dann kommt er irgendwie nach so einem großen Autobahn-Crash, was ja, glaube ich, dann so ein Fall wäre, ne, wenn irgendwie so 30 Wagen ineinander fahren oder mehr, dann kriegst du da 50 Patienten reingeliefert und die kriegen erstmal so einen Sticker, wahrscheinlich irgendwie ans Bett oder an die Akte. Ja,
musst du machen wahrscheinlich, Farbe, ne?
Ja, das Scheiße. Heißt, wenn du blau hast, hast du verkackt.
Nee, wenn du schwarz hast, hast du verkackt.
Ja, dann bist du, dann
wenn
ist,
du blau
dann
hast, hast du
wenn ich schwarze, noch nicht verkackt. Wenn ich schwarz habe, ist es mir egal, weil dann, dann bin ich offensichtlich über dem Jordan.
Ja, wenn du blau hast, ist es dir auch ziemlich egal.
Ja. Wahid schreibt, liebe Kakis, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt dieses Formular ist, was vorgelesen wird, aber egal, auch wenn ich nicht muss, muss ich was loswerden. Ich bin 22 und studiere in einer Großstadt, leider als Pendler und höre euch seit meiner ersten Klausurphase regelmäßig und bin mit allen Folgen soweit durch. So, die Randbedingungen sind jetzt geschaffen. Als vegetarischer Moslem fühle ich mich auf diversen Ebenen angekackt mit eurer unterschwelligen Schweinefleischwerbung in der Babe-Folge. Spaß beiseite, es war wirklich unterhaltsam. Und das ist der Punkt. Jedes Mal verpasse ich meine verfickte Haltestelle, weil man jeden verdreckten Witz komplett genießen will. Ja. Ja.
Und ich hatte also gerade schon vorgelesen, ein vegetarischer Moslem ist so, oh fuck, okay, es geht um Babe, es geht um Babe.
Das war so klar. Das ist witzig, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, so, ich bin ein vegetarischer Moslem. Weil, ja, seien wir mal ehrlich, wir haben oft, gerade ich schlage auch oft über die Stränge.
Achso, du hast so gedacht, das ist schon wieder in Fettnäpfchen getreten.
Ja, ganz genau. Ja. Aber ja, gut.
Ja, aber da, also.
Schön, dass das mal in einer Folge explizit festzumachen ist.
Also, egal, ob an dich jetzt, mein lieber Wahid, oder an alle anderen, wir bashen ja nicht gegen den Islam. Wir bashen gegen alle Religionen.
Außer den Satanismus, dem ist Fried erst beigetreten.
Der Satanismus ist
die Erde. Ich bleibe auch dabei, gegen den Satanismus zu bashen, weil auch das ist.
Ja, natürlich.
Es ist ja gerade erst zum ersten Mal in einer Region auf der Welt zu einer Religion auf dieser Welt zur Religion erklärt wurde.
Der Temple of Satan ist in den USA offiziell jetzt Religion. Leute, beschäftigt euch mal damit, was der Temple of Satan macht. Das ist mega cool.
Ja, wahnsinnig cool. Religion ist immer super
Nein,
cool.
Das ist Humanismus pur mit einer kleinen Show on top. Ja. Aber mehr will ich dazu nicht sagen.
Es war ja lange Zeit so, also eine der Hauptbegründungen, warum Satanismus nie zur Religion wurde, war, dass es keine Religion ist, sondern die Umkehr einer anderen Religion und deswegen einfach nicht zählt.
Oh, ich finde den Neosatanismus ganz interessant. Alter, da ist er Praxis. Gut. M.S.
Schocken um jeden Preis.
Ja, ey, also. Grimme-Preis kriegen wir nie, ey.
Wir erinnern uns, in unserer Folge über 101 Dalmatiner haben wir ja so ein bisschen über Qualzucht gesprochen und darüber, wie unmenschlich Tiere behandelt werden. Und M.S. aus B. hat mir eine sehr lange Mail geschrieben, die ich nur sinngemäß zusammenfassen möchte, weil die wirklich sehr lang war. Ich hatte sie dir, Tobi, auch weitergeleitet, weil das dein Thema war in der Folge. Und zwar hat er da so ein bisschen versucht, das Züchtertum in Deutschland so ein bisschen zu verteidigen. Also er meinte, dass seine Familie auch Hunde züchtet und dass er viele Züchterfamilien in Deutschland kennt. Und er hat sich die Folge mit viel Interesse angehört und meinte aber, dass er solche Geschichten wie Qualzuchten oder Euthanasierung von Welpen selbst noch nie erlebt hat und auch in seinem Umfeld noch nie irgendwas davon gehört hat.
Ich hab das mit einem Kumpel von mir besprochen, seine Familie hat auch eine Hundezucht. Ich will jetzt keinen Namen nennen, weil ich nicht weiß, ob ich das darf. Also die machen das auch nicht, logischerweise, weil sonst würde ich den, glaube ich, nicht kennen wollen. Aber er meinte eben auch, also das gibt's, das ist ihm auch schon untergekommen.
Wir haben ja auch nie behauptet, dass alle das machen.
Nein, nie. Ja. Also das ist kein flächendeckendes Phänomen, aber das sind Dinge, die vorkommen.
Ja. Dann schreibt uns Jules X0815, ich bin Student der Agrarwissenschaften und komme aus einer traditionell landwirtschaftlich geprägten Familie aus Österreich. Und genau, zurzeit reden wir echt viel über Tiere und so über Bauernhof, ne?
Ja.
Da finde ich interessant. Er kommt aus einer landwirtschaftlich geprägten Familie aus Österreich und genau deshalb möchte ich meinen persönlichen Schiss zur Babe-Folge geben. Ihr seid über den üblichen Disney-Bambi-Mythos gestolpert, indem ihr Bambi als Kids bezeichnet habt. Richtig wäre die Bezeichnung Kalb, da es sich um ein amerikanisches Weißwedelhirschkalb handelt. Ja.
Und was ist der Unterschied zu einem Kids? Sagt man nicht Rehkids? Also ich glaube ihm da jetzt, aber was ist dann Kids?
Keine Ahnung, Tobi, ehrlich gesagt. Vielleicht nur das Neugeborene, vielleicht auch bei einer anderen Spezies. Er schreibt weiter, das finde ich interessant. Das finde ich jetzt tatsächlich sehr interessant. Weiters sollten die Menschen in Bambi nicht als Jäger, sondern als Wilderer bezeichnet werden, da sie nicht nach den weidmännischen Grundsätzen arbeiten. Ja, absolut richtig.
Das stimmt.
Das sind halt irgendwelche Freaks, die auf gut Deutsch einfach in den Wald gehen und Tiere abknallen. Ja, absolut richtig. Ja, interessant. Was für geile Details die Leute da halt aber auch ausgraben, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja.
Er ist halt auch unsere Community.
Und nicht
unsere.
Ja. Unsere. Tja, Leute. Und damit kommen wir jetzt feierlich zu den
schiefen Rezensionen.
iTunes-Rezensionen. Wir lesen alle ausreichend kurzen iTunes-Rezensionen, die ihr uns gebt.
Ausreichend
vor.
Kurz. Das
ja.
Ist Das ist sehr, sehr schön. Das war so ein richtiger, so...
ein kleiner Seitenhieb.
Das hat mein Vater bringen können, den Spruch so.
Teichhofer gibt uns 4 Sterne, Top Iber gerne wieder. Guter, kurzweiliger Podcast, meistens wissenschaftlich korrekt, auch wenn sie den Unterschied zwischen Prionen und Viren nicht kennen, in Klammer Zombie-Folge.
Ah, Apokalypse.
Was, ja, das ist ein Detail, Alter, aber gut zu wissen.
Ja, da recht, also ich habe keine Ahnung, was das
ist. Was mir gut gefällt, ist die passend zum Download-Datum eingefügte Werbung, aber ein Sternabzug dafür, dass sie für Opel werben.
Da können wir nichts für.
Das finde ich ungerechtfertigt. Wir werben nicht für Opel. Opel schaltet nur seine Werbung bei uns.
Ja, gut.
Ich stelle mich jetzt nicht hier hin und sage, dass das ein Opel toll ist.
Dann schreibt Benny Webb, 5 Sterne Dinosaurier. Dinosaurier, es sind auf keinen Fall alle Dinosaurier ausgestorben. Die Luft hat sich so geändert, wahrscheinlich durch einen Meteoriten, dass es keinen Sinn macht, so groß zu sein. Guckt euch ein verficktes Huhn an. Das ist ein kleiner Raptor. Ja, die Füße sind Original-Dinosaurier-Füße. Die haben sich einfach angepasst. Punkt. PS, Stefan, ich habe Kinokarten gekauft für die erste Reihe. Ja, du hast richtig gehört. Für die erste Reihe. Ich lass mich nicht mehr rumschubsen. Es fängt eine neue Zeit an. Alle anderen, viel Spaß mit dem Podcast.
Das ist eine sehr interessante Rezension.
Das ist irgendwie verstörend.
Haben wir dann Aluhut bekommen?
Das klingt total psychisch. Ja, erste Reihe. Ja, weißt du, als du mich in die VIP-Lounge und die 5 Euro mehr zahlen musst, dann nein, wir sind jetzt ganz vor.
Erste Reihe, jetzt machen wir so, wie ich will. Es ist vielleicht nicht der richtige Weg. Aber
es fängt eine neue Zeit an. Und eine iTunes-Rezension haben wir noch von Kaki Klugschas Schwiss himself.
Schwiss?
5 Sterne, super Podcast, Turd Smiley. Ich fasse mich kurz. Super Podcast und ich verstehe relativ viel, auch wenn ich erst 13 bin. Das Einzige, das ich auszusetzen habe, ist, dass Fabio oder Andy, sorry, ich kann euch nicht auseinanderhalten, in der Science-Fiction-Folge Roboter und AI die Gedankenexperimente einfach nicht akzeptieren konnten. So, man soll ja immer nur kurz irgendjemanden grüßen, also bitteschön, ich grüße meine Eltern und meine kleine Schwester. Zum Abschluss noch ein feierliches Bwah.
Bwah.
Andy und Fab akzeptieren nie irgendwas.
Ich bin ich habe die Folge erst vor kurzem zu Ende gehört. Ich glaube, es war Fab, der da so mega abgegangen ist. Es ist Fab, der da so mega abgegangen ist, weil es mich auch ein bisschen gestört hat. Aber das ist immer so, ich tue mich immer schwer damit, sowas zu akzeptieren, wenn es dann heißt so, ich weiß nicht wer, ob Andi oder Fab, aber einer hat da immer den anderen nicht aussprechen lassen. Ja, dann ist die Kritik halt auch irgendwie null und nichtig, wenn du nicht mal weißt, wen du kritisierst.
Oh, ja, aber
die haben vollkommen recht.
Also
ich meine, es gibt auch viele Leute, die uns nicht auseinanderhalten können.
Fab wird sich, ja, das stimmt allerdings.
Aber die haben das ja aber beide nicht akzeptiert.
Fab wird sich jetzt aber nicht hinstellen und sagen, da hat er recht, das war ich.
Fab wird sich niemals hinstellen und sagen, genau. Egal worum es geht, der kann dir vor deinen Augen ins Gesicht pissen. Und dann sagst du, piss mir nicht ins Gesicht. Und er wird sagen, das war ich nicht.
Ja.
Weil er niemals Kritik
akzeptieren würde. Oder er wird nicht sagen,
das meine ich jetzt gar nicht so böse, wie es klingt.
Ja, aber
Er wird nicht sagen, nee, Kritik wäre, wenn ich sage, lass das ist nicht schön. Er wird sagen, das ist schön.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Stimmt, du hast
recht. Ja, Leute, ihr habt.
Also er lügt ja nicht, sondern er lässt sich nicht von seiner Meinung ab.
Das ist ja nicht die erste Folge
und
mit
seinen
Fab.
Handlungen.
Das war ja nicht die erste Folge mit Fab und Andi, die wir veröffentlichen. Leute, ihr kennt die, das sind Schweine. Das sind einfach super schräge Typen. So, die muss man einfach machen lassen. Die sind ein Kunstwerk. Wenn du Fab und Andi in den Raum holst und sagst, wir sprechen über nasse Socken, weißt du, das ist innerhalb von einer halben, so mit allen anderen Menschen auf diesem Planeten, wäre das Thema nach 5 Minuten besprochen. Mit Fab und Andi sprichst du nach einer halben Stunde über irgendwelche Alien-Operationen und über irgendwelche
Ejakulat.
Oder
nasse Socken.
Fab und Andi sind menschliche Kunstwerke, die muss man einfach an die Wand hängen und interpretieren.
Er hat irgendwas in der Folge auch total geiles halt irgendwie gebaut. Fab war das irgendwie, ja, das wäre so, genauso scheiße würdest du es auch finden, wie ich dir volle krass ins Gesicht wichs.
Ich sag, das hat er jetzt nicht ernsthaft gesagt, Mann, ey, so gibt's doch nicht.
Ja.
Du Spahn.
Und wenn solche Sätze aus Richards Mund kommen, dann hat er schon üble Dinge gesagt.
ich liebe die beiden. Ich freue mich auch immer noch auf die große Crossover-Folge, wo er zu 5 dann da sitzen.
Bei ein Thema finden.
Ja, bei vor allem bei denen im Keller und dann halt wirklich, wie gesagt, für meiner Ansicht nach wird das die tschechische Talkshow. Zigaretten rauchen und Kirschwässerle trinken und dabei die ganze Zeit
versochen
und verraucht klingen.
Rauchen während des Podcasts.
Ja, das gut, machen Leute. Die ja immer. Fred nimmt ja die Mikros immer mit und wenn er die auch mitbringt, dann stinken die immer, als hätte er die im Puff rumgereicht.
Ja, Mann. Gut, Leute. Jetzt wissen wir nach knapp 3 Stunden, was so grob abgeht in der Avengers-Welt handlungstechnisch. Wir werden als nächste Folge den zweiten Teil dieses Double Features veröffentlichen, wo wir uns in die Lore eingraben, wo wir die Items und die Personen ein bisschen näher betrachten und danach seid ihr Experten. Bis dahin geben wir euch aber noch ein bisschen Zeit zum Verdauen.
Genau, wir machen das, was Marvel gemacht hat. Ab nächster Folge gibt es keine Rücksicht mehr. Wir gehen davon aus, dass ihr das jetzt wisst.
Und keine Spoiler.
Ja.
Ja. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss.